Max.
Ich hab kein Bier.
Max, wir müssen reden.
Was hast du denn? Frauenprobleme?
Frauenprobleme. Ist alles scheiße mit der Liebe. Ist alles scheiße.
Wäre geil, wenn wir einen Experten hier hätten zu dem Thema.
Wäre echt super, ja. Oh, da sitzt ja einer. Hallo Malte.
Sag mal, ihr wart in der großen Delling-Schule. Apropos, wir haben ja Flugschneisen hier gerade
sitzen. Ja. Kriegst du dein Bier irgendwie auf oder muss ich jetzt schon wieder mein iPhone?
Mein Bier ist offen.
Na gut, super.
Ach so, ich weiß nicht, ob ich ein Glas trinken kann an dem Mikro vorbei.
Ja, das kriegst du hin.
Ja. Ich höre dich glucksen.
Ja, du hast gerade sehr gegluckst.
Das gehört mit zur Sendung. Das muss so.
Ah.
Ach stimmt, mit dem Glas ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube, aus der Flasche trinken ist der Trick.
Ich kann aber das
wir können ja noch einen Strohhalm holen.
Füllen.
Oder so ein kleines Tässchen.
So, also wir müssen jetzt erstmal etwas loswerden, weil wir sind natürlich auch in gewisser Weise Nerds und deswegen sind wir entsprechend ja sozial inkompetent, weswegen wir das letzte Mal schon wieder vergessen haben, unseren Gast vorzustellen, wie die Male auch davor. Und das war natürlich Helga Hanhaiwen auf Twitter. Und wir haben das dann im Nachhinein dann in den Shownotes nochmal reingetan. Das tut uns sehr leid. Es war eine wunderbare Folge. Es war, glaube ich, eine der besten Folgen, die wir bisher hatten. Das Feedback war auch überragend.
Ja.
Und also dann solche Fauxpas. Natürlich auch noch mit der Tonqualität auch nochmal. Sorry wegen diesem ganzen Fuck-up hier mit der neuen Technik. Aber jetzt wollen wir mal ganz kurz erstmal Malte vorstellen, weil wir das jetzt einfach mal machen wollen, unseren Gast
jetzt vorstellen. Jetzt müssen wir den Gast vorstellen.
Genau. Ja, okay. Malte, wie war das mal? Irgendwas mit W, Welding.
Irgendwas mit. Ich habe ganz lange mit Max zusammengearbeitet.
Genau, du warst doch damals Fußballblogger, ne?
Genau, macht ihr doch mal die Vorstellungsrunde, ihr kennt euch besser.
Ja, Max.
Ja, Malte Welding ist Fußballblogger bei Fooligan gewesen, ist darüber in den wunderbaren Spreeblick Verlag aufgestiegen, wo er eine große...
Verlag. In den Spreeblick Verlag.
Ja, die gehen. Aber war das schon ein Verlag, als du reingegangen bist?
Das war ein Konzern.
Das war der große, das war eine Holding.
Hat dann Coca-Cola übernommen und dann haben sie sich auf ihre Kernkompetenz zurückgezogen.
Keine Bücher zu produzieren.
Ja. Wieso, das machen sie doch jetzt.
Ja, das wird's das erste Spreeblickbuch tatsächlich geben. Jetzt so. Gab es da Blogger und Autor.
Ich erinnere mich zufällig daran, wie ich Max zum ersten Mal gesehen habe. Ach, wir waren zum WM-Halbfinale Italien,
stimmt,
Frankreich verabredet beim Public Viewing und Max hat mir erzählt, wir seien Teil einer Revolution.
Ja.
Was ja im Grunde nicht gestimmt hat, aber...
Revolution ist ausgeblieben.
Wir waren der Teil. Jetzt
der Fußballrevolution oder was?
Nee, der Netzrevolution, der Blogrevolution.
Okay. Wir haben damals noch nicht in Berlin gewohnt. Wir waren zu Besuch und also haben uns Wohnungen angeguckt. Wer ist ihr?
Ich schon.
Wir ist meine damalige Freundin und jetzige Ehefrau.
Ah ja, okay. Dann wir schon mal eine wichtige Information. Ne?
Eine wichtige
Hörer, spitzt die Ohren. Ja, weiter.
Und wir haben uns damals Wohnungen angeguckt und zwischendurch halt Max getroffen. Max war der Spiritus Rector hinter Spreeblick. ich erzähle immer noch allen Leuten, tatsächlich so alles, was mit Medien zu tun hat, versteht ja immer noch nicht, wie das eigentlich funktioniert, wie sie im Netz irgendwie auftreten können. Also wer mal auf die Homepage der Berliner Zeitung zum Beispiel schauen möchte, weiß vielleicht, wovon ich spreche. Und ich erzähle immer allen, wie wichtig das ist, dass man so einen Max hat, so einen, der auf der gleichen Hierarchieebene.
Ich finde es auch total wichtig, dass wir einen Max haben. Also ja.
Ja, der auf der gleichen Hierarchieebene ist und schnell kontaktierbar und dass man halt die Technik beherrscht auf so einer Seite. Das haben nur ganz wenige
das
Publikationen viel. Im Netz verstanden. Ich habe zum Beispiel in der Berliner Zeitung die waren monatelang meine Kommentare
jetzt
kaputt.
Jetzt müssen wir hier mal die Vorstellung noch beenden. Ja, weil du bist jetzt Kolumnist bei der Berliner Zeitung.
Ja. Genau, das ist die eine Sache, genau. Eine wichtige,
ja,
eine
wichtige Eigenschaft. Von Fußballblogger zu Liebeskolumnist, was im Grunde.
Es bleibt ja
wir wissen, so
in der Familie.
Das ist ein großes Thema, wo man viel
zu schreiben kann. Das sind deine zwei Themen, oder? Ich meine, Fußball und Liebe. Eine Zeit lang hast du viel über Politik geschrieben, bei Spreeblick vor allem.
Manchmal auch über Sterben.
Ja, okay, und alles Mögliche. Also Politik war, also das ist aber gar nicht mehr so richtig, ne?
Politik?
Politik schreibst du gar nichts mehr.
Ich habe festgestellt, je älter ich werde, desto mehr erschlägt mich die Komplexität von Politik. Das war mit 15, wäre es einfacher gewesen, über Politik zu bloggen.
Da hat man die Welt noch verstanden, oder?
Mit 15 war die Welt für mich relativ übersichtlich. Ja. Jetzt kann ich nicht mehr die Gesundheitsreform verstehen. Vielleicht bin ich auch jetzt wirklich in dem Alter, wo die Demenz einsetzt.
Du brauchst eine Gesundheitsreform. Mit 15 hast du die Gesundheitsreform einfach ignoriert.
Nein, du weißt, wie ich es meine. Also es ist halt einfach... ja, wie soll ich das sagen? Ich bin halt überhaupt nicht mehr, ich habe irgendwann auf Spreeweg verkündet, dass ich jetzt in die Grünen eintreten werde.
Stimmt, das kann ich mich erinnern. Du bist nach zwei Wochen wieder ausgetreten, oder?
Ich bin nie eingetreten. Ach, du bist nie eingetreten. Nein, es haben sich zwei Leute aus dem Vorstand gemeldet bei mir. Ich weiß, Malte Spitz war der eine. Ja, ja. Und ich war mal bei so einem Internet-Roundtable und da ging es irgendwie um eine Marketingkampagne für Claudia Roth und was man da machen könnte. Und ich habe gesagt, dass sie sowieso immer an der Peinlichkeitsgrenze ist und niemand fand das irgendwie interessant und lustig.
Ach nee. Außerdem finde ich die Grünen eh scheiße, hast du gesagt.
Was ich halt gesehen habe, ist so, wenn du in der Partei bist und selbst wenn das eine ist, die ich eigentlich okay finde, musst du... das hinten anstellen, was du findest und musst irgendwie auf Parteilinie und Lagerdenken haben. Und dann habe ich gedacht, was soll ich als Autor eigentlich so in diesem Lager denken? Das tue ich halt einfach nicht.
Ja? Das fand
deswegen, und das ist das, was ich jetzt an den Piraten zum Beispiel ganz gut finde, dass sie im Grunde sind sie die Vorstufe zur parteilosen Politik.
Also die lösen sich als nächstes auf und sind jetzt der.
Das wäre schön, ja. Das wahrscheinlich das Richtige.
Parteien oder Piraten?
Also ich meine. Nein, das Ding ist, dass ich heute nicht mehr angemessen finde, für vier Jahre Mandat zu geben, sodass sie in meinem Namen machen können, was sie wollen, weil ich zufällig gerade richtig fand, wie sie bla, dass sie nicht nach Afghanistan gehen oder wohl oder wo, wie auch immer. Und da finde ich diese ganzen... ohne mich da jetzt im Detail zu sehr auszukennen, Liquid Feedback oder sowas, glaube ich, eine richtige Reaktion.
Das finde ich ja interessant, dass du das so sagst.
Findest du interessant?
Ja, ich hatte dich halt eher so immer in diesem komischen, Sozialdemokraten-nahen Realo-Flügel so bei Richel eingeordnet.
Das ist der meinen Blog betreibt, das ist Matthias Richel. Also ja. der ist mein Max, wenn man das... Ja.
So. Außer, dass er keine Ahnung von Technik hat.
Nein, das ist ja, nicht ja, wahr. Nee, hat... Aber... ja, der ist Sozialdemokrat und der zwingt mich manchmal so Banner da reinzumachen. Deswegen denken Leute immer, ich wäre Sozialdemokrat.
Ach so, ich habe so ein
Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und das war immer schon beherrscht von Sozialdemokraten und da sind das die Konservativen. Also diese ganzen
ja, Berge. Du doch auch, oder?
Ja, also ich kann.
Die ist nicht so besonders progressiv.
Wenn ich jetzt die Wahl habe, und das ist ja nun mal meistens so, zwischen einem sozialdemokratischen und einem christdemokratischen Kanzler,
ja.
Dann fängt folgende Problematik an. Die Christdemokraten machen im Zweifel linkere Politik. Die rechteste Politik in den letzten 30 Jahren hat nun Schröder gemacht, soweit ich mich erinnern kann.
Also Merkel kann man nicht guten Gewissens als rechts bezeichnen.
Nicht wirklich, nee.
Ja gut, die ist halt auch so eine Art Endstufe der Politik,
in der sie
halt Verwaltung betreibt. Ne? Kohl war präsidial und Schröder, der sich der Sache angenommen hat, naja, also, wie gesagt, auch da kenne ich mich wahrscheinlich im Zweifel nicht gut genug aus, um das jetzt wirklich...
Ja, da verschwimmen dann ja, auch irgendwie die Kategorien.
Also, ich meine, wir sitzen hier und reden über Dinge, das geht, also das muss
ja. Ja. Also das ist hier sowieso alles nur sehr, sehr meinungslastig.
Hört auch keiner zu.
Ja, ja.
Genau.
Wir sind ja im Internet.
Das ist hier praktisch nur Internet. Also du bist praktisch nicht existent. Aber sag mal nochmal zu dir, weil um das jetzt mal einfach mal auszudröseln. Also du bist auf jeden Fall Blogger. Du hast lange bei Spreeblick gearbeitet. Du hast eine Kolumne in der Berliner Zeitung, einmal wöchentlich, glaube ich. Ne?
Ja, da ich beantworte da Fragen zur Liebe.
Sind
genau.
Fragen?
Sind das wirklich, genau, das wollte ich auch mal fragen. Also sind das wirklich Fragen, die so eingereicht wurden oder denkst du dir die auch aus?
Nein, da ist ja eine Mailadresse. Die Fragen sind natürlich irgendwie im Original viel, 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 viel länger. Und deswegen kann ich die auch so gut beantworten.
Weil du schreibst eigentlich nur die Frage nochmal anders.
Ich redigiere sie halt entsprechend, damit nicht irgendwie so frage und ich sage, ja.
Ja, mach genau. Doch. Aber ich meine, hey, das würde doch total viel Arbeit.
Ja, ich habe das auch versucht.
Die Kolumne einfach die Frage und dann einfach nur ja.
Ja. Vielleicht.
Das könnte eine Lösung sein.
Woher soll ich das wissen?
No. Es ist ja im Kern tatsächlich auch eine Kolumne. Mhm. Eben. Also, es ist so eine Mischform. Es ist ja kein reines Dr. Sommer. Und interessanterweise wissen die Leser das auch. Also die Leser wissen ja, wie die anderen sind und wissen, dass das dieses Unterhaltsame, ich glaube, die fragen mich halt nicht als Guru, Arzt oder sonst irgendwas, sondern als so ein Typ, der vielleicht irgendwie einen Einblick da hat, der irgendwie eine neue Perspektive.
Also du kriegst da keine Fotos mit, muss ich damit zum Arzt oder sowas?
Ja, ich habe...
Herr Dr. Welding, sagen Sie doch mal.
Mir hat einmal eine geschrieben, die Witwe geworden ist, ein halbes Jahr vorher. Der Mann ist in diesem Sandsturm auf der Autobahn nach Mecklenburg umgekommen.
Oh Gott.
Und es war die große Liebe, die war 32. Oh je. Und es war der Mann in ihrem Leben.
Ja.
Und das ist echt die einzige Leserin, zu der ich irgendwie so über Mail Kontakt habe und wo ich, glaube ich, für die Mails, die ich ja schreibe, länger brauche als für die Kolumne, weil ich so um Weihnachten rum halt totale Angst hatte, dass sie da nicht drüber kommt. Und die hat Weihnachten auch wirklich dann allein verbracht. Das Ding ist, in so einem Fall, wenn du gefragt kriegst, so, was soll ich machen, ja auch nicht einfach schreiben kannst, da kann ich auch nicht zusagen, sondern du musst dann ja auch in irgendeiner Form reagieren. Es gab schon öfters mal Fragen, die eigentlich meine Kompetenz gesprengt haben, und dann lese ich halt das Internet leer und versuche irgendwie zu machen, was geht.
Habt ihr da vielleicht, also ich kenne das irgendwie so aus so anderen redaktionellen Problemen, Leuten, zum Beispiel hier Domian, das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, da gibt es dann immer so Psychologen im Hintergrund, an die dann halt in den entsprechenden Fällen weiterverwiesen wird. Habt ihr da sowas auch?
Nee, normalerweise, natürlich gehört zur Liebe im Grunde auch irgendwie Psychologie an irgendeiner Stelle, aber ich versuche das halt auszuklammern normalerweise. Es ist, geht ja auch manchmal einfach um, soll ich mir die Schamhaare rasieren oder nicht?
Und dann, die Psychologie der Schamhaarrasur.
Das ist aber ganz interessant. Ich habe mir kürzlich eine Psychologin, die irgendwie mit Krebsfällen zu tun hat, geschrieben, dass sie manchmal meine Kolumnen weiterreicht, um so ein bisschen aufzulockern. So. Also es scheint, ich dachte immer, Psychologen müssen das total hassen. Naja, ich weiß auch nicht. Also
guck so mal, haben es auch schwer, oder?
Nein, ich glaube, das funktioniert eben ganz gut als Unterhaltung. Das ist halt ein Thema, die Kolumne, das ist halt wirklich ein Thema, da kriege ich Mails von 70-jährigen Männern, und ich sehe halt über Facebook, dass es irgendwie 20-jährige Facebook-Freunde lesen. Das ist halt ein Thema, was jeden interessiert.
Ja.
Also ich meine, klar, also kannst du immer Dr. Sommer für Arme oder sonst was das nennen, aber es interessiert jeden.
Aber Dr. Sommer ist ja nur Sexualität, oder?
Ist das nicht auch Liebe, Sex und Zärtlichkeit?
Ja,
mein
Bravo-Abo habe ich ja wieder abgestellt letzte Woche. Ich bin jetzt irgendwie raus aus dem Alter irgendwie. Ich weiß nicht.
Jetzt bist du.
Seit gestern fühle ich mich irgendwie da nicht mehr so.
Jetzt hast du gesehen, dass man Pornos im Internet runterladen
kann. Genau.
Wahnsinn.
Seitdem geht die Bravo-Auflage
zurück. Das ist total krass. Das ist ja jetzt sozusagen alles in der Cloud. Ne?
Wie man so schön sagt. Ich bei der Vorstellung total vergessen habe, ich bin ja jetzt wirklich mal mit beiden Leuten in einem Raum, mit denen ich mal einen Podcast gemacht habe und der dann gescheitert ist, weil wir uns verkracht haben.
Euer ist auch schon mal gescheitert.
Unser ist auch schon mal gescheitert.
Man kann mit Max. Kann man sich streiten?
Man kann sich streiten.
Man
kann sich vor allem auch so endgültig streiten.
Mhm. Wobei, das kann man.
Ich fand euren Streit, fand ich, der hatte eine innere Größe, da habe ich mich wirklich vor verbeugt. Sollen wir auf
ihre
Facebook. Das wissen die Hörer hier.
Ja, selbstverständlich.
Wir haben da nichts verschwiegen. Obwohl sie nehmen uns das bis heute nicht ab. Ne? Also es gibt viele Leute, die sagen so, ey, die wollten, das war eine reine PR-Aktion.
Da ich Max kenne, habe ich das keine Sekunde. Ich habe das...
aber man muss auch sagen, also mich hat durchaus auch seinen Teil dazu beigetragen.
Ja,
also
ich bin auch totaler,
auf Gegenseitigkeit.
Ich bin auch ein totaler Dickkopf.
Ja, so eine Art Einzel-Bader-Meinhof-Gruppe, aber... Aber Max ist bestimmt noch sturer.
Wir müssen echt diesen Einspieler hier von den Wikigeeks mal echt hier reinkriegen, sodass wir so mit diesem, wir müssen mal klarkommen, die Leute.
Ach so, oh Gott, jetzt, so auf die Schnelle jetzt.
Ja, das ist egal, brauchst du, nee, aber das
Muss man aber mal machen, wir müssen das mal hinkriegen.
Wir müssen also überhaupt mal so Einspieler oder sowas, genau. Das wäre echt ganz geil.
Ich versuche jetzt mal hier wieder normal ein bisschen Tempo reinzubringen.
Ja,
okay. Also Max und ich haben wirklich 3 Jahre zusammengearbeitet und größtenteils hat das eigentlich ganz gut geklappt, würde ich sagen.
Nein, wir haben uns auch oft ziemlich in die Haare bekommen wegen Gott, was wir so, was ja niemand ahnt bei Spreeblick, Johnny hört das übrigens hin und wieder mal hier. Also die letzte Sendung, wo wir ihn erwähnt hatten, hat er prompt mir eine Mail zugeschickt. Das ist, ja,
doch in den Kommentaren.
Genau.
Ich hoffe, er erwähnt ihn nur freundlich.
Ja, ja, selbstverständlich. Und man ahnt ja nicht, also zu jedem Artikel, der auf Spreeblick erschien, gab es ungefähr 200 E-Mails, die sich mit diesem Artikel auseinandersetzten und längere Hintergrundtelefon. Also
egal, ich kann mich nicht erinnern, dass sich ja jemals jemand mit einem Artikel auseinandergesetzt hat.
Es gab eine Mailingliste, auf der immer viel los war, und es gab, ich habe stundenlang mit Malte telefoniert, obwohl er ungefähr 3 Gehminuten vom Büro entfernt wohnte. Und das war schon alles irgendwie, ja. Revolution ist dann ausgeblieben, aber ich soll niemand behaupten, wir hätten es nicht versucht.
Ich weiß nur, ich habe irgendwann kürzlich geguckt, ob ich irgendwas von mir klauen kann, und bin Artikel von mir durchgegangen und dachte irgendwann, ich hätte jetzt ungefähr ein Jahr durchgescrollt und war bei einem Monat oder so. Ich hatte einen dermaßenen Auswurf.
Du hast ja 3-4 Artikel am Tag geschrieben, ne?
Unglaublich, es war Maniac-mäßig. Also ich fand das total toll, ich fand deinen Artikel super, aber es war echt, wo man sich dachte so, wow.
Man sollte vielleicht wissen, dass wir alle nackt hier sind, ne? Dass diese erotischen Untertöne,
ja.
Die kommen nicht von ungefähr.
Nee, das wissen unsere Hörer, dass wir immer
genau, wir sind immer, wir sind immer nackt. Das ist darum haben wir auch so lange gebraucht, bis wir erstmal eine Frau als Gast hatten.
Genau, die meisten genieren sich ja immer total.
Aber emanzipierte Frauen haben mit Nacktheit keinen.
Nö, absolut. Oh, also, mit meiner schon. Also.
Ja, bei Max kriegen sie ja meistens dann schon Angst.
Oder lachen.
aber wir haben ihn halt extra für Helga haben wir ihn rasiert. Das ist ein ganz
krass. Dann wusste man zum ersten Mal, wo vorne und wo hinten ist.
Oder? Das ist jetzt hier, das ist ja schon die zweite Sendung, in der mal so schönes Max-Bashing betrieben wird.
Das machst immer du, ja?
Ja, dafür ist es mein Job. Okay. Sonst wäre ich in diesem Podcast nicht.
Ach so, noch eine kleine technische Ankündigung kann ich hier nochmal zwischendurch schieben. Wir haben die Technik teilweise schon umgestellt. Das wird hier hoffentlich die erste Folge sein, die dann als Podcast im ARC-Format umstellt. Also wenn ihr das jetzt nicht hören könnt, dann... Also wenn ihr das jetzt hören
könnt. Stell mir ja vor, dass wir das für uns hier jetzt machen, oder? Das ist so eine Art, wir drei reden einfach und tun so, als würde das.
Das ist ja auch so.
Im Wesentlichen ist das so.
Ja. Also ich meine, der Titel des Programms, wir müssen reden. Es geht nicht darum, ihr müsst zuhören, es geht halt, wir müssen reden. Wir haben einfach ein Bedürfnis.
Habt ihr denn das Gefühl, das hilft euch?
Ja, total, auf jeden Fall. Also ich gehe jedes Mal total gestärkt, also mental gestärkt gehe ich jedes Mal aus dieser Sendung raus.
Ja. Und wir haben ja auch sogar Hörer. Also es ist immer wieder unglaublich auf der Straße. Auf der Straße habe ich. Doch einmal habe ich sogar jemand auf der Straße. Ich bin mal auf der Straße erkannt worden.
An der Stimme.
An der Stimme.
Von der Polizei.
Nee, von einem Mobile Max-Hörer. Und
diese Stimme kenne ich doch.
Und ich habe am Wochenende gab es eine kleine Podcaster-Konferenz. Und da
war ich nicht eingeladen.
Da warst du nicht eingeladen, weil.
Stimmt, das sehe ich bei Facebook, dass ihr seid dauernd auf irgendwelchen Konferenzen oder
ich so, nicht. Ne?
Irgendwie ich Frauen nicht. Für Pelzmord oder sowas.
Da gehe ich immer hin. Frauen für
Pelzmord. Und mach den Pelz. Nee, das war hier so von Tim Prittlaff hatte die organisiert. Und da waren auch alle brave WMR-Hörer und haben sich ganz furchtbar über mich aufgeregt.
Warum?
Über dich?
Über mich oder über dich?
Über dich.
Über was für mich? Hörer waren
und sich aufregen. WMR, wir müssen WMR. Reden.
Bestimmt, weil ich nicht da war.
Ja. Das ist ganz interessant. Unser Podcast war, glaube ich, das
alle 3 Folgen.
Beliebteste, was ich je gemacht habe. Also ganz lange bin ich gefragt worden, wann ich denn endlich mal wieder einen Podcast mit Max mache.
Das ist auch super, mit Max einen Podcast zu machen. Ich verstehe nicht, warum du diesen Goldklumpen hast fallen lassen, aber es ist so total super, weil ich habe ihn aufgenommen.
Ich habe das vergessen, den Goldklumpen. Verdient ihr viel Geld damit, ja?
Ja, wir sind unfassbar steinreich sind wir.
Ach so, ja, flattert mal hier schön. Wir müssen immer noch mehr Software kaufen.
Soll ich das nochmal sagen?
Ja, wir haben das war damals, das war ja, das, die Tücken der Technik, das ist ja bei diesem scheiß Podcast.
Ich weiß jetzt wieder, worüber wir uns zerstritten haben. Soll ich sagen?
Ja, sag.
Ich habe über jemanden, ich sage jetzt nicht den Namen, ich habe angefangen, über jemanden, den ich eigentlich nur sehr vage kannte, mich fürchterlich aufzuregen, weil er so ein Typ ist, eigentlich so ein Blogger.
Dann sag doch recht, wer?
Kann man das?
Ja klar, wir lästern hier dauernd über andere Blogger.
Das war der sich kürzlich der hat auch kürzlich wieder geschrieben darüber, dass warum keiner gesagt hat, woran Robin Meyer-Lucht gestorben ist. Thilo Baum.
Ah, Thilo Baum.
Ach, Thilo ja. Baum. Und ich bin total abgegangen über Thilo Baum.
Ja, über den kann man auch ganz gut abgehen manchmal, ne?
Ja. Und dann habe ich gesagt,
aber das ist ja fast Mainstream, sich über den aufzuregen.
Ja, dann habe ich gesagt, Max, komm, schneid das bitte raus. Weil ich mich halt darauf, auf Sachen bezogen habe, die privat Thilo Baum gesagt hat. So, wenn ich was gesagt hätte über Sachen aus dem Blog, das ist das eine gewesen. Ich glaube, wir streiten uns gleich wieder.
Ich kann mich ehrlich gesagt
noch so mittel dran erinnern. So habe ich gesagt, bitte schneid das raus. Und da hat Max dann irgendwie eine Zensurkrise gekriegt. Und,
ja, das finde ich auch richtig so.
Ja, das dachte ich mir, dass du das richtig findest.
Darum machen wir jetzt ja eine Live-Sendung, damit sowas nicht mehr passieren kann. Das ist okay. Jede rausgeschnittene Stelle, wird das ist aber wirklich so, wenn irgendwas hier rausgeschnitten wird, dann hat irgendjemand die Kopie da draußen und irgendjemand schneidet es mit und also im Zweifelsfall sicherlich der E-Pirat mal wieder.
Hast du das gehört, Thilo Baum?
Wir können. Und
jetzt bist du dran.
Das ist ja lustig. Ich habe neulich, da fällt mir ein, apropos, also so man wird ja auch langsam zum Meme. Also es ist so dieses
Max vermemt.
Wir vermemen
hier. Nicht ganz so wie Christopher Lauer, aber.
Was ist denn mit Christopher Lauer?
Der ist so totales
Meme. Lauerfaces hier so und sowas?
Hab ich noch nie gesehen.
Hast du noch nie Lauerfaces gesehen? Das muss ich dir mal zeigen. Das ist total super.
Ich finde es so lustig bei den Piraten, dass man jetzt schon immer sagen kann, wer ist. Lauer ist der Fischer.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, die hier, Marina ist Petra Kelly. Die muss nur noch den General finden, der sie erschießt.
Aber es ja, das ist sehr gut.
Ich weiß nicht, ich kannte Petra Kelly nicht. Also ich,
das ist aber halt ihr weiß aber.
Ich kenne die Geschichte, die grobe.
Der macht ja immer so eine komische Fresse halt in seinen Talkshows.
Er sieht so ein bisschen aus, als wäre er Koks.
Und das kann man halt so, anstatt von Emoticons, kann man dann halt einfach so ein Lauerface
nehmen. Ich bekomme hier gerade Gesichter von Christoph.
Also Lauer Fuck, also FAC.es. Und man kann einfach so auf ein Bild klicken, dann wird dann sozusagen direkt in die URL, direkt in die Zwischenablage wird dann die URL von dem Bild reingedingst.
Und das hast du erfunden?
Nee, das habe ich hier erfunden.
Sieht aber so aus, als ob das im Wesentlichen aus einer Anne-Will-Sendung alles wäre.
Nee, das sind verschiedene Sendungen. Also es geht da auch hier unten noch weiter so. Und der hat auch echt so geile Grimassen drauf einfach. Das ist echt irgendwie.
Sind die wenigstens animiert oder sowas? Oder?
Also manche sind wohl animiert.
Okay.
Naja, egal.
Das scheint mir in irgendeiner Form animiert zu sein.
Das ist auf jeden Fall bearbeitet, ja. Also nicht alle sind total original. Hier siehst du genau, dann kann man das hier so reinballern und dann hat man halt hier so eine URL zu dem Lauer Face und dann kann man sie damit kommunizieren. Das ist sozusagen eine Möglichkeit zu kommunizieren.
Das würde jemand machen, ja?
Genau. Das müsste man jetzt sozusagen nur mit Audioausschnitten aus deinen Podcasts machen und dann wärst du auch ein Meme. Wie geil wäre das denn?
Wenn ich ein Meme wäre, ne?
Ich war neulich beim ZDF, beim elektrischen Reporter zu Gast. Und ich
ach ja, stimmt, das habe ich gesehen.
Und ich
nein, das war so peinlich. Du musstest da irgendwie sagen, Faces of Germany oder so. Du saßt da so.
Nee, die Geschichte ist ja authentisch.
Ja, ja klar. Aber du saßt da und musstest dann sagen,
ich habe
die Faces of Germany Folge runterladen wollen. Das hat nicht funktioniert.
Nee, ich habe der Satz war. Und
was
das habe ich.
Was? Wo? Was?
Das ist ja, wenn es hier knackt in deinem Kopfhörer, ich hoffe, es knackt nicht im Chat. Das ist, wenn hier das Mikro übersteuert, weil wir haben hier keine Technik dran, die uns das übersteuern. Das ist hoffentlich im Chat alles weg. Ich musste ein bisschen erzählen in dieser Sendung darüber, also ich habe mich mal bei Mobile Max furchtbar darüber aufgeregt, weil meine Freundin wollte sich Germany's Next Topmodel angucken.
Ja, deine Freundin.
Du saßt hier gerade noch mit dabei, also es ist hier, während wir hier sitzen, spielt sich drüben irgendwie nicht Germany's Next Topmodel, sondern die entsprechende Vox-Sendung ab. Das perfekte Model, genau. Und das hat nicht funktioniert und ich habe mich darüber aufgeregt, weil sie hat wirklich alles probiert, was in ihrer Macht stand, um das zu kaufen. Und daraufhin habe ich das nochmal probiert und habe es auch nicht.
Wer hat was gekauft?
Sie wollte diese Folge gucken. Sie guckt die nicht im Fernsehen.
Sie wollte die gucken,
weil sie hat sie verpasst oder sowas oder guckt die nicht, wenn sie läuft. Und hat die dann probiert, zuerst über iTunes zu kaufen, dann gab es sie nicht zu kaufen. Dann hat sie probiert über die entsprechende Seite von Maxdome oder sowas heißt das. Und da sollte sie dann Euro zahlen, dann musste erstmal ihre Kontodaten angeben und dann haben sie ihr eine Mail geschickt. Ja, bevor wir ihnen jetzt tatsächlich dieses virtuelle Produkt im Wert von 1 Euro geben können, müssen wir erstmal überprüfen, ob sie überhaupt kreditwürdig sind. Und das war das letzte Mal, dass wir was von denen gehört haben. Und
das ist gar nicht so leicht, Geld loszuwerden.
Ja, ja, genau. Aber genau darum ging es in dieser Sendung.
Versuch mal für Pornografie zu bezahlen.
Da ist deine da rechte geht das
Hand
doch,
verdorrt. Tatsächlich noch nicht versucht. Deine Hand verdorrt. Was? PayPal!
Aber der Witz war ja, dass halt in dieser ganzen, in dieser kurzen Episode beim elektrischen Reporter diese ganze genau. Story so weit runtergebrochen ist, dass eigentlich nur du da saßt mit deinem Dings und meintest halt so, oh, ich wollte doch unbedingt
Faces
of Germany, das hat nicht funktioniert.
Nö. Der Satz war, ich bin gescheitert und ich bin Informatiker. Genau.
Ich bin gescheitert und ich bin Informatiker.
Das ist doch das T-Shirt, mit dem ich dich kenne, rumläuft.
Stimmt eigentlich. Genau, das ist mein Leben in zwei Sätzen.
Ich sehe mich jetzt schon. Ich kann sagen, dass ich ab Sommer wahrscheinlich beim Raab so ein Knöpfchen belege. Gibt es Stefan Raab noch?
Ich glaube schon. Ja, wieso?
Ich habe vor ein paar Monaten so eine es gab mal vor einem Jahr oder so mit Frauen, wie heißt das? Es gab eine Sendung, wo Frauen über Sex reden. Auf Vox, Spiegel TV irgendwie.
Ja.
Und ich bin jetzt in dem männlichen Äquivalent dazu. Und ich habe gerade, das erscheint auch...
Auf Vox oder wo?
Ja, das erscheint auch als Buch. Und ich habe gerade die Fahnen gegen gelesen. Und was erstaunlich war und was die Reporterin auch gesagt hat, ist, bei keinem war die Diskrepanz zwischen dem, was ich... Wie ich es gesagt habe, der Eindruck ist beim Sprechen und wenn du es geschrieben siehst, so groß. Weil ich alles, was ich irgendwie da gesagt habe, klang irgendwie total nett. Und wenn du es dann liest, denkst du, oh Gott, so viel Sperma. Oh, Sperma im Auge, oh nein. Und es gibt da irgendwie so, ja, was ist toll, wenn was eine Frau macht oder so. Und da steht da bei mir, schluckt. Ich dachte, ja, das kann nicht, was soll denn das heißen? Ja, hier haben das alle verstanden. Und dann in der Sendung, das ist ja klar, was dann sitze ich dann da, schluckt. Das ist dann das nächste Jahr, wir stehen immer bei mir, schluckt. Das kannst du ja jetzt schon.
Wie, und das brauchen wir auch als Einspieler hier, oder?
Schluckt.
Ja, das holen wir uns. Kann das
so bei Boxen schneiden?
Ja, genau.
Das ist übrigens immer, wenn du irgendwie mit Medien zu tun hast, du kannst da das. Super Zeug schlecht hinreden. Die schaffen es immer, das einzudampfen, dass du klingst wie Dieter Bohlen.
Ja, aber uns wird das hier auch nachher die ganze Sendung mit 3 Minuten sein.
Schluckt.
Also Malte, was sagst du denn dazu?
Schluckt. Mal schluckt.
Ich schluck doch. Aber das ist doch kein Satz.
Also du hast das so nie gesagt, sondern das ist...
Nein, ich glaube, in dem Fall habe ich das gesagt, aber es war bestimmt viel lustiger, als wenn du es geschrieben siehst.
Nee, ich fand mich ja beim elektrischen Reporter tatsächlich...
Du fandst dich da richtig gut.
Nee, ich fand mich da nicht richtig gut, aber ich fand, also die haben mich nicht irgendwie in einem falschen Licht dargestellt oder so. Es ist nicht so dieses berühmte so, ich komme hier in eine Sendung reingerannt und nachher bin ich komplett falsch dargestellt, sondern ich... das war im Wesentlichen die Story, die ich, also das war meine Story, die auf meiner Geschichte basierte und ich fand es sehr lustig gegeneinander geschnitten, weil man immer noch so die Content... Und
direkt vor dir war La Printon.
Genau, mit ihrer...
Mit deiner Freundin.
Aber das ist meine Freundin.
Achso.
Ja. Was? Deine Freundin?
Ach, nur so.
Ich glaube, ich habe...
Aber wir wollten noch über die Piraten reden.
Achso, die Piraten, dann kommen wir noch darauf. Ja, stimmt, mit ihrer Verlobung, ne?
Da war dieser gegen. Tweet mit der Verlobung, genau. Das war nämlich die 140 Sekunden, 140 Sekunden, da war ich auch schon mal.
Ach so, das ist dann so.
Ein Julia Schramm, weiß ich nicht, ob sie wirklich nicht versteht, was die Leute dagegen gesagt haben oder ob sie clever genug ist, das irgendwie so zu wenden, als würde sie es nicht verstehen. Was Julia Seliger von den Grünen, hat ihr vorgeworfen, dass sie ihre Hochzeit zelebriert in der BZ.
So, okay.
Das war das Thema. Es ging
in der Bild auch vor allem.
Und in der Bild auch. Dass irgendein Schwachsinniger von den Piraten gesagt hat, wer heiratet denn heute noch oder so. Das ist doch Pillepalle. Ich meine, kein Mensch reagiert, kein einigermaßen gesunder Mensch reagiert auf eine Heirat negativ.
Ja, aber davon sind jetzt im Internet jetzt auch nicht so wahnsinnig.
Doch, da waren aber schon einige.
Ja gut, aber halt gut, ein paar Kranke gibt es immer. Wenn ich früher geschrieben habe, der Himmel ist blau, kam immer einer, der gesagt hat, ja, bei uns nicht, du Schwein. Also... Das ist auch, ich meine, auf die Irren. Aber ich meine, im Ernst, die Vorstellung, man hätte eine Vorsitzende, die erst irgendwie groß ihre Hochzeit verkündet auf Twitter und in der BZ und dann
Monat. Sie hat das nur auf Twitter. Die Medien haben das aufgegriffen. Aus Twitter.
Würde Modienkompetenz nicht ein bisschen dazugehören zum Vorsitzendentum?
Das heißt mit anderen Worten, man hätte es nicht twittern dürfen, oder was?
Also ich.
Das ist doch jetzt irgendwie ein bisschen albern,
meine Hochzeit ist gegen meinen Willen getwittert worden von meinem Blog Max, Matthias Richel.
Ach, das war auch gegen deinen Willen. Ich dachte, das wäre
so. Gegen deinen Willen.
Aber ich habe auch Facebook Bilder gesehen. Die sahen so auch als ob.
Mein Facebook behandle ich so, als wären da nur Freunde.
Ah, okay. Aber da sind auch so Leute wie ich dabei. Das weiß ich.
Freunde oder Leute, die ich mal nackt gesehen habe.
Ich hoffe, ich gehöre zu den Freunden.
Okay. Wo waren wir stehen geblieben?
Wollen wir das jetzt schon irgendwie jetzt reinlinken? Wir machen das noch später. Lass uns doch mal ganz kurz noch mal.
Der Seemann, der hier neben mir sitzt, MS
Pro. Das ist richtig, ja. Hallo, guten Tag.
Hat eine strenge Vorstellung von wann welches Thema besprochen zu werden hat. Das wollte ich nur mal.
Ja, ich mag es nicht so, wenn das so als zerfasert.
Michi probiert so mal Strukturen so reinzubringen.
Struktur. Mach mal Struktur. Ich meine, du willst jetzt Kapitelmarken einführen.
Nee, ich will gar nicht Kapitel. Ah, stimmt, das kann man mal
Kapitelmarken. Und das kann man nur machen, wenn man auch tatsächlich sozusagen stringent Thema nach Thema.
Was würdet ihr denn bis jetzt für eine Überschrift?
Was sagst du denn eigentlich zu unserem neuen Bundespräsidenten?
Den wir jetzt überraschend gewählt
haben. Genau. Weil wir haben jetzt die letzten Folgen natürlich auch mal über
Bundespräsidenten. Ich kann da zufällig, glaube ich, was zu sagen. Geredet, aber nicht viel mehr als einen Satz. Ja. Ich glaube, man sieht daran tatsächlich, dass das Bundespräsident kein Amt mehr ist, was man vergeben kann. Ich glaube, das Ding ist, Bundeskanzler ist ja sowas wie CEO. Also derjenige managt halt, der macht, der wird darüber, dann wird danach bewertet, was er gerade macht. Denn der Bundespräsident als Person beurteilt wird, im Grunde nur als Person, ist glaube ich nicht mehr heute jemand in der Lage zu repräsentieren, was die Leute sich wirklich wünschen. Also wenn du siehst, der hat irgendwann mal gesagt oder bla oder sonst was, das ist nicht mehr darstellbar. Also da diesem Reinheitsgebot kann niemand mehr entsprechen.
So. Sie integer
ich rede nicht von Wolf. Wolf war ein korruptes Schwein. Aber
okay, ich wollte jetzt schon.
Was?
Ich wollte schon sagen, dass ich dachte, das klang jetzt so, als ob so einer leichten Wolf-Verteilung anlaufen
würde. Nein, okay. aber Gauk, das Gauk ist bestimmt.
Das Gauk
bestimmt kein Mann ist, dessen politische oder ethische Vorstellungen ich teile als Pfarrer. Ja? Das ist gegeben, aber mein Gott, dann soll er Präsident sein. Aber ich sehe dieses Amt als völlig überflüssig an.
Das stimmt, ja. Das würde ich auch, da würde ich absolut sekundieren.
Das ist doch der König von Deutschland, oder? Die Engländer haben ihre Queen und wir haben unseren Bundespräsidenten.
Da war doch jetzt auch tatsächlich dieser Nachfolger wie heißen die, Hohenzollern oder was? Der da irgendwie jetzt tatsächlich gesagt hat, ja, hier, übrigens, hier, Monarchie, ne? Die Erbfolge steht noch bereit, können ja auch gleich wieder einspringen, ne? Ich habe ja tatsächlich meinen wirklich erfolgreichsten Tweet aller Zeiten mit weitem Abstand zu dieser Gauk-Geschichte. Ich habe in der Sekunde, als das Ergebnis verurteilt, verlautbart wurde, habe ich getwittert: Herr Gauk, es reicht. Ziehen Sie endlich die Konsequenzen und treten Sie zurück.
und dann ist das nicht auch ein bisschen bitter, wenn das der erfolgreichste Tweet ist?
Schon ein bisschen,
darunter Erster.
Genau, und dann darunter in Klammern Erster. Und das ist halt wirklich, das ist unglaublich. Ich habe noch nie sowas erlebt. Das ist, bis heute wird das irgendwie rauf und runter. Ich muss mal hier ganz kurz.
Wie hast du denn davon? Was sind denn dann die Zahlen? Halt
Best of hier, das ist jetzt der erste.
Das ist unordentlich.
334 Fuffs und 422 Retweets. Das ist unglaublich.
Was ist der zweite? Am Ende unseres Lebens werden wir alle feststellen, dass wir uns zu wenig getraut haben.
Du hast gerade einen ganz ordentlichen Lauf, kann er sein?
Ja, irgendwie, das ist irgendwie, ja. Naja, der ist auch relativ frisch, also vor 8 Tagen. Naja.
Hast du nicht mal so ein Buch rausgegeben?
Twitter-Buch, ja.
Genau. Da war ich so auch dran. Anderen.
Du warst auch dran,
stimmt. Ich erinnere mich nicht.
Ja. Doch. Du müsstest eigentlich auch ein Exemplar davon
haben. Ich habe ein Exemplar, ja.
Ja, ist doch super.
Das sind alle, die sich verkauft haben.
Also, der würde zum Beispiel aber nicht ins Twitter-Buch kommen, weil er natürlich einfach einen zu krassen Aktualitätsbezug hat. Der ist halt einfach morgen schon wieder total egal.
Da müsste man das Datum dazu schreiben.
Ja, der ist ja eigentlich mit drin, ja, stimmt. Ja. Na egal, auf jeden Fall, das ist so eine kleine Anekdote zu dieser Gauck-Geschichte. Also man muss halt einfach der Erste sein, den Rücktritt gefordert hat, und dann kann man das irgendwie sich auf die Fahnen schreiben, wenn er als nächstes Mal Gauck zurücktreten muss.
Ich glaube, der könnte es schaffen.
Der Gauck? Durchzuhalten, meinst du? Es ist so ein heißer Stuhl geworden irgendwie, ne?
Meine Frau hat gesagt, es wird jetzt nicht mehr verlangt werden, von Schulkindern die Bundespräsidentennamen zu merken, weil Köhler und Wulff, so was, wie sollte man da noch einen Zusammenhang nehmen? Ich weiß, wir haben die Weizsäcker-Rede in der Schule gelesen und es wurde dann ja immer...
Es gab die Weizsäcker-Rede?
Naja, zum Kriegsende. Also zum...
Ach, zur Wiedervereinigung oder was?
Nein, die von 1900.
Ja, es war einer der berühmtesten.
85 war zum Reden, ja. 40 Jahre Weltkriegsende. So, und er hat gesagt, dass es eine Befreiung war.
Ja. Also und das war das damals heute, noch so ein.
Was heute Common Sense ist, war damals halt, naja, doch bemerkenswert.
Ja, das ist eigentlich erstaunlich, wie die Welt sich da so weiterentwickelt.
Also ich gucke hier gerade über drei Themen. Wollen wir nicht tatsächlich einfach direkt zu deinem Buch kommen?
Ich wollte noch mal kurz zu den Kapitelmarken.
Ja, okay.
Einen Satz sagen. Und zwar, das wird in Zukunft, dieses Mal ist es leider noch nicht geschafft, ansonsten würde ich jetzt schon alle, die das jetzt live hören, gerade ziemlich ins Rotieren kommen. Das wird nämlich so sein, dass nicht wir diese Kapitelmarken setzen, sondern dass die Hörer im Chat das setzen. Also es gibt dann die Möglichkeit, dass die Hörer jetzt sagen, alles klar, jetzt reden sie darüber, und dann können die eine Kapitelmarke setzen und das werden dann unsere Kapitelmarken werden.
Also so ein Pad oder was?
Nee, das wird kein Pad werden, sondern man schreibt direkt in den Chat rein und dann wird das in der Aufnahmesoftware, die jetzt hoffentlich hier, das hier alles, was wir gerade reden, alles schön aufzeichnet.
Wird dann so ein IRC, also du willst den Chat sehen?
Ja. Und das ist, wird so ein Chatbot werden, der das dann direkt in unsere Aufnahmesoftware einen Marker reinsetzt. Und dann kann man die im Zweifelsfall nochmal durchgehen, damit da nicht nur die ganze Zeit titten steht.
Hallo Chat übrigens, der Malte beobachtet euch gerade.
Hallo Malte, der Chat hört dir zu. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Also freut euch aufs nächste Mal, dann könnt ihr schon mal den Marker-Tag vorbereiten.
Du willst das hier alles crowdsourcen. Ich meine, eigentlich sollte der E-Pirat auch einfach unsere ganze Technik übernehmen.
Das war ja am Wochenende auf dieser kleinen Konferenz, da waren da welche dabei. Ich darf den Namen noch nicht sagen, die sind noch nicht offiziell am Start. Das wird jetzt, ich glaube, Donnerstag oder Freitag wird das ganz offiziell losgehen. Ich bin jetzt unter den Alpha- oder Beta-Testern dabei. Da lädst du deine Datei hoch, als MP3, und dann schmeißt er dir so ein Ogg raus und ein MP3 und ein AAC und
alles. Deswegen auch diese bolde Ankündigung.
Darum kann ich das auch alles machen. Weil
übrigens, also weiß nicht, ob er Lehmann uns noch zuhört, aber er ist ja also der einzige Ogg-Nutzer auf der Welt oder so. Ne?
Azarus Tod, oder wie er auch gesprochen
hat. Es gibt zwei Leute, die Ogg nutzen auf der Welt, und jetzt wollen wir tatsächlich extra für diese beiden Leute auch mal einen extra Feed anbieten.
Das fällt damit hinten raus aus dem Feed, und das ist echt eine tolle Software, und die macht auch die Lautstärke vernünftig gleich.
Ah ja, okay.
Also die macht wirklich, du schmeißt eine Datei rein und es kommt alles super raus.
Kann die auch gleichzeitig für uns sprechen? Also, weil ist das
ja daran arbeiten sie.
Okay.
Es wird wahrscheinlich einen Modus geben,
ich finde es immer ein bisschen anstrengend, hierher zu kommen und dann hier mal irgendwie rumzulabern.
Sie arbeiten an einem Modus, dass man, dass sie raushören quasi, wer wann gesprochen hat, und dass man dann sehen kann, quasi, wir müssen reden ohne MS-Prom machen.
Man könnte ihn auch ohne mich machen, habe ich den Eindruck, oder?
Ja, natürlich.
Wenn wir wollten. Aber also, wir wollten natürlich nicht. Erzähl doch mal über dein Buch. Was hast du denn
dafür? Ich soll was erzählen. Genau.
Soll ich mal das Cover kurz beschreiben? Du hast
dein zweites Buch jetzt schon geschrieben. Das ist jetzt dein zweites Buch.
Genau.
Dein erstes war, das habe ich nicht gelesen, übrigens.
Frauen und Männer passen nicht zusammen, auch nicht in der Mitte.
Das war, ich fand den Titel wirklich obszön billig. So.
Obszön billig?
Ja, das hat mich tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen davon abgehalten, dass ich das wirklich, obwohl ich wirklich so viel in die Timeline und in die Blogs reingespült kriege, dass es so super gewesen sein soll. Also ganz viele Leute fanden das ganz toll.
Ja, es hätte dir auch bestimmt viel Freude bereitet.
Ja, also Bosch zum Beispiel, der fand das ja auch total toll.
Ich habe sie noch irgendwo rumliegen, ich habe es aber nie gelesen. Ich bin so ein Buchkäufer, aber nicht Leser. Das sind eigentlich die Liebsten.
Also was vielleicht als allererstes mal klären sollten, weil das ist etwas, was mich hochgradig irritiert, ist jemand. Ne? Jemand, der sich mit einer Sache auskennt, ist jemand, der tatsächlich sich ja viele Gedanken darum gemacht hat. Und nun bist du aber jemand, der halt, weiß ich nicht, das hast du ja nicht schon so vorhin ganz am Anfang so anklingen lassen, bist du jetzt seit ungefähr 100 Jahren mit deiner jetzigen Freundin zusammen, hast du jetzt gerade geheiratet. Und das hast du mit anderen Worten, also sag ich mal so Liebesdinge und Beziehungen und so, das war jetzt eigentlich etwas, was jetzt eher so auf Schienen lief, hat man das Gefühl bei dir.
Ja.
Ja, oder er ist einfach so ein großer Experte darin, dass er.
Was ist die Frage? Das ist so ein bisschen eine Henne-Ei-Frage.
Ja, genau. Also ich meine, du applizierst ja tatsächlich auch diese ganzen Beziehungsprobleme.
Was hier rechtfertigt denn eigentlich, dass du dich als Liebesexperte bezeichnest?
Genau, das ist die eigentliche Frage, die dahinter steht. Also hast du denn überhaupt schon mal gelitten? Hast du denn schon mal ein gebrochenes Herz gehabt, Malte? Weißt du denn überhaupt, was das ist?
Das Interessante ist, ich habe gerade das erste Buch, ich fange so rum an, das erste Buch draußen gehabt und da habe ich mich mit der Chefin vom Magazin der Berliner Zeitung getroffen. Die wollte unbedingt was mit mir machen, weil sie einen Artikel von mir mochte. Und das Angebot war im Grunde, dass ich da, naja, ich konnte eigentlich machen, was ich wollte. Und ich habe mir gedacht, naja, dann schreibe ich doch eine Liebeskolumne, das bietet sich ja an, habe ich ja gerade gemacht. Und das Interessante war, in dem Moment habe ich mir also diesen Hut aufgesetzt und draufgeschrieben Experte. Und am Ende des Gesprächs hat sie angefangen, mir Fragen aus ihrem Bekanntenkreis zu stellen. Das Ding ist, dass du, wenn du auf einer Party bist und sagst, du schreibst Liebeskolumnen, jeder kommt und dir Fragen dazu stellt. Und weiß vielleicht...
Muss ich das hier ist, wegschneiden lassen?
Wenn du... wenn du... du entscheidest dich ja genauso irgendwann Jurist oder Informatiker oder sonst irgendwas zu werden, dann befasst du dich damit und irgendwann stellst du fest, okay, du kennst dich jetzt wirklich besser aus als andere. Ich habe jetzt seit 3-4 Jahren wahnsinnig viel darüber gelesen, bin mehr befasst mit verschiedenen Fällen als wahrscheinlich die meisten. Und mittlerweile kenne ich mich tatsächlich aus, auch wenn ich das tatsächlich aus dem Nichts erfunden habe. Aber ich habe auch erfunden, dass ich Autor bin, insofern. naja, ich meine, der eigentliche Punkt ist, dass es nicht gerade ein Studium gibt, wo du das eher lernen würdest.
Doch, ne? Das heißt Leben. Und man kann es halt tatsächlich...
Diese Neigung kann zum es Kalenderspruch. Bisschen, ne? Ja, natürlich. Kannst du mal früher in den Sommerferien Kalender
twitter das doch mal. Das ist da kommt das bestimmt gut an.
Ja, nein, ich weiß nicht.
Auf meinem Grabstein soll stehen, er hat sich getraut. Ja, was stand da, war dein zweit erfolgreichster Tweet?
Ja, der war tatsächlich sehr kalenderspruchmäßig. Ja, du hast ihn gefafft. Aber ja, der war tatsächlich, ich habe mich auch sehr, sehr gewundert.
Du hast den gefafft. Wisst ihr, wer wem wann was gefafft hat?
Ja. Nee. Doch, das steht da immer dabei. Aber ich lenk nicht ab vom Thema. Ja,
schon, ne?
Ja, lenk nicht ab, ja, lenk nicht ab. Ja, unser Eins, ja, stolpert sich von Beziehung zu Beziehung, macht irgendwie 1000 Erfahrungen mit irgendwelchen verschiedenen, unterschiedlichen Beziehungsmodellen, scheitert an 1000 verschiedenen Sachen und irgendwann hat man zwar es nie auf die Reihe gekriegt, halt irgendwie eine, also hat man vielleicht das schon auf die Reihe gekriegt, halt mal ein paar Jahre
eine okay Beziehung?
Gerade schon wieder nicht mehr. Also ja, ne?
Und irgendwann warst du nicht, weiß ich nicht, ob ich das jetzt fragen darf.
Du darfst ja alles fragen.
Ich darf ja alles fragen.
Ja, aber lass mich, ne?
Ja, gut, ich
ich meine, die eigentliche Erkenntnis ist dann tatsächlich, dass man dann wieder auf so einer Sache rauskommt und sich einfach eingesteht, dass man komplett ratlos ist. Und dann kommst du als so ein, ich habe jetzt schon seit 100 Jahren eine Beziehung und ja.
Das Ding bei der Liebe ist, oder das, was ich da mache, ist ja eigentlich nur mit darüber nachdenken. Es ist doch nicht so, dass ich sage, oh, ich habe das alles jetzt verstanden. Es ist in vielen Teilen halt wahnsinnig mysteriös. Und weil es so mysteriös ist, kannst du immer wieder dazu schreiben. Das ist ja nicht so, dass ich sagen könnte, oh, ich habe es jetzt verstanden, so mache ich es. Und Beziehung ist immer Bastelarbeit. Und diese Bastelarbeit kann man halt auch in Geschichten umsetzen. Ich habe festgestellt, ich habe bei Spreebig schon manchmal kurze Geschichten veröffentlicht. Und irgendwann habe ich selber gemerkt, eigentlich gehen die immer um das Scheitern von Liebe oder sogar um die Unmöglichkeit von Liebe in irgendeiner Form. Und natürlich... Ja, ich meine, ich bin 38 Jahre. Natürlich sind bei mir viele Beziehungen in irgendeiner Form gescheitert. Und ich denke, die meisten Beziehungen, die ich eingegangen bin ich eingegangen mit dem Gedanken, wow, das ist es jetzt. Also ich glaube, mit 16 war ich so unfassbar romantisch verliebt, dass ich habe im Urlaub mir 4 Wochen keinen runtergeholt. Du kannst hier, also vor, ich habe, glaube ich, bei jeder.
Das ist so romantisch.
Das ist unfassbar romantisch. Oder? Ich habe, glaube ich, bei jeder Frau, mit der ich etwas länger zusammen war, die Idee gehabt, mit der bleibe ich zusammen. Und wenn ich die nicht hatte, dann habe ich es dann auch beendet. Aber es ist immer eine enttäuschte Erwartung oder Hoffnung oder sonst irgendwas dabei. Darum kann es ja überhaupt nicht gehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mich nie getäuscht hätte in Sachen Liebe oder sonst irgendwas. Gerade das erste Buch hätte auch entstehen können, wenn ich mit dem Goldfisch zusammenleben würde. Das ist im Grunde ist das erste Buch ein Essay über die Frage, warum Leute heute weniger, es gibt viele Studien, die das sagen, weniger miteinander schlafen als vor 20, 30, 40 Jahren. So, was ist so das Spezifische, was Leute heute einsam sein lässt? Und Einsamkeit ist halt einfach ein wahnsinnig verbreitetes Phänomen. Darum geht das erste Buch. Das ist wenig zu tun mit, was mache ich irgendwie in meiner Beziehung. Das geht da leise in die Richtung. Was ich nach meiner...
Was war ja, also ich, mir wurde irgendwie, ich hab ein paar Rezensionen gelesen und wie gesagt mit Bosch auch drüber geredet. Bosch ist ja auch so ein Pflegefall, was das angeht.
Darf man hier offen über
Bosch reden? Das kann man hier einfach reden. Also der
redet genauso offen
über uns. Der liegt auch unsere Vorbereitungsgeschichten, da können wir auch erst über ihn reden. Also nein, wir brauchen jetzt nicht Boschs Liebesleben im Detail auswalzen, das brauchen wir jetzt nicht tun. Aber er macht ja kein Geheimnis daraus,
dass er... Details, die wir kennen.
Er macht ja aber kein Geheimnis daraus, dass es auch immer wieder troublig ist. Aber, naja, jedenfalls, wo ich nochmal stehen bleiben wollte, weil ich habe dann immer den Eindruck gehabt, dass auf jeden Fall dieses Buch zumindest versucht hat, so eine gewisse Hoffnung doch zu nähren, dass diese Standardsituation zweier Beziehungen dann doch irgendwie im Endeffekt ein gutes Modell ist, das irgendwie auch eine Zukunft hat.
Also wenn du schon mal einen Urlaubsort warst, dann wirst du feststellen, Menschen kommen in Paaren. Das ist halt normaler, das ist die übliche Variante. Das heißt überhaupt nichts, das ist überhaupt nichts Wertendes dabei. Ich meinetwegen sollen Leute mit Fußballteams zusammen sein. Das ist, ich finde tatsächlich alles gut, was passiert und alles gut, was irgendeine Form von Bindung ist. Ich glaube, Einsamkeit tut Leuten nicht gut, das habe ich jetzt mir auch nicht gerade ausgedacht. Und jede Form, in der du Bindung aufnehmen kannst, ist gut. Für manche Leute heißt das Monogamie, für manche Leute heißt das serielle Monogamie, für manche heißt das eine offene Beziehung oder sonst was. Das ist
alles Sascha schön. Hat diesen wunderbaren Begriff noch geprägt. Sascha Lobo.
Sascha. Hat dieses neue Sascha ist hier. Sascha.
Selbstverständlich. Sascha Lobo hat ja dieses Buch rausgebracht mit Neon zusammen mit diesen neuen Begriffen. Und da gibt es die halboffene Beziehung. Mhm. Also früher bekannt unter nach Strich und Faden bescheißen.
Ja. Aber das ist eben ganz interessant. Ich erlebe das häufig, dass offene Beziehung so als Ausweg gesehen wird in eine schon nicht ganz funktionierende Standardbeziehung. Und offene Beziehung heißt ja erstmal wirklich Offenheit gegenüber dem anderen. Und dieses...
Was? Ich verstehe langsam, warum du als Liebesexperte bezeichnet wirst. Du kannst sehr pastoral darüber reden.
Ich kann sehr pastoral.
Du kannst so, das wird als Ausweg aus. Ja, erzähl, aber erzähl weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Es geht halt einfach darum, dass, glaube ich, was man heute erwarten kann vom anderen ist, offen auszuhandeln. Es ist alles Mögliche. Gut, in den meisten Kulturen wirst du für das, was hier in Berlin normal ist, gesteinigt. Ja? Das heißt aber, dass wir diese Freiheit haben, das sollten wir auch nutzen, indem wir das in diese Beziehung einbringen. Das muss für den Einzelnen nicht heißen, dass er alles macht, aber er muss es vielleicht seinem Partner sagen, wenn er es möchte. Wenn man sagt, ich möchte tierisch gerne ausgepeitscht werden und mein Partner möchte das aber auf gar keinen Fall machen, dann kann ich denken, okay, dann bezahle ich einmal im Monat eine Frau dafür, dass sie das macht oder einen Typen oder ein Bodybuilder-Team oder sonst irgendwas. All das ist okay. Es ist aber nicht okay, denke ich mittlerweile, seinen Partner zu bescheißen. Weil du dann einfach, das ist der Mensch, der dir am nächsten stehen sollte, und den zu hintergehen, ist einfach nicht sauber. Darüber ist man zu sich selber unehrlich und das gehört zu den schlimmsten Sachen, die man machen kann.
Das sind ja die Polyamoren, wie sie sich nennen, ja durchaus mit dir total konform.
Ja, aber Polyamorie, und das muss man sich klar machen, das ist denen, die das betreiben, aber auch klar. ist ungeheuer schwer. Du kannst, wenn du ernsthaft sagen willst, du liebst mehrere Menschen gleichzeitig so. Es hat deine Freundin Prüfung so und die andere einen Gallenstein. Dann musst du gewichten, was wichtiger ist, ja. Und das musst du in jeder Situation so. Du schläfst heute eigentlich bei der, hast aber gerade mit der gevögelt, sollst du jetzt aufstehen und gehen oder musst du noch so ein bisschen liegen? So, es wird nicht auf einmal alles wahnsinnig einfach, weil du irgendeine Entscheidung getroffen hast, weil du irgendeinen virtuellen Vertrag unterschrieben hast, so jetzt bin ich Polyamor way. Ich kannte mal eine, die war Polyamor, hat in einer Woche mit 3 Leuten geschlafen, das war ihr dann zu eng, dann hat sie sich von allen getrennt, ist immer noch Polyamor, aber Single. So,
also das Ding ist... Moment, was? Ich bin ein polyamorer Single.
Das Ding ist, du hast...
Mit sehr vielen Leuten Single.
Also ich finde, also ja, okay. Ich kann das völlig verstehen, was du meinst. Also es wird natürlich die Komplexität erhöht. Ne? Also je mehr Leute da beteiligt sind, desto komplexer wird das Geflecht und damit natürlich auch die Interaktionsmöglichkeiten.
Also wenn du
und ich bin ja tatsächlich auch, ich möchte ja Semi-Amor werden. Weil ich finde ja, eine Beziehung ist halt auch eigentlich schon fast zu viel.
Du möchtest.
Also du bist Post-Beziehung.
Ich möchte
so wie die Piraten, so wie die.
So eine halbe Beziehung.
Achso, eine halbe. Achso.
Fuck Buddies.
Ja, genau.
Ja. Ich finde das ja ein bisschen traurig, aber ich weiß. wenn du das wirklich möchtest. Was soll man dazu sagen?
Ja, es ist vielleicht auch nur eine Phase. Also ich habe das auch festgestellt, dass halt tatsächlich, also ich glaube, diese eine Antwort, was ist für mich das richtige Beziehungsmodell, das gibt es auch gar nicht, weil irgendwie, ich glaube, vielleicht dann tatsächlich auch man verschiedene Lebensphasen hat, verschiedene Bedürfnisse, die sich halt auch wieder wandeln. Ne?
Ja, das Interessante ist, als ich, du musst es dir mal anschauen, was dein erstes Mal angeht und das erste Mal von fast allen Menschen, die du kennst. Das erlebst du wahnsinnig individuell und du denkst so, wow, das ist diese einzige, die Geschichte, die das dieses erste Mal schreibt. Und dann siehst du irgendwann, na gut, zwischen 14 und 22 schlafen alle irgendwie bis auf 0,2%, die es nicht hinkriegen. Ja? Und genau so ist es aber auch in unserem Alter. Auf einmal heiraten alle, die meisten doch immer noch kriegen
irgendwie... Ich fühle mich da echt umzingelt gerade.
Kriegen, also. Kriegen Kinder. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, weil ich da kein großer Freund von bin, dass das biologische Gesetzmäßigkeiten sind. Aber es gibt halt doch Normenverteilungen oder wie immer ich das also es gibt Dinge, so wie die meisten sich verhalten. Und das Ding ist, dieses Familiegründen ist ein starkes Meme, um es in euren Worten zu sagen.
Ja.
Und
sehr schön, so verstehe ich das auch.
Es ist auch ein ebenso wichtiger Punkt in deiner Entwicklung wie deine Pubertät. Ich glaube, dieses, wenn du das nicht hast, die feste Paarbindung und vielleicht dann sogar mit der Idee, Kinder in die Welt zu setzen, das, wenn du das gar nicht machst, ist genauso, als würdest du mit 12 nicht in die Pubertät kommen. Es fehlt dir einfach in deiner gesamten Menschlichkeitsentwicklung Riesending. Damit bashe ich jetzt nicht lesbische oder schwule Paare oder sonst irgendwas, aber ich...
Das ist schon ein bisschen heteronormativ.
Das ist
halt das, was man heteronormativ
nennt. Nein, ich bin zum Beispiel total dafür, dass die Kinder adoptieren können. Aber wenn du mit schwulen Paaren redest, sagen die ja auch, das ist was in ihrer Entwicklung total fehlt. Du kommst nach ein paar Jahren Beziehung an den Punkt, wo du irgendeine Form von Vertiefung möchtest und wo auch die Beziehung von sich aus in eine Vertiefung kommt und wo Fortpflanzung auch für dich einfach kein biologisches Motiv ist mehr, sondern ein Motiv von Liebe. So, und ist das so? Das ist was, ich kenne das so, das kennen die meisten Leute, die ich kenne, die in langen Beziehungen sind, kennen das so. Und die schwulen Paare, die ich kenne, überlegen dann halt auch an irgendeiner Stelle, ob sie adoptieren sollen oder sonst was und wo ich dann halt auch wünschen würde, dass sie als Paar adoptieren können. Aber man kann jetzt, also jetzt zu tun, so, ja, Fortpflanzung ist auch nur so eine Modeerscheinung oder so oder Monogamie ist, ne? Das ist auch Bullshit. Also die Bindung an einen oder auch mehrere Partner ist halt schon das Übliche und auch glaube ich, psychisch Gesundeste, was man hinkriegen kann. Du bist, wie alt bist du?
Ich bin 34, werde 35 dieses Jahr.
Na?
Also ich bin so weit nicht entfernt von dir. Also.
Um mal als deine Mutter zu sprechen.
Ja, Mama.
Ach, bei MS Pro bin ich ja ehrlich gesagt mir relativ sicher, dass relativ bald einer ankommt und dann ist der Hand zahm und dann geht das schneller als
man. Ich weiß auch nicht. Also ich meine, das ist natürlich alles immer. Ja, ich bin vielleicht auch gerade in so einem Zustand, wo ich so ein bisschen desillusioniert bin von verschiedensten Modellen, die ich jetzt alle schon ausprobiert habe. Und ich
aber weißt du, also du hast da eben ja was Richtiges gesagt. Dieses Modell ist vielleicht gar nicht der richtige Satz, sondern es kommt einfach darauf an, dass du jemanden triffst, den du tatsächlich magst. Ich war 6 Jahre mit einer Frau zusammen, die ich auch, wir haben auch zusammen gelebt.
Du warst vorher 6 Jahre schon mal
mit 13? Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin jetzt, also ja, ich war von 23, 24 mit der zusammen, also praktisch meine 20er. Oh. Und da habe ich dann irgendwann, ich wollte wirklich gar nicht mehr mit der schlafen, aber wirklich ganz schlimm nicht mehr. Und
am Schluss oder
nee? Ja, gegen Ende. So, das ist und das war wahnsinnig unangenehm. Und es war auch, ich dachte immer, es liegt an mir. Also das war für mich ganz klar, weil das eine Frau war, die jeder ganz toll fand. Ich fand sie eigentlich auch toll. Ich wollte nur nicht mehr mit ihr schlafen. Und ich dachte ernsthaft, und das ist natürlich, ich dachte, ich war da gerade 30 und dachte, wie ist du mit 30 so? Vielleicht hast du mit 30 halt langsam irgendwie keine Lust mehr.
Und Sack leer.
Nicht so sehr sackleer. Ich dachte einfach, vielleicht ist einfach irgendeine Form von. Du wirst ja irgendwann.
Ich recherchierte, bis der Sack leer war.
Ich weiß, wie albern das jetzt klingt, aber du bist halt. Bist in jeder Altersstufe zum ersten Mal. Und wenn du zum ersten Mal 15 bist, machst du dir deine Gedanken dazu, wenn du zum ersten Mal 30 bist. Und du weißt halt nie, ob die anderen die Wahrheit dazu haben. Du erlebst deine Beziehung so. Und damals hatte ich auch ein Umfeld von Leuten, wo alle überhaupt nicht mehr mit ihren Partnern geschlafen haben. Das war irgendwie so ein Ding. So nach 4, 5 Jahren passierte gar nichts mehr. Und was damals, es ist immer noch sehr verbreitet, war dieser ganze Biologismus. Ne? Du schläfst mit deinem Partner nach 4, 5, 6 Jahren nicht mehr, weil die Kinder in der Steppe dann irgendwie laufen können und dann kannst du dich neu orientieren und bla. Und ich dachte wirklich, naja gut, wenn das so ist, dann bitter, aber dann ist das so. Ne? Dann hast du wahrscheinlich immer nach ein paar Jahren keine Lust mehr. Trotzdem konnte ich damit halt nicht leben. Ich habe mich getrennt, bin jetzt in einer anderen Beziehung und
du hattest mal irgendwo geschrieben, das fand ich auch ganz schön.
Lass also mal kurz den Satz bitte
enden. Als das Wichtigste sei, dass man scharf aufeinander bleibt.
Das fand ich ja, aber dieses scharf aufeinander sein ist eben, und das ist das Interessante, man liest das die ganze Zeit von Hormonen und die dann nicht mehr da sind, die so nicht mehr ausgeschüttet werden nach einigen Jahren und das gerade biologistische Erklärungsmodelle ergeben immer fürchterlich viel Sinn, weil sie immer aus so einer Ex-Post-Perspektive geschrieben sind, aber wenn du die Harmonie hast in der Beziehung, möchtest du in der Regel auch noch miteinander schlafen. Wenn zwei Leute sich gut verstehen, da ist der Sextrieb stark genug. Dem Sextrieb muss im Grunde was Starkes entgegengestellt werden, dass er gebremst wird. Wenn zwei Leute sich gut verstehen und mögen, und im Nachhinein ist das eben das gewesen, was bei mir und meiner Ex-Freundin nicht mehr war. Wir haben uns einfach nicht gut verstanden und dementsprechend nicht mehr viel miteinander geschlafen. Und das ist immer das, was du so deutlich merkst und was ja auch dieser Elefant im Raum, an dem man so schlecht vorbeigehen kann, wo man sagen muss, okay, fuck, wir schlafen nicht gar nicht mehr miteinander. Und ich finde das nach wie vor absolut wichtig, dass du diese Balance hast. Das sind einfach diese Sachen, die du... Du kannst am Sexualleben ganz gut, ist ein ganz guter Gradmesser für die Entwicklung der Beziehung, wo die hingeht. So. Also sich einzureden, ja, ach, Sex ist auch überbewertet und brauchst du auch nicht, ist auch Schwachsinn. Also dann hast du halt ein Leben ohne Sex. Das mag auch für ganz wenige völlig okay sein.
Wie wichtig ist denn Sex? Was sagst
wie
du?
Wie wichtig ist
Sex? Ja, sag doch mal.
5 wichtig.
Hm?
Weißt du was?
5. Okay, 5.
Ja, wichtiger als Kauf.
Das ist doch schon mal.
Nein, also.
genau, so. Brauchen wir einen Bundespräsidenten? Brauchen wir Sex? Brauchen wir einen Bundespräsidenten?
Wie viele Fußballfelder sind das
denn? Du hast doch ein bisschen von dem Buch gelesen.
Du musst ja das Runde in das Eckige.
Das Ding ist, Sex ist eine Säule, die du zur Liebe brauchst. So. Und wenn du das nicht hast, wenn du Leidenschaft nicht hast, dann fehlt dir halt in deinem Leben halt ganz gewaltig.
Genau, kommen wir zu deinem Buch. Versiebt, verkackt, verheiratet. Das finde ich eine schöne Alliteration, sagt man. Ne?
Du hast im Vorfeld so eine kleine Geschichte erzählt mit deiner Agentin?
Nee, was?
Oder ist sie
bist du noch scharf auf deine Agentin?
Doch. Ich habe einen Agenten, ich weiß nicht, was du meinst.
Ach, also
wegen des Covers.
Wegen des Covers? Ach, das war ein Agent.
Der hat gesagt, ich sollte auf meinem Blocken.
Lektorat.
Ach, ich weiß nicht, welche Geschichte du jetzt gemeint.
Erzähl beide.
Ja, das Cover, was man jetzt hier leider nicht in die Kamera halten kann.
Könnt ihr mal bei Amazon nachschlagen, versiebt, verkackt, verheiratet.
Stimmt, kann man Affiliate machen.
Also so ein Verlag hat immer seine eigene Idee, an wen du das bringen willst. Und das Ding ist ja, du machst ja als Autor nur einen Text. Im Grunde schreibst du ja irgendeinen Text. Das kann ich, du hast es ja als PDF bekommen
ja, von
mir. So, ne? Das ist ja das, was du machst. Aufgemacht. So.
Mich als gelesen, wir haben ja auch
Arbeitszeitung. Das ist die Arbeitszeitung. Ja.
Ich mache
gerade mal hier so einen Chat reinpacken, was?
Und der Verlag macht die Gestaltung und sonst was. Und du kannst da natürlich mit Hungerstreik drohen, aber im Zweifel finden sie das vielleicht ganz cool, wenn du stirbst vor Erscheinung, weil das ein bisschen Werbung gibt. Insofern, es sieht halt wirklich. Also ich würde es nicht kaufen, aber die...
Hat so ein bisschen cheesy, ne? So sehr, sehr, sehr...
Aber auch die Typo pink, sieht so... Ich weiß, dass ich noch irgendwie Sachen verhindert habe. Also die haben halt wirklich... ich weiß nicht, wie ich das... Was ich
dazu also darf ich probiere es mal kurz zu beschreiben. Also man sieht die übliche Hochzeitstorte mit dem Pärchen drauf, die aber Rücken an Rücken stehen und sich offensichtlich nicht mehr verstehen. Und... wie um dem Ganzen, und das Buch heißt ja auch Versiebt, Verkackt, Verheiratet, vom Leben nach dem Happy End. Und die Typo sieht so ein bisschen aus wie, das können wir so nicht stehen lassen, das müssen wir ein bisschen auflockern. Das ist ja auch, ist ja durchaus auch unterhaltsam. Das macht mal was Lustiges, mach mal Comic Sans. Und dann ist es nicht Comic Sans geworden, weil das hat dann der Designer gewusst, dass das doof ist. Also das würde ich jetzt so würde ich jetzt grob beschreiben.
Es ist ziemlich hässlich einfach, was soll man dazu sagen.
Ja. Und was war die Arzthelferin? Nee, die Arzthelferin
soll. Ja, also die, das ist nämlich eben das Interessante. Die Lektorin denkt daran an die.
Lektorin war es, okay.
Arzthelferin mit Abitur oder so, ist so ihre Idealzielgruppe.
Kaufen die besonders viele Bücher? Oder?
Also die, die es versiebt und verkackt hat, meinst du? Also so Abitur und trotzdem Arzthelferin.
Entschuldigen Sie mal.
Aber trotzdem verheiratet ist.
Ist das nicht klassizistisch? Wo war ich stehen geblieben?
Beim Cover, beim hässlichen Cover.
Ah ja. Ich will da gar nicht.
aber ich wollte eigentlich
auch gerne
ich hätte eigentlich eine ganz andere Überleitung, weil wir haben jetzt gerade darüber geredet, über Paare und wie es nicht so funktioniert. Und du scheinst dich tatsächlich auch ziemlich intensiv auseinandergesetzt zu haben mit Literatur zu dem Thema, die du hier drin auch verarbeitest. Also so theoretische Literatur. Und da gibt es dann zum Beispiel diese Stelle, wo...
Ich hab's gelesen.
Das macht er. Ja, ich hab bis zur Hälfte. Also ich hab die Hälfte habe ich gelesen. Übrigens, ich fand das sehr gut. Also ich mag ja deinen Stil schon seit langem. Also ich lese ja deinen Text schon sehr lange.
Das hast du schon mal gesagt?
Ja, genau.
Und das kann man ja ruhig wiederholen.
Das kann man jetzt für das Buch
für das Buch Leute,
kann man
ja nochmal... später zuschalten.
Ja, genau.
Genau. Jedenfalls, dieses Lob auch peinlich, ne? Kann das sein?
Mir ist Lob nicht peinlich,
ne? Ja, das kommt so rüber.
Nimm's gefällig mal hier.
Nimm's einfach an. Nimm's einfach an. Lass es ein bisschen.
Ja, nicht jedem so leicht, aber genau. Wir kommen ja noch zu einer eigentlichen
Frage. Nee, also es wird auch noch
Kritik geben. Warum hast du es denn nicht gelesen, Max? Hast du Schwierigkeiten mit? Max hat nämlich damals tatsächlich das Fußballblog gelesen.
Stimmt,
obwohl er sich nicht für Fußball interessiert, aber für Liebe interessiert er sich noch weniger als für Fußball.
meine Freundin bzw. Verlobte ist ja Lautern-Fan und... Also hier Kaiserslautern und
das ist immer gespickt dann halt.
Wir kommen aus Aachen und das ist auch schlimm.
Ja. Da sind wir neulich an einer Fußballkneipe, so sonntags beim Sonntagsspaziergang, gerade auf dem Weg zum Eisladen, ich wollte Eis essen, an ihrer Fußballstammkneipe vorbeigelatscht und da kam gerade Jubelgeschrei raus. Und dann sind wir da noch kurz rein und es war sehr verraucht und ich habe mich dann so ein bisschen hervorgestellt und habe gedacht, ach, die Leute haben ja hier alle gute Laune. Dann fielen aber zwei Gegentore innerhalb kürzester Zeit und sie lagen wieder hinten. Und dann bin ich in der Halbzeitpause schnell geflüchtet, weil die Leute plötzlich alle so furchtbar schlechte Laune haben. Also Fußball wird für mich auch auf längere Sicht.
Solange du mit den Gewinnern feiern kannst, ist alles cool. Aber sobald
cool ist es da nicht, aber dann ist es okay. Dann kann man da so rumstehen und kann sagen, okay, ich kann ja nebenbei twittern.
Ich habe irgendwie einen ganz weinerlichen Artikel in einem Blog gelesen, Trainer Bade. Darüber, wie schrecklich es ist, wenn die Mannschaft verliert und Tränen und bla. Und die, das hatte ich auch nie. Ich habe nie wegen der Mannschaft geweint. Das habe ich irgendwie. Ich nehme das Gute mit und das Schlechte.
Ach so, okay.
Ja. Jedenfalls wollte ich tatsächlich darauf hinweisen, dass du da tatsächlich diese Literatur auswertest. Und da gibt es dann, kannst du vielleicht nochmal genauer erklären, irgendwie so ein Wissenschaftler, der dann Paare bei einem Gespräch über ihre Beziehung beobachtet und dann kleinen Mikroveränderungen der Mimik und Gestik und so weiter und so fort, wenn sie über bestimmte Themen reden, glaubt, zumindest behauptet, irgendwie halt abschätzen zu können, wie lange die noch zusammenbleiben.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich das...
Hast du dir das ausgedacht?
Ich kann selber ganz gut beurteilen, wie eine Beziehung funktioniert, aber ich kann nicht sagen, wie lange die zusammenbleiben, weil einfach manche Leute sich
da... Du nicht.
Nee, ich erzähle das nur so. Ich denke, was da halt einfach die Schwierigkeit ist, dass du dass Beziehungen einfach manchmal aus zwei Leuten bestehen, die wahnsinnig leidensfähig sind und einfach zusammenbleiben wollen.
Wieso guckst du mich dabei so an? Oder wieso,
bitte?
Weil Diana nicht
mehr irgendwo muss ich, ja hingucken. Ich guck dich gar nicht, hallo. Ah, ja. Nein, also der hat apokalyptische Reiter festgemacht, so nennt er das, die du sehen kannst in Gesprächen, dass es, wenn bestimmtes Maß von Kritik entsteht, wenn Verachtung dabei ist, wenn jemand zum Beispiel immer mit den Augen rollt, wenn jemand was sagt, ja, und wenn das so ist, dass der andere in eine Defensivhaltung gerät oder irgendwann nur noch so auf stumm schaltet den anderen. Das sind halt Sachen, die, wenn in dem Gespräch gehäuft auftreten, halt seiner Meinung nach dafür sprechen, dass die Beziehung halt nicht mehr wahnsinnig lange hält. So. Und all diese, du musst eigentlich in deiner Beziehung, sagen die, ein Verhältnis von ungefähr 5:1 haben, gut zu schlecht. Also wenn du einen Tag richtig Streit hast, sollten wenigstens 5 Tage folgen.
Stimmt, das hast du geschrieben, ja.
Die richtig gut sind, so. Weil du das auf Dauer halt, wie gesagt, ich habe das gestern gehört in der Doku über Woody Allen, dessen Eltern haben manchmal ein paar Jahre nicht miteinander gesprochen. Und dann wurde es irgendwann nochmal besser und sie sind halt beide 90 geworden. Das kann man.
Ist aber für so eine Dauer von so einer Beziehung auch jetzt nicht unbedingt nach extrem schlecht, wenn.
Apropos Woody Allen, ich habe so ein paar Zitate rausgepickt, die ich mal so vorlesen wollte. Und zwar.
Achso, aus dem Buch.
Aus dem Buch, genau. Oh. Chuck Klosterman, oder ja, wahrscheinlich spricht man den so aus, ja. Ne? Chuck Klosterman schreibt, dass alle neurosengeplagten Männer von Woody Allen profitieren, denn seit Woody Allen ist es für schöne Frauen akzeptabel, mit Männern, die wie Woody Allen aussehen, zusammen zu sein. Sie müssen nur den Eindruck nervöser Intellektualität gepaart mit schutzbedürftiger Schüchternheit vermitteln und schon fliegen ihnen die Herzen zu. Da habe ich echt gedacht, so, du kennst ja Bosch auch schon ein bisschen länger.
Sehr schön, da muss ich jetzt gar nichts mehr zu sagen. Ne? Machst du mir das
gerade noch auf? Ich kann das hier nicht sehen, dass du ständig mit deinem kaputten iPhone hier das Bier aufmacht, ich mach das hier mal auf.
Haben wir hier noch ein iPhone 4, das ist eh schon irgendwie veraltet.
Aber hat Bosch nicht schon ein Mädchen geküsst?
Ja, nein, das ist ja der Punkt. Also Bosch hat ja, der küsst ja viele Mädchen.
Ja?
Ja, doch. Deswegen, also das ist ein Geheimrezept. Also ich frag mich ja auch immer so, wie er das mal so hinkriegt und so.
Haben wir hier noch Bier oder muss ich das jetzt von drüben holen?
Ich hab noch.
Du hast noch?
Bosch wird sich echt beschweren.
Wir haben hier keins mehr, oder? Ich hol mal.
Ich hab nichts über Bosch gesagt.
Ja, ja genau, Bier ist gerade ausgegangen. Aber ich wäre ja sowieso gleich an MS Pro pullen gewesen. Aber gut.
Was?
Ach, das ist so ein Codewort. Das hat sich in der Podcaster-Szene so ein bisschen festgesetzt, weil ich mehrmals pro Podcast immer aufs Klo muss, weil ich so eine Konfirmandenblase habe.
Ja, ich muss auch oft.
Ja.
Ich vertrage auch irgendwie kein Bier. Genau. Ich bin auf Wodka umgestiegen.
Echt? Warum hast du keinen Wodka mitgebracht?
Ja Sekundentod.
Sekundentod?
Ja, beim Wodka droht der Sekundentod.
Ah, dann wärst du nicht mehr so richtig fähig gewesen, hier jetzt noch mit.
Also richtig fähig bin ich gerade auch nicht.
Das sind wir alle nicht, aber deswegen ist das ja auch so Amateur.
Lies doch nochmal hier. Was ist denn da noch?
Ja, genau. Ich kenne noch ein paar andere Sachen hier. Ich fand, das erste Zitat, das ich mir rausgeschrieben habe, war auf Seite 18. Er sah butterblonden Zwillingen bei Tanzübungen zu und ejakulierte schließlich in hohem Bogen beim Anblick eines Ladebalkens. Das lacht man eigentlich schon. Ihr lacht jetzt bestimmt schon alle, aber jetzt kommt eigentlich der eigentliche Gag. Er hat es geschafft, beim Onanieren zu früh zu kommen. Das war richtig gut. Also das war richtig gut. Und eine Formulierung fand ich super interessant und habe sie aber nicht ganz verstanden. Sie wurde für ihn eine mentale Windel.
Ja.
Was meinst du damit?
Das geht ja auch weiter. Ein rundum sorglos Paket. Ne? Also dieses mentale Windel heißt einfach, dass er laufen lassen kann in ihrer Gegenwart.
Er wird gepampert und das war Paul. Das bezog sich auf Paul. Mhm. Ne? Genau, wir können ja vielleicht ein bisschen mal erstmal die Charaktere vorstellen von dem Buch. Also im Grunde genommen geht es um drei Jungs.
Ja.
Also es ist diese Standardsituation, ihr kennt das sicherlich, also jedenfalls als Junge kennt man das, glaube ich. Man ist gerade sehr enttäuscht von irgendeiner Liebe, irgendwas läuft nicht irgendwie und man geht zu einem Kumpel und labert ihn voll. Und dieser Kumpel ist.
Sprichst du von dir selbst als Junge?
Ja, als mittlerweile doch schon fast Mann. Also ich habe ja auch dieses Peter-Pan-Syndrom, aber davon abgesehen. Also diese Situation, die kommt sozusagen in dreifacher Ausführung, redundant wird die hier verarbeitet in drei verschiedenen Charakteren. Und das ist Paul, das ist Roman und der dritte hieß?
Bitte?
Der dritte?
Ben. Und Jimo ist der Freund von Paul.
Jimo. Und alle kommen aber zu Malte nach Hause und labern ihn voll.
Bist mit Malte, ihr sein Problem.
Ich bin der Ich-Erzähler.
Er ist der Ich-Erzähler, genau. Und die kommen alle zu ihm und das sind drei Brüder, ne?
So
das.
Genau.
Genau. Ja. Und die sind alle komplett unterschiedlich von ihrem Charakter her. Und der eine braucht eben eine mentale Wendel. Ne?
Das haben wir. Paul. Dann, Paul kennen manche vielleicht noch aus dem Blog.
Da. Ja, den gibt es schon ein bisschen länger, ne?
Ja. Erste Frage, fiktiv oder haben die Vorbilder zumindest?
Es ist so, es war beim ersten auch schon so, dass ich an Leute gedacht habe und dann das verändern musste. Also auch teilweise, also nicht so sehr aus Persönlichkeitsschutzgründen, weil das meistens mit den Leuten auch angesprochen ist, dann zum Beispiel die Basis von Roman, also Roman, Romans Frau möchte ein Kind von ihm. Und er ist eigentlich, er ist ein bisschen unentschlossen, ob er das will. Das Problem ist nur, sie hat ein Fruchtbarkeitsproblem, also sie hat keinen Eisprung. Und nun gehört ja auch zum Kinderkriegen im Geschlechtsverkehr nun mal dazu, aber sie gehen in eine Kinderwunschklinik und kriegen dann das Go, jetzt irgendwie Geschlechtsverkehr zu haben, was sie aber nun mal schon seit 69 Tagen nicht gemacht haben. Und diese Situation, er weiß jetzt, er kriegt jetzt, wenn er das jetzt macht, kriegt er mit ihr ein Kind, aber dafür muss er mit ihr schlafen und das hat er so lange schon nicht mehr gemacht. Diese Situation
ist... Das ist ein bisschen Lampenfieber vielleicht. Oder?
Das ist Lampenfieber. Und ich hatte die Situation halt mit einem Freund, der...
Mein Freund wurde ein Kind von dir?
Seit 2 Jahren, seit 2 Jahren, aber seit der Geburt seines zweiten Kindes nicht mehr mit seiner Frau geschlafen hat. Ich glaube, das müssen ungefähr 2 Jahre gewesen sein.
Hui.
Und dem habe ich genau wie der Ich-Erzähler in dem Buch irgendwann ihm gesagt, dann schlaf, mach's einfach mal so, also zieh's einfach mal durch, ohne dich danach zu fühlen.
Ach, du schläfst nicht mit ihr, dann schlaf doch einfach mit ihr.
Genau, und das antwortet Roman dann halt in dem Buch auch. So, ja, super Idee halt, aber so blöd das klingt. Und das ist ja halt meistens, dass so Dinge...
Ich habe voll die geile Idee, Alter, schlaf doch einfach
mal. Ja, aber ich habe dieses, das in der Beziehung immer darauf zu warten, dass du jetzt so übermäßig geil bist und jetzt so, das ist dann vielleicht auch gar nicht der richtige Weg. Und bei denen hat natürlich diese Spannung auch sich, hier sind es 69 Tage, bei denen halt fast 2 Jahre, ist also diese Spannung sich natürlich auch enorm aufgebaut. Was passiert jetzt und was ist, nun war es halt so, dass ich diesem Roman wollte ich keine 2 Kinder zur Seite stellen, weil da das Ende so vorgegeben gewesen wäre, dass sie sich nicht trennen. Ich wollte da ein bisschen Spielraum haben für das, was zwischen denen passieren kann. Deswegen, ich wollte da nicht noch eine zusätzliche Note reinbringen. So.
Wie dramatisch schlimm das alles wird für alle.
Na gut, eine Scheidung ist für Kinder halt...
Meinte ich immer so.
Ich wollte das so ungefähr in so einem Kosmos von, es geht nur um die beiden lassen. Mhm. So. Da kann man vielleicht so einigermaßen nachvollziehen, wie so diese Schrauben passiert. Ne? Es ist nicht so völlig, es ist nicht so, dass ich mir die total ausgedacht habe, aber es sind jetzt auch nicht, dass du sagen kannst, ah, das ist genau
der. Ja, der klar, das so. Ist, das kann man. Ja.
Und sie haben alle, auf jeden Fall haben natürlich alle Züge von mir. Also jeder hat da Sachen drin, die ich genauso irgendwie an einer Stelle erlebt habe oder gedacht habe. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob du da schon warst, Roman mit seiner, den ersten Kuss, den er hat auf irgendeiner
Party
auf den 80ern. Und
ja, ja.
Also der küsst ein Mädchen und sie ist
ganz... Also so als Achtjähriger oder sowas.
Achte Klasse. Sie empfindet nicht genug. Und das war halt so, ich dachte in der Pubertät immer, ja, lass uns doch einfach mal irgendwie Petting machen. Ist doch klar, dass wir nichts füreinander empfinden, aber man muss das ja an irgendeiner Stelle mal üben, so. Und ein bisschen nüchtern daran
hätte mir durchaus mal...
So haben wir es aber auch praktiziert.
Also. Ja, aber das ich hab einmal eine Geschichte darüber geschrieben und das war tatsächlich so. Ich hatte eine Freundin in meiner Klasse, die wollte mal einen runtergeholt kriegen. Sie wollte einen runter und ich wollte zufällig einen runtergeholt kriegen. Und die hat mich dann besucht.
Ja, das matcht doch.
Und wir haben dann... Dann haben wir das irgendwie vollzogen und das war halt wirklich wie in der Klinik. Also, dass ich dadurch nicht komplett pervers geworden bin. Nein, kompletter noch. Ich habe eine Liebeskolumne.
Das verarbeitest du sozusagen immer noch. Also dieses, Trauma.
Wie habt ihr euch damals gefunden? Also, ich meine, das ist ja
wir haben, wir waren.
Es gab ja kein Internet, ne? Es gab ja noch kein Internet.
In der Klasse, das war ein Mädchen.
Da habt ihr mal spontan darüber geredet, dass du hast gesagt, erzählt, oh, ich würde gerne einen runterholen kriegen und sie so, oh nee. Oder so.
Mit einem Waschlappen masturbiert, indem sie irgendwie das Wasser gegen den Waschlappen und dann diese Tröpfchen, irgendwas Kompliziertes. Jedenfalls, ich habe, glaube ich, ein pornografisches Gedächtnis. An sowas erinnere ich mich leider mein Leben lang.
Ein pornografisches Gedächtnis, auch ein schöner Neologismus.
So. Das überhaupt erzählt zu kriegen, ist schon mal, also ich habe dergleichen Storys eigentlich.
Das ist ein bisschen das, woher dann dieser Berufszweig kommt.
Yeah.
Also, ich bin noch nie interviewt worden als Autor. War immer als Liebesonkel so, ne? Und deswegen hat das ein großes Feld meines Berufs eingenommen, weil ich halt eigentlich lebe ich vom Schreiben. Ich lebe nicht davon, in erster Linie mich mit Liebe auszukennen, aber okay. Aber es war immer so, dass mir Leute wahnsinnig viel davon erzählt haben. Ich habe meine Schwestern sind 10, 11 und 12 Jahre älter. Ich habe die mit 13 schon beraten, obwohl ich wirklich überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich konnte also, immer.
Wie hat meine neulich eine aus der Klasse einen runtergeholt?
Na, ich konnte immer halt irgendwas dazu sagen. Und das ist natürlich das, erstaunlicherweise kriegen Leute halt wenig. Also, es ist ein Bedürfnis danach, darüber zu reden und irgendwas dazu gesagt zu bekommen in irgendeiner Form.
War ich gut.
Bitte?
War ich gut.
Schluckt.
Schluckt. Schluckt oder nicht schluckt. Ja?
Schluckt. Wo waren wir? Ja. Lies doch mal das Zitat, das gefällt mir.
Welches? Das hier, ne? Also ja. Ich lese mal vor. Das ist, ich habe das rausgesucht. Ich fand das sehr schön. Ich stehe aber auch auf Pathos, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also es ist extrem Pathos verschmiert, aber ich mag es. Wahrscheinlich war er gar nicht auf irgendetwas eifersüchtig gewesen, das Greta getan hatte. Er. Auf sie. Dass sie alles so leicht nahm oder wenigstens so kämpferisch, dass sie so neugierig war und so viel sehen wollte. Dass sie das Leben liebte und er bloß sie.
Oh.
kennst du dieses Brecht-Gedicht? Das ist sehr schön, das ist so ähnlich. Das heißt
ich habe eben erzählt bekommen, wie Max wie Max die Verlobung eingeleitet hat. Und dieses Au ist wirklich nicht angebracht.
Nee, ich finde das schön. Also es ist halt vor allem auch.
Das ist das Geräusch, das du da gerade gemacht hast.
Also es gibt dieses.
Du bist durchaus Pathos.
Ach so, ja, nee. Also ja, okay. Also so eine Verlobung, das hatte ich mir vorher vorgenommen. Das muss mal sitzen. Es gibt nicht viele Sachen im Leben, wo man wirklich.
Haben
mal
wir aber auch alle schon in Folge haben 35 haben
das
schon.
Habe ich das geschrieben? Versteifung auf.
Nein, das war jetzt nur eine Anmerkung von mir. Aber es gibt dieses das kürzeste Gedicht, das ich kenne, aber auch ein sehr pathetisches, aber auch irgendwie witziges. Das heißt, es ist von Brecht. Das heißt einfach Fehler. Das ist die Überschrift. Und das heißt du hattest keine, ich hatte einen, ich liebte. Das ist natürlich total unfair auch irgendwie und total, aber so ein bisschen ähnlich ist das hier so, ne? Also, dass sie das Recht, Leben liebte und er bloß sie.
Ja.
Aber also sehr schön auf den Punkt gebracht. Wollte ich nochmal, und dann kann ich nochmal das letzte Zitat, das ich nochmal aufgeschrieben habe, das ist wirklich, weil ich das wirklich sprachlich total brillant finde. Er erinnerte sich noch gut daran, dass ein kleines Mädchen die gegenüberliegende Straßenseite entlang lief und die Pippi-Langstrumpf-Melodie sang. Ein Mann mit sturem Blick die Melodie pfeifend aufnahm und Paul sie noch weiter summte, als er die Treppe hochging, um mit Lilly Schluss zu machen. Ich weiß nicht, ich fand diesen Satz sehr, sehr gut.
Oh. Ja, ist so ein Satz.
Ja. Also vor allem, du schaffst es immer so, dass am Schluss dann halt diesen Crasher reinzubringen. So.
Und das stimmt, der war eben gerade doch relativ ausgeprägt, dieser
Crasher.
Dieser ja, genau. Crasher.
Aber es endet böse für ihn. Also es ist, was, glaube ich, eine Basisidee des Buchs war, ist, dass wir leben tatsächlich in der ersten Epoche, wo Leute zusammenkommen, die viele Ex-Partner haben. Also das war tatsächlich, man kann das, ich habe das mal ganz schön in einem, das hat einer anhand von Filmen mal belegt, so. Und zwar aus einem 50er-Jahre-Film, der hieß Mon Petit oder so. Und da wurde aus dem Dialog ganz deutlich, dass das Verlobungsversprechen dem Sex vorherging. Du musstest nicht unbedingt schon verheiratet sein, aber du musstest klar machen, du hast ernste Absichten. Und damals war auch das Kranzgeld halt tatsächlich noch, es stand im BGB bis in die 90er Jahre, Kranzgeld war, ist eine Entschädigungszahlung, die, wenn du Verlobungsversprechen gibst, das Jungfernhäutchen einreißt sozusagen. Und, also
das ist ja ein Mythos, glaube ich, dieses Jungfernhäutchen, ne? Hast du dich da mal...
Das Hymen gibt's. Das bricht aber nicht unbedingt beim Sex. Das ist ja egal. So, dieses Kranzgeld, also du musstest im Grunde mit jemandem schlafen wolltest, heiraten. So. In den 60ern dann im Schulmädchenreport kann man das ganz schön nachweisen, dass es so war, dass dann klar wurde, durch Sex entsteht mit der Zeit Liebe. Und wenn du dir Bridget Jones anguckst, zum Beispiel, hast du Sex und daraus kann entstehen oder nicht. So, der Sex ist erstmal ein losgelöstes Erstereignis heute in der Regel. So, du wirst heute eher nicht mit jemandem zusammenkommen, also das beschließen, so, wir sind zusammen ein paar Wochen mit dem Zusammensein und dann mit dem Schlafen, es sei denn, du bist 14. So. Aber in unserem Alter schläfst du mit jemandem und es wird was oder nicht. So, das... und das hast du, bis du dann irgendwann dich fester bindest, schon zigmal gemacht. Und all diese Male haben irgendwas in dir bewirkt, irgendwas hinterlassen, irgendwelche Spuren. Du hast irgendwie gedacht, so, ob das sexuell ist, was du irgendwie machst oder irgendeine Verletzung ist, die du erlitten hast. Und das wird in dem Buch halt ein bisschen versucht, das darzustellen, dass du, was ist dir eigentlich alles schon passiert? Gibt es da halt irgendwelche Muster? Und meistens ist es tatsächlich so.
Ja, ich hatte heute auch eine Sache rausgetwittert aus dem Buch, muss ich gerade mal selber nachgucken, die allerdings nicht von dir stammte, sondern die du auch selber nur zitiert hattest. Ich weiß nicht mehr, woher das war, aber das fand ich einen sehr schönen, habe ich geschrieben, schlimm, aber wahr. Der gemeinsame Nenner all deiner gescheiterten Beziehungen bist du.
Das ist vom Last Psychiatrist, ja.
Ja,
ich krieg, das ist eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt kriege, so dieses, sind alle Männer so? In der Regel, nee, es ist halt immer deine seltsame Erfahrung. Ne?
Ja, gut, das war es jetzt, glaube ich, auch für,
zum Buch,
oder hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du noch irgendwas loswerden?
Was kostet es denn?
Genau, wie viel kostet es denn?
9 Euro irgendwas.
Kann man echt? Auch? Das geht ja noch. Nee, hier steht, 9,99 Euro.
Kann man es auch für ein Kindle kaufen? Jetzt für unsere.
Kann man kaufen, ja.
Sehr gut, das ist ja schon mal.
E-Book. Ja, das ist immer noch nicht. Ist immer noch nicht so, ne? Also genau.
Ist immer noch nicht selbstverständlich. Da kann man es direkt kaufen und braucht gar nicht die
Wir können ja eigentlich gleich mal den Buchmarkt einsteigen, ne? Stimmt, mach, ja, das ist ja macht ihr euch das doch mal, weil ich gehe nur kurz aufs Klo.
Jetzt, das ist ein MS-Pro-Polen. Das ist, ich weiß nicht, ob das von erklärt
wird. Ja, warte mal,
ich beschalte mal dein Mikrofon hier aus.
Jetzt gucke ich wieder in den Dings hier.
Du hast heute irgendwie was auf Facebook geschrieben über. Nee, warte mal, wo waren was? Was? Wo habe ich jetzt diese Information her? Auf jeden Fall wolltest du gerne. Du wolltest gerne über das Leist. Achso, nee, du hast irgendwo geschrieben, wie es aussieht mit der VG Wort.
Ja.
Dass du, wie läuft das ab? Du kriegst Geld dafür, dass du deine Artikel irgendwie noch nachträglich kopiert werden.
Das ist die Verwertungsgesellschaft Vault. Mhm. Das ist so eine Art, ist wahrscheinlich so eine Art GEMA für die schreibende Zunft.
Genau, man kriegt irgendwie, wenn man bestimmte Auflage erreicht, kriegt man automatisch Geld von denen, ne?
Ich weiß gar nicht, ob man unbedingt eine bestimmte Auflage erreichen muss. Ich weiß das alles nicht. Das Ding ist, ich habe versucht, mit denen nochmal in Kontakt zu treten. Und die haben, also ich publiziere in Tageszeitungen, mhm. Gerade schreibe ich ein Drehbuch, das habe ich schon wieder gelassen, das irgendwie zu sagen, weil es noch alles verkompliziert hätte. Es war, erstmal stand in Frage, ob wir, ob so, wo das zuzurechnen ist, Sachbuch, ist das irgendwie Wissenschaft oder Belletristik oder sonst irgendwas so.
Worauf hat das Einfluss, wie viel Geld es gibt? Oder?
Auch wer dafür zuständig ist, also die wissenschaftlichen Artikel muss man melden und die populären Sachen werden automatisch erfasst in den, den Bibliotheken und da braucht es dann einige Jahre erfahrungsgemäß, sagten die so. Bis das alles drin ist. Und
bis das Geld bei dir ankommt?
Ja, das dauert Jahre, bis das Geld da ist. Und da habe ich gedacht, das mit der Kulturflatrate, das wird bestimmt in den nächsten 200, 300 Jahren auch mal ganz gut klappen.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das mit der VG Wort hier schon mal hatten. Das ist, was ja wohl relativ populär geworden ist, ist
diese Zählpixel machen, oder was? Machen das Leute?
Ja, genau. Du machst so einen Zählpixel, packst das auf deine Seite und irgendwie ab 5000 Zugriffen. Mhm. Also aus dem Netz kenne ich das. Ich glaube, ab 5000 Zugriffen im Jahr, was jetzt eine eher bescheidene Zahl ist, kriegt man dann automatisch Geld überwiesen. Und ja, zwar aber
für einen Artikel ist 5000, wird nicht von so vielen deutschen Blogs erreicht unbedingt.
Auf einen Artikel doch. Ich glaube, das kriegt man im Laufe eines Jahres. So, die dann mal drauf gucken. Auf jeden Fall gibt es da einige, die irgendwelche Studenten als Autoren bezahlen, doch mal über ein Thema zu schreiben. Dann so ein Ausschuss von natürlich noch einen Verlag gründen, weil wenn man einen Verlag gründet, dann kriegt der Verleger Geld und der Autor kriegt Geld, also das sind dann separate Summen. Und dann packt man die ins Netz. Macht da ein bisschen SEO-Optimierung drüber, sodass da schon per Google gelegentlich mal ein paar Leute draufkommen und dann kann man die Kuh anfangen zu melken. Und als ich diese Geschichte gehört habe, und da gibt es halt, wie gesagt.
Diesen Medienradio-Podcast?
Genau, aus diesem Medienradio-Podcast.
Das ist so krass, oder?
Also so 8000 Artikel pro Monat mal reinpumpen und dann halt einfach das Geld und
8000?
8000 pro Monat, ja, das ist überhaupt gar kein Thema. Und du kriegst das ja nicht nur einmal, sondern du kriegst es ja auch für die darauffolgenden Jahre immer wieder. Also es ist, wenn du es einmal im System drin hast. Und meine Vermutung war, dass die VG Wort noch nicht mal ahnt, dass sie dieses Problem eventuell haben könnte und dass sie wahrscheinlich schon pleite ist, bevor sie überhaupt mitkriegt, was ihr widerfahren ist. Also das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, dass die VG Wort vielleicht jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Aber auch aus Autorensicht komplett unabhängig davon offensichtlich.
Das Interessante ist immer, dass du bei sowas den Eindruck hast, so es hat die SPD erfunden und dann hat die CDU die Regeln dafür aufgestellt. Okay. Und du kannst, also ich meine, das hat ja jeder, der irgendwie, es gibt ja einfach dieses Behördendeutsch, das ist jetzt nicht wahnsinnig interessant. Du kannst mit einer normalen Intelligenz das nicht ausfüllen, das Ding. Also ich habe Katrin Passig kürzlich gefragt, die hat da irgendeinen Typen, der das für sie macht.
Stimmt.
Du hast,
ach, da gibt es Leute, die für einen die VG Wort
an. Ja, weil, keine Ahnung, du hast ja auch einen Steuerberater. Ich habe übrigens deinen Steuerberater immer noch.
Oh Gott, du Armer.
Der ist ja Wahnsinn. Ich
also ich habe inzwischen gewechselt.
Ich
habe nicht die Nerven.
Okay. Ich glaube, dass der das nicht schlecht macht.
So,
ich
wüsste, Namen raus. Ich nicht
bitte?
Namen raus. Nee.
Ich kann das, glaube ich, nicht beurteilen.
Und du bist noch freiwillig hier, oh mein Gott. Das ist, ja. Ne?
Aber Katrin Plastik macht das übrigens Michael Brake. So.
Genau, Michael Brake. Aber ich bin glaube ich, der erste Blogger gewesen, der bei der Künstler...
Sozialkasse angemeldet
genau, war? Genau, ja. MC Winkel hat mich mal angeschrieben, ob wie viel man von denen bekommt.
Was bekommt?
Ich habe das überhaupt nicht verstanden, natürlich, was das ist.
Bezahlen einen, ne? Fürs Bloggen, ne?
Und zwar
geil,
das,
ne?
Ich krank, dann krieg ich Geld.
Soll ich das erklären, kurz, was das ist?
Herr Winks.
Also wenn du... normal, vom Status her wäre ich ja Freiberufler. Ne?
Und?
Dann Architekt, aber im Zweifel mehr, Architekt stimmt nicht, aber der Freiberufler im Grunde mehr verdienen oder mal früher mehr
verdienen. Im Idealzustand haben, mehr verdient als du?
Ist das recht teuer und deswegen gibt es diese Künstler-Sozialkasse, die dem Rechnung trägt, dass Künstler. Künstlerische Berufe halt eine schwierige Einkommenssituation haben oder zumindest eine unregelmäßige.
Wer zählt da so alles rein?
Musiker, ich glaube Schauspieler, also Kunsthandwerker nicht.
Journalisten?
Werber glaube ich nicht. Journalisten, bin ich mir nicht sicher, doch Journalisten auch, ja.
Vielleicht nicht alle Journalisten, sondern nur Leute, die für die Taz schreiben.
Ja, das ist irgendwie hängt da auch Rentenzahlung. Ich finde es immer lustig, wenn ich irgendwo Rente bezahle.
Also du bist auf jeden Fall kein Krankenkassenexperte und Rentenexperte. Das ist schon mal.
Ich bin kein Rentenexperte.
Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck.
Ich hab,
du hast nicht den Hut auf.
Den Hut habe ich nicht auf, ne.
Ich mach mal hier. Achso, ich mach mal hier das Bier auf.
Was?
Ich mach mal.
Ja, erzähl weiter.
So an,
du bist der Gast, ich darf dich wohl angucken. Du bist doch dafür da.
Hast du Problem, Mann?
Ich habe gar nicht das Gefühl, war ich in einem Satz noch drin?
Also ich meine, das ist jetzt so einer der Punkte, die jetzt aber tatsächlich um das große Thema kreisen. Du bist Autor. Du schreibst, du genau, du schreibst Dinge auf Papier oder ins Internet rein und du lebst davon.
Ja.
Und das funktioniert. Erstmal feststellen, das funktioniert.
Also vom Internet lebe ich, glaube ich, gar nicht, soweit ich das sehen kann. Nein, du hast doch mal für die FAZ gebloggt. Ja. Also ich kriege für die Kolumne mehr als für so einen FAZ-Artikel. So. Und das ist jetzt das eine davon. Hast du jetzt
ja. Stimmt, du hast dann ja direkt nach mir für die FAZ gebloggt.
Ja, 2 Monate, glaube ich.
Ja, ja.
Stimmt, du hast mal für die FAZ gebloggt. Und
wie du das sagst.
Mit dem
Synonym,
für das...
Also mir fällt es gerade wieder ein.
Für das, wie heißt das?
Deus Ex.
Genau, Deus Ex Maschine, ja.
Ich hatte aber keine Zeit mehr dafür zu schreiben. Und das hat sich tatsächlich nicht gelohnt und ich hatte keine Zeit mehr. Man müsste da ziemlich lange Artikel schreiben. Und es war kein gutes.
Da hast du auch schon über Liebe geschrieben. Dass du über Liebe im Internet hast du da geschrieben.
Ich dachte, die FAZ würde so gut zahlen.
Es ist.
Ist okay. Also 200 pro Artikel.
Ja, das ist. Ich glaube, das ist 10-fache von dem, was die auf der Taz zahlt, jetzt so mal grob.
die Taz. Die Taz zahlt. Das Lustige ist, irgendwann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht. Und dann haben die mir bei der Taz 300 bekommen auf einmal. So,
bei der FAZ?
Bei der Taz.
Ach,
gesagt,
für was denn? Für
Artikel? Aber der kam dann auch, glaube ich, auf der Titelseite. Das kannst du im Zweifel, kannst du da nichts festmachen. Aber
habt ihr das gehört, liebe Taz-Autoren? Einfach mal 300 fordern. Das geht schon.
Ich habe da gar nichts gefordert. Ich habe nie Lust für die Taz zu schreiben, weil das irgendwie so, der Redakteur da, der mich da immer, der ist total nett. Mit dem habe ich bei der Netzzeitung geschrieben So, ich mache das immer für den im Grunde, aber die Taz hat wirklich, glaube ich, die beschissensten Leser außer jetzt.de. Das sind, glaube ich, die 2 beschissensten Lesergruppen, die es gibt in Deutschland. So, die finden grundsätzlich alles schlecht, was man macht, egal was. Aber
du liest die Kommentare, gibst zu.
Ich lese, ja, wenn ich irgendwo was. Dann
ich mache das nicht. Also wenn ich außerhalb meines Blogs, also in meinem Blog lese ich natürlich die Kommentare, keine Frage. Aber zum Beispiel, wenn ich irgendwie bei Telepolis oder wenn ich irgendwie
Telepolis, das muss ja echt hart sein.
Ja, oder bei jetzt.de oder sowas, keine Ahnung. Also
Telepolis
gucke ich mir nicht
blöd,
an.
Diese Kästen zu drücken, das kann ich nicht. Das begreife ich nicht, was ich da machen
muss. Einfach Kommentare einen Klick, das linke Maus hast du.
Diese Kommentare.
Da musst du doch jeden einzelnen anklicken, oder nicht?
Ich glaube, wenn das einmal, wenn man einmal aufgemacht hat, dann hat er kapiert, dass man jetzt die Threads lesen will, dann muss man die Seite reloaden, dann gehen alle auf.
Ach. Ja, irgendwie. Oder irgendwie. Man muss halt die Hauptthreads muss man schon irgendwie alle einzeln aufmachen.
Die haben das seit Ende der 90er Jahre einfach nicht mehr geändert. Ich glaube, die Telepolis-Seite sieht wirklich.
Ich glaube, das würde es auch einen riesen Shitstorm geben, wenn sie da das Community-System umstellen würden. Wie halt alles einen Shitstorm gibt, was irgendwie eine Änderung ist.
Ja, das ist.
Die Kommentare ist immer so ein Ding. Das ist. Ich reagiere halt meistens irgendwie nicht mehr drauf. Es ist halt, das Ding ist, Taz kann ich mir irgendwie nicht leisten, dafür oft zu schreiben. Das ist so.
Okay. Schön formuliert.
Naja, ist halt so. Also
hier mal Zahlen auf den Tisch. Wie viel kriegst du für die Berliner Zeitung?
Ich habe mir angewöhnt, über sowas nicht im Detail
zu reden. Ja, komm, hier. Wir müssen auch ein bisschen solidarisch sein mit den Mitautoren, die irgendwie auch gerne mal wissen wollen, wo sie sich framen müssen und dann. Hilft das halt,
framen müssen.
Ja, also einfach um zu gucken halt, wo stehe ich, wie, was kann ich fordern und so weiter und so fort. Ein bisschen mehr Transparenz in diese ganze Gelddinge, das tut der ganzen, das tut halt gerade den Arbeitnehmern, tut das sehr, sehr gut.
Ich denke, dass es so ist, du kannst, es gibt Referenzen im Internet, was du irgendwie fordern kannst, was du kriegen kannst. Es ist immer ein bisschen Verhandlungssache. Aber ich werde das jetzt hier nicht anfangen. Die Sache
ist. Also online ist ja tatsächlich immer schwierig, aber das ist ja bei dir auch immer im Print drin, ne?
Online geht, glaube ich, einfach. Ich weiß, geht online bei Leuten, außer wirklich diesen ganz, ganz ekligen, die über irgendwelche Maschinen bloggen oder so.
Keine Ahnung, also ich finde, langsam könnte es schon mal funktionieren, oder? So langsam sollten wir nochmal.
Ja, also tatsächlich, also ich habe halt die Erfahrung gemacht, also im Online-Bereich, also rein online, mehr als 200 irgendwo zu kriegen, ist echt schwer.
Okay.
Für einen Artikel?
Ja.
Ja, da war die FAZ schon relativ.
Es war schon okay, also Zeit Online ist 150, ja. Irgendwie Spiegel Online ist so 200 und das ist halt so auch das, was FAZ für
Spiegel Blogartikel.
Für einen Artikel.
Für wie groß?
Weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich glaube so standardmäßig.
Ist auch nicht so.
Ja.
Nee, also Max erinnert sich ja noch an die Spreeblick-Tarife.
Ja, die waren günstiger.
Ja, also ich habe bei Spreeblick konnte man halt definitiv nicht von leben. So. Und Spreeblick hat jetzt.
Deswegen hast du auch so viele rausgehauen, damit dann irgendwie überhaupt mal was zusammenkam.
Nee, das war das andere. Ich hatte, glaube ich, 4 oder 5 Bezahlmodelle bei Spreeblick. Das erste war, ich krieg nix. Und das zweite
war. Das hat bei mir am längsten durchgehalten.
Das zweite war, wir haben für die Wii geblockt damals, als die Wii rausgekommen
genau.
ist.
Genau.
Da warst du da auch bei, ne?
Nee, da habe ich mich irgendwie zu. Nee, da habe ich.
Also wir haben für die Wii und für EA Play, also EA, das war ein Blog über Electronic Arts.
Ja.
Für die
Spiele.
Und dann lief das Bloggen für Spreeblick irgendwie dann weiterhin umsonst, aber dadurch, dass wir diesen Job hatten, haben wir so 2 Jobs, da habe ich zu diesen 1000 Spreeblick-Artikel irgendwie noch immer auf der Wii. Und so diese Firmenblogs sind ja immer Totgeburten, weil sich da irgendein Hirn irgendwas ausgedacht hat so, und du keinerlei Authentizität hast und alles fehlt dir und es ist grauenhaft, aber egal.
Und in dem Moment, in dem es erfolgreich wird, springen sie ab.
Ja, bei der Wii hatten wir das Problem, dass wir keine Wii hatten.
Das stimmt, das war sehr lustig. Das
ist natürlich ziemlich unauthentisch. Aber dann, okay. Ja.
So, und das dritte Bezahlmodell war, dass ich eine fixe Summe im Monat bekommen habe. Und da hatte ich immer das Gefühl, ich mache zu wenig. Da war ich in einer extremen Dankbarkeitsfalle, weil ich immer das Gefühl hatte, die verhungern, die bei Spreeblick und ich muss jetzt irgendwie das irgendwie raushauen.
Und du musst jetzt die Family ernähren.
Ja, ich dachte, sonst können die Kinder irgendwie nicht mehr, kriegen die kein Pausenbrot mehr. Die haben auch sich nie dazu geäußert, die haben einfach da irgendwie zugeguckt. Und dann, das kam Bezahlmodell, da sind wir pro Artikel bezahlt worden, dann bin ich wiederum, halt konnte ich mein Pausenbrot nicht mehr bezahlen. Und also nur mal um eine Dimension dafür zu kriegen, ich krieg für ein Essay bei der Berliner Zeitung 40 Mal so viel wie für einen Spreeblick-Artikel. Und das ist dann da kann man das halt schon.
Dann weiß Max jetzt also die Summe
wahrscheinlich. Ja, ja,
dann sag doch mal.
Nö.
Ja, doch.
Komm,
das ist geleakt. Ja, sicher, komm. Das ist ja hier irgendwie, das ist doch Quatsch, dieses Ganze. Wir müssen nicht über Geld reden. Gerade über Geld müssen wir reden, weil sonst
ich will
ist halt,
nicht über andere Leute.
Wir brauchen ein bisschen Transparenz im Markt.
Ich weiß doch von euch auch nicht.
Du weißt, ja, doch, du weißt doch, was mit Märkten passiert, die intransparent sind.
Sie prosperieren?
Nein.
Das ist jedenfalls, mir kommt es immer so vor.
Ja, also für die Arbeitgeber, ja.
Da, mir kommt es immer so vor wie irre. Von den DJs.
Die wollen auf keinen Fall, dass man darüber redet.
Das stimmt.
DJs sind in den 90ern gefragt worden, ob sie denn davon leben können. Nein, ich meine, ich habe zwei Bücher raus, schreibe gerade ein Drehbuch und es wäre wirklich absurd, wenn ich nicht davon leben könnte. Es ist jetzt.
Ja klar, also du, also klar, wollte ich jetzt auch gar nicht anzweifeln und ich wollte es nur irgendwie so festgehalten haben.
Ich finde die Frage insofern auch immer lustig, weil, naja.
Kann man davon leben.
Wir haben jetzt die letzten zwei Podcasts zumindest irgendwie heftig darüber gestritten. Das ist eine der ganz wesentlichen Streitfragen zwischen Max und mir. Okay. Das ist irgendwie das Urheberrecht. Ne? Und ich bin ja dafür, das Urheberrecht einfach komplett ersatzlos zu streichen. Mhm. Ich habe die Radikalposition, also die halt, wo die Piraten halt noch echt sehr handzahm dagegen sind. Und ja, und Max ist halt tatsächlich doch durchaus ein Urheberrechtsfreund in gewisser Hinsicht. Und jetzt geht es natürlich darum zu sagen, okay,
glaube, wenn du gar kein Urheberrecht hast, dann hast du halt ein Recht des Stärkeren. Dann hast du irgendwelche Plattformen, die aus irgendeinem Grund mehr Zugriffe haben oder bessere Verbindungen haben. Die packen alle Inhalte drauf, die es irgendwo gibt. Ne? Das ist im Grunde was Google machen würde, wenn es das alles nicht gäbe, dann würde es bei Google sein, würden halt, hast du diese zwei
russisch-amerikanischen... Also eine schöne Suchmaschine, wo man das gesamte Wissen der Welt durchsuchen kann, super geil.
Du hast dann in dem Moment halt keine Produzenten mehr. Ne?
Also du meinst, die Leute würden schlagartig alle aufhören, Dinge zu schreiben? Nein, du würdest nicht aufhören.
Ich habe, das Ding ist... dass du bestimmte Arten von Arbeit nicht machen kannst, wenn es nicht jemand absichert. So, ich kann bloggen, Probleme, ich blogge total gerne, immer noch ab und zu. Aber du kannst in die Tiefe gehen und dich zwei Jahre mit einem Thema nicht beschäftigen, nicht auf eigene Kappe, es sei denn, du hast halt geerbt. Ich weiß von Wolfgang Herrndorf, dass der irgendwie jahrelang von 5.000 Euro im Monat gelebt hat, weil der Verlag irgendwelche Vorschüsse bezahlt oder irgendwo einen Preis gewonnen hat oder sonst irgendwas. Wenn man das will, ne? wenn man sagt, okay, jeder Künstler muss irgendwie davon leben, nur das würde dann in seinem Fall ja niemals wieder reingekommen sein. Ne? Also du sagst, das soll man nur als Hobby betreiben. Das ist auch völlig okay.
Nee, man kann das durchaus auch versuchen, professionell zu betreiben. Ich glaube, durchaus, dass es auch stellenweise funktionieren kann.
Lass mich nur, du hast ja wahrscheinlich oft hier schon darüber geredet. Mhm. Ich denke, dass es so ist, dass ein Autor immer zwei Wünsche hat. Er möchte erstmal, dass viele Leute das lesen. So. Und er möchte, wenn es geht, davon auch leben. So, dass davon leben, ist nicht in der Zweiragen, ist falsch, aber du hast keine Geldfantasien, wenn du schreibst. Meine Befriedigung bei der Arbeit ist, wenn mir eine Formulierung gelingt. So, das ist mein High. Ich habe das High nicht, wenn ich meinen Kontoauszug angucke.
Zu wenig drauf. Das klappt.
Ja, okay. Wenn du, wenn ich da viel drauf habe, nee, ich kenne alle Empfindungen, aber es ist nie das, wofür ich das im Eigentlichen mache. Trotzdem lässt sich mein Vermieter nicht mit Applaus bezahlen. Die Sache ist, dass ich zum Beispiel finde, ich denke mittlerweile, man sollte Urheberrecht ganz kurz wirken lassen, vielleicht ein paar Jahre. Und Urheberrecht ist, glaube ich, das im Moment, wo du sagen kannst, okay, ich verschaffe leichten Zugang zu etwas. Ne? Wenn ich zum Beispiel sehe, wie Louis C.K. auf seiner Seite sein Video zur Verfügung gestellt hat für $5, konntest es dir runterladen, es war wirklich simpel zu machen. Und das ist im Grunde verwertet innerhalb von zwei Wochen. Ich glaube, jetzt wird das...
Er hat Millionen damit verdient, glaube ich, ne?
Ja, aber jetzt im Moment sind die Downloadzahlen von dem wahrscheinlich auch nicht mehr so gewaltig. Ne? Das ist also, das sind keine Sachen mehr, wo du Jahre mit verdienen kannst. Und diese Disney-Regeln, dass du da irgendwie 90 Jahre Copyright und deine Erben und die Enkel der Erben irgendwie auch noch dich verklagen können. Ich fange mal anders an. Als ich angefangen habe zu bloggen, habe ich irgendwie kleine Videos produziert und Musik drunter gelegt. Völlig naiv, weil ich immer gedacht habe, ich habe ja Jura studiert, aber ich hatte nie Urheberrecht. Und ich dachte immer an diesen Begriffen aus Zivilrecht und Strafrecht, du müsstest irgendjemandem Schaden zufügen. Ne? Also, und ich dachte, na gut, wenn ich hier einfach ein paar Melodien irgendwie unterlege, sehe ich den Schaden nicht, aber so ist das Ganze ja nicht gedacht. Ich bin aus irgendeinem glücklichen Zufall nie abgemahnt worden, aber ich habe mich an nichts gehalten. Ich habe Fotos von allem Möglichen irgendwie für alles
Mögliche. Ich erinnere mich noch
dunkel. Bist du nicht darüber gestolpert?
Ja, ja. Über Fotos? Ja, ja. Ich habe da auch einfach Fotos reingenommen. Also ich habe sogar CC-Fotos gemacht, aber dann halt tatsächlich die falsche Lizenz, also mit der halt nicht commercial.
Ja, das kann sich ja auch kein Mensch mehr. Also, das Ding ist, ich habe mit dem Verlag auch. Naja, ich habe da auch erbeten, dass ich relativ viel ins Netz stellen kann, weil ich halt auch glaube, dass es sich lohnt, viel rauszuhauen. Aber was ich nicht wollen würde und ich glaube, was kaum jemand will, ist, dass andere von der Früchten deiner Arbeit profitieren. Also diese berühmte Privatkopiefrage, das ist für mich natürlich kein Ding. Mir ist es immer lieber, wenn Leser ihr Buch kaufen und es verschenken, ist mir das ja auch recht. So, klar können sich Leute irgendwas kopieren, aber wenn jemand halt auf seiner Seite Werbung geschaltet hat und lebt, wird jetzt davon leben, dass er mein Buch da, finde ich tatsächlich im klassischen Sinne unfair. Dass diese Distributionsleistung mehr Geld bringt als die Erstellung des Werks. So.
Insbesondere, wo die Distribution nichts mehr kostet.
Ja.
Wohingegen die Erstellung des Werkes nach wie vor sehr viel kostet.
Ja. Und eben, ich habe kürzlich leider einen Artikel nicht weiter gelesen, aber nur die Überschrift. Und ich hatte mir was Ähnliches schon mal gedacht. Warum, wenn man schon von dieser geistigen Eigentumsdebatte hat und sagt, es kann kein geistiges Eigentum geben, warum dann da Schluss machen? Warum Eigentum? Was macht dich zum Eigentümer von deiner Katze oder sonst irgendwas? Ne? Da haben ja auch andere Leute mitgearbeitet. Und das
andere Katzen vor allen Dingen.
Ja. Andere Katzen, aber Katzenzüchter. Und jemand hatte die Idee, Katzen genau auf diese Art zu züchten. Und das ist ja relativ uferlos.
Es fängt erst noch so richtig spannend an, wenn halt sich halt diese ganzen Replikatoren, also die ganzen 3D-Drucker und solche Sachen, ne, und wenn die halt tatsächlich erstmal anfangen, wirklich nutzvolle Gegenstände produzieren, so am Stück.
Selbstverständlich. Das ist übrigens auch ein Ding, was zu wenig beurteilt wird. Ich muss ja zum Beispiel ein Musiker hört viel Musik. Ne? Ein Musiker musste sich früher tonnenweise Platten kaufen, die kann er heute irgendwie alle entweder im Stream hören oder sich runterladen oder sonst was. Ne? Also ein großer Teil von dem, was er früher gebraucht hätte, braucht er gar nicht mehr. Und sozusagen, geht natürlich auch, wenn man so sehen will, in eine Art digitalen Kommunismus. Ne? Was ja auch aber im Moment eben genau da stoppt. Ne? Du hast eben noch keine funktionierenden 3D-Drucker, die mehr als eine Zahnbürste ausdrucken können. Es ist nicht zu sehen, ob ich mir...
Heute auch nur ohne Borsten, aber gut, ja.
Ja, eben. Wir sind da noch ein ganzes Stück von entfernt. Ne? Klar kann ich mir irgendwann kann ich an Maxens Verlobter vorbeigehen und mir die klonen und mir die zu Hause hinstellen, damit ich auch so eine habe. Und dann kann man da nochmal neu drüber nachdenken. Aber im Moment ist es ja einfach nur so, dass die kreative Klasse verliert. Ne? Aber ich finde es selber nicht so fürchterlich dramatisch, weil ich sehe das immer, mein Freund Aram ist Musiker und regt sich fürchterlich auf über das Netz und diese Kultur des sich runterladens. Das Interessante ist, ihn findest du nirgendwo. Du kannst ihn nirgendwo runterladen. Ich habe in allen Tauschbörsen geguckt, findest ihn nicht.
Also sein Problem ist eher, dass er nicht auftaucht, als dass er da auftaucht.
Ja, und das ist eben ist natürlich
mal einfach Paul das Coelho, Ding. Also so ein Autor, der hat ja tatsächlich selber sein Werk zu BitTorrent hochgeladen, um halt dort sozusagen Buzz zu machen.
Also wie gesagt, es gibt einfach dieses Bedürfnis, wenn du schreibst, dass du gelesen wirst. Was manchen vielleicht gar nicht ganz klar ist. Ich habe das kürzlich in Frühstück bei Tiffany's gelesen. Das ist einfach ein erfolgloser Autor, der noch keinen Verlag hat. Und für den hieß, für einen Autor ohne Verlag hieß in den 40er, 50er Jahren, du wirst von niemandem gelesen. Heute kannst du immer gelesen werden. Du kannst immer publizieren. Das ist ein totales Paradies. Und das ist, es ist erstaunlich, dass so viele Journalisten es nicht nutzen, zu bloggen. Weil Bloggen finde ich immer noch, auch wenn ich dafür kein Geld bekomme, das ist immer das, wenn du eine unmittelbare Idee hast, die jetzt raus will, ist das perfekt. Und du kannst
das immer... ist auch gut, um es zu lernen, um Feedback zu sammeln, um zu lesen, wie wird es antizipiert. Also ich glaube, das ist nach wie vor besser, als für Print zu schreiben. Also ja, so die Schule ist...
Wo ich wirklich Glück habe, ich musste noch nie irgendwie Gebrauchsjournalismus machen. Ich musste nie einen Weihnachtsmann interviewen oder eine Cluberöffnung dabei sein.
Den Weihnachtsmann? Warum denn nicht den Weihnachtsmann?
Und,
außer für die Wii.
Das ist eben das, weil du dir vorher einen Stil aneignen kannst. Ne? Wenn du einen Stil hast... dann setzen die Leute dich halt auch ein für Sachen, wo du mehr verdienst oder zumindest die Sachen machen kannst, die du gerne machst. Aber wenn du zu jeder Club-Eröffnung rennst und darüber schreibst in Beamtendeutsch, dann wirst du auch immer nur diese Aufträge kriegen. Und das ist schade, wie wenige Leute das im Verhältnis doch noch nutzen. Weil nämlich, und das war ja, glaube ich, ein Thema, was wir noch ansprechen wollten, Blogs sind ja im Moment nicht in bester Verfassung. Aber wahnsinnig viele Blogger haben es in Mainstream geschafft. Roy Polloi macht im Zeitmagazin irgendwie eine Zeichnung pro Woche. Don Alfonso macht da ziemlich Welle immerhin ist es ja sozusagen das Feuilleton der digitalen FAZ. Fred ist jetzt noch nicht richtig Mainstream, aber er hat ja immerhin auch ein...
Man liest ihn mal gelegentlich in der Taz. Er hat neulich ein Interview
mit... Ja, aber er hat auch ein Buch rausgegeben. Taz,
Frédéric Vallant, falls jemand nicht...
Und
auch ein ehemaliger Spreeblick-Kollege.
Katrin Passig oder sonst. Also es gibt viele Leute...
Obwohl Katrin war relativ am Anfang schon irgendwie auch im, sozusagen, sag ich mal...
Ja, aber die hat doch erst Riesenmaschine gesagt, wenn sie nicht ist.
Also sie war relativ früh schon auch mit, ich glaube, sie war auch sogar...
Ist sie nicht erst Autorin und dann Riesenmaschine?
Ja, also sie hatte zum Beispiel das Buch über Sadomasochismus hatte sie.
Okay. Stimmt, also bei manchen Leuten überschneidet sich das auch, aber ich denke schon, dass das ist, was passiert ist, dass Leute sich, nicht so recht ein, aber ich kenne einen Haufen von, Daniel Erck, der war auch Journalist, aber hatte das Hitler-Blog, hat jetzt sein Buch rausgebracht, also dieses ein Buch rauszubringen, obwohl Buch so ein altes Medium ist, das ist halt, Buch ist halt im Moment immer noch was dich ernährt. Ne?
Also ich bin ja, vielleicht jetzt nochmal meine Sicht auf dieses ganze, nicht ganz so leicht erläutert wie bei Michi, auf dieses ganze Urheberrecht. Ich finde, dass man von rein digitalen Produktionen im Idealfall leben können sollte oder beziehungsweise die Möglichkeit haben sollte, sich damit was dazu zu verdienen. Und ich finde nach wie vor diesen Apple App Store, der mich jetzt als Entwickler total beflügelt, weil ich die ganze Zeit nur überlege, was könnte ich machen und durchaus die realistische Chance besteht. Ich habe heute gerade wieder welche kennengelernt, Entwickler kennenzulernen, die einfach was in diesen App Store reinstellen, eine gute Idee hatten und davon leben können. Und oder eben nicht davon leben können, aber damit Geld zu verdienen und das damit am Leben zu erhalten und weiterhin tolle Sachen zu produzieren. Und ich finde, so etwas in der Richtung fehlt für Journalismus, fehlt für jede Nicht-iPhone-App-Form von kreativen Erzeugnissen und dass man das Urheberrecht da eher stärken sollte. Weil, und da könnte ich jetzt, ich probiere mich damit immer bloß bei den Grünen einzuschleimen, weil irgendjemand muss einen ja irgendwann auf Dauer mal bezahlen, weil wir im Augenblick nur von der Produktion von Waren leben können, die Ressourcen verschwenden und die Produktion von Geistesgütern verschwendet nicht so viele Ressourcen und darum sollten wir lieber in einer nachhaltigen Welt davon leben, dass wir geistige Güter produzieren, als dass wir physische Güter produzieren.
Ich finde das so ganz interessant, ich habe jetzt gerade...
Das Ding ist ja bei diesem Buch, dass man tatsächlich, man zahlt ja gerade da... für was ich daran nicht so toll finde, ne? Das Cover und so, du zahlst im Grunde für das Papier.
Ne? Genau.
Du zahlst eigentlich nicht für den Text.
Wir zahlen bis heute für die Physik. Wir wollen auch möglichst viele Seiten für Geld haben.
Ja, also das richtet sich auch ein bisschen nach der Seitenzahl, der Preis.
Und nach irgendwie, ob es Hardcover oder eben Taschenbuch ist.
Also
Hardcover gab es nicht, oder? Ne? Das ist nie als Hardcover rausgekommen.
Das ist nicht
als Hardcover. Wirklich beste Kondition für Hardcover, habe ich mir sagen lassen.
Ja, so Hardcover ist so ein bisschen eine Frage. Also Literatur erscheint eher da.
Aber das ist doch Literatur, oder nicht? Ja, das war dieser tolle Satz, ich muss den nochmal dem Verlag nochmal vorlesen, dann erkennt er das vielleicht auch nochmal.
Ein Freund von mir ist Regisseur und der hat auch so dieses, da gibt es schon relativ altbackene Regeln. Ich glaube, wenn es zu komisch wird, dann ist es schwierig noch so als das ganze Heere, als die ganze Heere Kunst zu gelten. So. Und bei dem ist das auch so, der die Filme sind unterhaltsam, aber wirklich intelligent. Hm. Aber dann, der ist jetzt auf der Berlinale nicht gelaufen, weil er halt nicht dieses Holocaust und tief und dunkel und bla. Ich war gerade nominiert für Essay des Jahres beim Deutschen Reporterpreis.
Stimmt, und, ne, mit dem Integrationstext.
Genau.
War das, ne?
Genau.
Der war super.
Und da,
ich glaube, den habe ich nie gelesen.
Der ist echt super. Also muss ich mal einen Link nochmal schicken.
Dann wurde das halt gesagt.
Glückwunsch.
Ja, das bedeutet, ja gut.
Nominiert.
Die haben gesagt, ich soll mich freuen. Wir machen aber, ja, irgendwie. Und dann traf der Laudator auf und fing an mit Auschwitz. Und ich sagte, okay. Klar, welcher das ein anderer Text gewonnen hat. Und ein Text, der interessanterweise so eine Pseudotiefe hatte, weil er halt im Kern, das sage ich nicht, weil es hätten andere gewinnen sollen eigentlich und nicht ich unbedingt, aber der halt als dieses, ne, dieses genau dieses Auschwitz und bla und tief und dunkel und schwer und bla, dass die Leute sich gedacht haben, das sollte man auszeichnen. Und das ist der deutsche Kunstbegriff, ist eigentlich, fängt irgendwo bei Auschwitz an und Holocaust, Massenmord, tief und Vergewaltigung und Seelenschmerz und so. Wenn du irgendwie leicht und Liebe und.
Aber wenn es dann zu locker wird, dann geht es auch wieder in die Hose. Also
aber das sind diese beiden, du hast diese beiden Lager. Der meinte, dass irgendwie, wenn du nicht Arthouse machst, bist du automatisch Til Schweiger. So, ne? Und das ist, damit bist du halt total verpönt. Es ist schwierig, das, was du an amerikanischer Popkultur schätzt, könntest du in dieses Begriffsschema eigentlich überhaupt nicht einbinden. Ist das irgendwie, es gibt bei Louis C.K. Szenen, die sind, wenn ja nicht echte philosophische Tiefe, aber so zumindest so eine Art Alltagsphilosophie oder so interessante Betrachtungswinkel. Mhm. Und wo du einfach sagen kannst, ja, das ist wirklich intelligente, gute Unterhaltung, aber auch nicht gerade Stadttheater, ne? Was, du guckst ja, ich habe das Gefühl,
ich surfe ein bisschen rum. Mittlerweile
irgendwie. Nee.
Ich höre dir mal zu.
Ich habe hier bloß mal einen Kommentar im Chat gelesen. Ich finde ja. Scheiße, jetzt habe ich meinen Gedanken vergessen, weil du mittendrin aufgehört hast.
Ich habe mittendrin aufgehört, okay.
Warst du fertig?
Ich würde nicht.
Nein, schwören, also du meintest halt also diese Alltagsbetrachtung, diese Alltagsphilosophie. Theodor Wiesengrund Adorno hätte gesagt, Wald- und Wiesenphilosophie. Ein Begriff, den ich sehr affirmativ schätze. Aber auf jeden Fall, dass das halt in Deutschland nicht geschätzt wird. Es wird halt eine gewisse, ja genau, also diese Tiefe, diese Gemüt ist vielleicht ein ganz gutes
Gemüt.
Wort. Ja? Gemüt. Ich hab mal dieses deutsche Erinnerungsorte-Buch gelesen. Da war das irgendwie, ging es so ein bisschen immer irgendwie darum, irgendwie so sozusagen dieses deutsche Wesen zu charakterisieren. Ja, dieses deutsche Wesen, das halt tatsächlich sozusagen ein Gemüt hat. Es gibt, glaube ich, kein Wort in irgendeiner anderen Sprache, das dieses Wort Gemüt ausdrückt. Es hat von Anfang an so etwas sehr, sehr Schweres.
Die Deutschen sind so ein bisschen 100% Typen halt und ich glaube, dass im Deutschen halt nicht geschätzt wird der Individualismus und ich glaube, das ist das, was die deutsche Kultur so schwergängig macht, dass das einfach überall in jedem deutschen Kulturbetrieb die Idee des, das haben wir schon immer so gemacht und doch sehr großes. Man sagt das ganz gerne, wenn Sachen, die zum Beispiel viel Sex haben, Erfolg haben, so wie es Charlotte Roach, ne? Ist ja immer klar, Sex sells, ne? Das ist immer simpel. Mhm. Die ist, Kiwi hat die nicht drucken wollen, weil sie so viel Sex gebracht hat. Das ist also, es ist...
Aber zum Beispiel Reich-Ranitzky, der war ja immer ein sehr, sehr großer Freund von Sex
in der Literatur. Von Erotik, ja, ja. Das ist auch noch echt der echte Patriarch gewesen. Kennt ihr das? Reich-Ranitzky gegen Löffler ist auf YouTube zu sehen über irgendwie...
Nee.
Die sich über Erotik über 12 Runden gehen.
Okay. Aber was ich mal kurz zwischendurch, du bist jetzt Autor und wir neigen ja hier so, wir als junges, hippes, craziness Internetvolk neigen ja öfters mal dazu zu sagen, so diese Verlage, die brauchst du ja eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich könnte man das ja alles ganz gut durch Selbstpublikation. Hast du denn das Gefühl, dass so ein Verlag dir, also hat, wie ist denn deine Erfahrung mit dem Verlag, außer dass du das Cover von deinem Buch nicht magst?
Einmal alterniert die Frage, hast du schon mal drüber nachgedacht, etwas im Selbstverlag rauszubringen?
Stimmt, das ist ein guter Anschluss.
Nee, also ich sehe auch, ich glaube, das, was Johnny Häusler da bei Spreeblick gemacht hat,
klar. Ich meinte nicht den Verlag.
Nein, nur mal als Beispiel,
ja.
Wo du halt siehst, okay, du kannst für 99 Cent 3000 Mal das kriegen und das ist eine Sammlung von 8 Jahren Arbeit oder so. Das ist so das, was er am besten fand aus 8 Jahren Arbeit. Und damit kommt, glaube ich, die Hälfte Amazon. Das heißt, er hat 1500 Euro damit verdient und das ist wahrscheinlich immer noch eins der bekanntesten deutschen Blogs. Ich kann das nicht so richtig beurteilen. Das
war bei dem Verkaufserfolg, das war ja eines der meistverkauften E-Books, Bücher.
Ja. Aber halt E-Books 1 Euro. Halt,
ja, klar.
Ja. Mhm. Aber das beantwortet ja schon ein bisschen die Frage, wie das funktionieren könnte für einen völlig unbekannten jungen Autor, der das zum ersten Mal machen will. Ja.
Wie hoch sind deine Chancen, als komplett unerfahrener Jungautor bei einem Verlag einen okayen Vertrag?
Also ich meine, okay, das waren bestimmte Voraussetzungen. Also erstens, der E-Book-Markt in Deutschland ist komplett unterentwickelt. Das heißt, man kann halt schon echt mit wenigen Exemplaren kann man halt schon die Charts stürmen. Das war die eine Sache. Die andere Sache war natürlich der Preis, der Kampfpreis, absolute Kampfpreis von 1 Euro, der definitiv nicht darauf abzielte, halt wirklich reelles Geld damit zu verdienen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass Johnny eben, wie gesagt, und das ist, glaube ich, dein Punkt, halt schon eine gewisse Grundrauschen an Aufmerksamkeit halt sozusagen durch seinen Blog hat.
Ich meine, hätte er das machen können, wenn das Endziel dieses Blogs gewesen wäre, davon ein Buch zu machen oder so. Das wäre so rum, hätte es ja wahrscheinlich einfach nicht geklappt. Es musste ja halt eine Zusatzfinanzierung. Das Ding ist, dass wir bei Spreeblick natürlich einfach ein paar Sachen gemacht haben. Also am Ende waren da irgendwie hauptsächlich Gewinnspiele und sonst was. Also Sachen, die ich jetzt nicht als die reine Kunst bezeichne. Und wo wir, glaube ich, Spreeblick in Teilen einen Schritt zurück gemacht hat hinter dem, was journalistische Standards mittlerweile sind. Und nicht eben, also es war eigentlich das war eher eine Mediendevolution nach dem, was wir uns vorgenommen hatten, irgendwie toller und freier und sonst was zu schreiben, war dann doch viel Marketing und drin. Also nicht unbedingt das, wofür ich gesagt hätte, dafür hätte ich unbedingt antreten wollen. Ich sage nicht, dass es nicht verständlich war und dass es nicht ist, weil es wahnsinnig schwer ist, ist es einfach nur eine Beobachtung. Wenn du jetzt hättest sagen wollen, du möchtest nur von den Texten da leben und dass du die dann irgendwann verkaufst, das wäre ja bitter in die Hose gegangen einfach. Ne? Und wenn ich jetzt mir angucke, wenn ich jetzt auf meinem Blog irgendwie gesammelt hätte und jetzt möchte ich mal ein Buch publizieren und dafür hätte ich jetzt gerne 10 Euro, funktioniert einfach nicht. Da kann ich das unternehmerische Risiko trägt der Verlag.
So. Okay.
Und nur der kann das eigentlich tragen.
Also du hast einen hinreichend großen Vorschuss gekriegt, um das finanziert zu kriegen und jetzt hoffen sie, dass sie damit entsprechend viel verdienen, um das wieder rauszuholen.
Wir hoffen das. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Und
soll ich auch mal?
Damit übernehmen die das. Ne? So eine Charlotte Roach, die irgendwie 500.000 Bücher verkauft, finanziert dann so ein paar.
Aber sag mal, kannst du nicht irgendwas gegen Ausländer schreiben? Weil Sarrazin hat das auch so gut funktioniert.
Das ist natürlich wirklich ein Ding. Also ich glaube, ich glaube, wahrscheinlich musst du so Überzeugungen schon haben. Ich bin, ich versuche ernsthaft auf so eine Frage. Das ist genauso wenig, wie ich Schlager schreiben könnte, weil mir immer irgendwas durchrutschen würde, was irgendwie zynisch oder seltsam klingt oder sexuell oder sonst irgendwas.
Oh Gott. Ja, den Sarkasmus, ja. Diesen Sarkasmus, den man irgendwie in sich hat und dann doch nicht irgendwie unter Kontrolle hat.
Ich habe natürlich in dem Genre Liebe, da werden ja die ganzen steilen Thesen rausgehauen, ne? Irgendwie Frauen stehen alle auf Scheißkerle oder sonst irgendwas. Und ich habe halt einfach.
Ach stimmt, Charlotte Roche ist ja für dich so richtig Konkurrenz quasi. Das ist, oder sie ist ja im selben Genre.
Ach, die eigentlich nicht. Die
irgendwas mit Körperflüssigkeiten.
Ja. Ich konnte auch mit den Büchern jetzt nicht so fürchterlich viel anfangen, aber da geht es eigentlich mehr so um dieses, so Frauen können nicht einparken, bla, diese ganze biologistische Kacke. Und das
bei
ist
Charlotte?
Halt einfach. Nee, nicht Charlotte.
Bei also dir?
Die, ja, ich sage, die ist keine Konkurrenz, die macht im Grunde was völlig anderes.
Ne? Danke.
Aber diese, kennt ihr das nicht, diese Einparkbücher und wo halt irgendwie diese Männer-Frauen-Klischees oder so beigetreten werden? Oder halt diese Glücksversprechen, du musst irgendwie nur und dann bla, ne? Das ist, natürlich verkaufst du so dann eher Bücher, wenn du es einfach so ein bisschen simplifizierst und halt dann auch nicht so, ist dann nicht mehr so ganz korrekt, ne? Und so ist es halt mit dem Sarrazin-Buch auch, ne? Du könntest eine Zukunftsprognose oder eine Gegenwartsanalyse machen, wo du sagst, okay, du hast die und die Zahlen und so ist es. Aber in dem Moment, wenn du sagst, oh, Türken sind genetisch doof, was völlig schwach ist, dann hast du die Aufmerksamkeit. Ne? Das ist in jedem einzelnen Genre immer gleich. Je obszöner deine These ist und je einfacher und zuspitzbarer das ist, was du machst, desto eher kriegst du Erfolg, aber das ist, glaube ich, nicht der Preis, den ich bezahlen wollen würde.
Ja.
Ernsthaft.
Und ist an diesem System, das solche Dinge bevorzugt, ist denn nicht auch ein bisschen das Urheberrecht schuld?
Ich wollte jetzt diese Verlagsfrage beantworten.
Ach so, genau.
Einerseits ist das für den Autoren sehr komfortabel, dass es die gibt. Andererseits arbeiten die Verlage sehr kräftig an ihrer Abschaffung. Sie verstehen das Digitale wirklich unfassbar nicht. Also ich war in meiner Verlagsvorschau, ich war jetzt zum zweiten Mal Spitzentitel für den. Das heißt so, in dem Katalog kriege ich dann irgendwie eine Doppelseite, während andere irgendwie
drin. Ist viel besser zu hören gleich.
Ach so, jetzt hört man mich.
Ja.
Ja. Ah, hallo.
Ach,
ja, herzlich willkommen bei meinem...
Ja. Hallo Malte.
Zu Gast heute bei uns Malte Welding, genau.
Erzähl weiter. Wie war ich gerade eingestiegen?
Über die Verlage, die an ihrer Abschaffung arbeiten und du warst zweimal Spitzentitel.
Und das letzte Mal wurde angekündigt, dass es eine Werbekampagne auf facebook.de und twitter.de gibt. Ja, ihr lacht. Sind halt beide Seiten, die es nicht gibt.
Ja.
Und das ist.
Aber
das
die
ist
haben bestimmt viel Geld dafür besitzen. Es gibt bestimmt twitter.de. Komm, ey, jetzt mach mir hier nicht schwach. Natürlich gibt es twitter.de.
Aber schon die falsche Domain aufzuschreiben, ist natürlich wirklich.
Ja, aber das
kommt da raus. Kommt
also ich bin ja mal gespannt, ob sie da wirklich dann auch Werbeplatz gekauft haben.
Das kommt von deren.
Ah, nee, das ist tatsächlich von twitter.de. Von Twitter kommen wird das geowned und
das redirected. Wurde aber, okay. Vorher nicht. Also da, okay. Ich habe das damals nochmal eingegeben, um zum Schimpfen. Das ist aber bei denen, die haben jetzt auch einen Online-Experten. Ich weiß nicht, ob ihr da meine Meinung teilt, dass Online-Marketing-Experten der niederste Auswurf der Menschheit ist.
Manche davon müssen auch einfach nur Geld verdienen und müssen
auf ihre Miete bezahlen. Ein paar Leute, die ganz nett sind.
Der ganz normale Auswurf muss auch nur Geld verdienen. So, ne? Ich bin kein Stricher, aber 50 Euro sind 50 Euro. Also, das Ding ist, nein, das sind total nette Menschen.
Ja, ja, viele von denen
müssen auch nur ihren Beruf nicht so richtig toll. Ich glaube, das schließt sich fast aus, irgendwie so ein BWL-Gang und bla und dann irgendwie sich da spezialisiert haben und tatsächlich so ein bisschen Ahnung zu haben. Das Lustige ist, du brauchst ja gar kein Gehirn, um dich mit online auszukennen, du brauchst nur viel Zeit. Ne? Du brauchst irgendeine schwere psychische Störung oder irgendwas, was dich dazu verleitet hat, viel Zeit.
Halt so wie Max oder
rum ich. Rumzusurfen.
Ich werde ja nie als Online-Experte angenommen, ich tauge dafür irgendwie nicht. Nur.
Nee. Du taugst nicht als
Online-Experte? Ich taug nicht mal dafür.
Nicht mal als Online-Experte.
Ich bin gescheitert und ich bin Informatiker.
Gegenüber euch beiden komme ich mir echt vor wie ein Offliner.
Ja, bist du auch. Hier, es wurde übrigens ganz am Anfang die Frage hier tatsächlich gestellt, ob du dich als Internetkritiker oder sowas bezeichnen würdest.
Nee, warum?
Keine Ahnung.
Nee, das war nicht
Internetskeptiker. Internet-Skeptiker. Würde Malte sich eigentlich als Internetskeptiker bezeichnen?
Überhaupt
hat
nicht.
Ben Nimm gefragt.
Internet?
Schau ein bisschen her.
Ich bin Telefonskeptiker.
Ich auch.
Dieses Telefon.
Also vor allem bin ich total skeptisch, dass man tatsächlich mein iPhone noch tatsächlich als Telefon
benutzt. Michi hatte ja auf dem Weg hierher gesehen, dass die M10 nicht fährt und wir wussten jetzt nicht, wie du auf dem Weg hierher bist. Und dann haben wir probiert, dich noch zu erreichen irgendwie. Und dann dachte ich so, wie kriegt man jetzt Malte irgendwie? Und das ist schon öfters mal ein Problem gewesen, dich an die Leitung zu kriegen, in irgendeiner Form an ein Kommunikationsgerät. Und dann habe ich kurzzeitig deine Frau angechattet.
Meine Frau, das klingt immer noch interessant.
Ja, das wird auch noch eine Weile so bleiben, oder?
Ja.
Eher so fesselnd oder eher so interessant?
Nein, ich bin sehr zufrieden mit der Entscheidung. Ja.
Okay.
Meine letzte Frau, Welding, war meine Mutter. Ich habe jetzt natürlich keinen Sex mehr.
Das ist deiner Mutter.
Generell nicht.
Mit dem man verheiratet ist, okay. Ist natürlich vorbei.
Ach, das ist ja praktisch. Aber
Max und hat jetzt noch ein Jahr.
Ja, ich mein, das ist ja auch. Das ist ja auch
gerade so. Oh nein.
Also ich habe ja tatsächlich überlegt, also
sind wir wieder bei diesem Thema. Sagen, ich habe mal im Chat zu einer Frau gesagt, dass mein Schwanz aussieht wie von einem Hund. Und es ist ganz schwierig, sowas dann wieder irgendwie so zurückzunehmen. Weil Leute alles, was man über seinen sowas sagt, immer ernst nehmen. Das ist ganz, wie ich sage, ich habe keinen Sex mehr. Ja gut, sowas würde kein Mensch einfach so erfinden.
Das wissen wir jetzt. Okay, stimmt, das ja. Stammt auch in die Shownotes rein.
Du musst es dann erst deinen Schwanz tatsächlich zeigen, damit dann irgendwie auch wieder Ruhe war.
Schwanz eines Hundes zeigen. So.
Oh Gott, mein Kaninchen hat so hässlichen Schwanz. Okay.
Lebt das Kaninchen noch?
Ja, aber ich meine, ist nicht wirklich tatsächlich eher dafür da, dass man irgendwie dieses ganze Sex- und Liebe-Thema einfach sozusagen einfach mal so einen Deckel zumachen kann?
Genau,
und irgendwie ins Regal stellen kann und
das
einfach irgendwie.
Genau. Das Lustige ist, dass Leute wie du dann die altertümlichsten Vorstellungen haben, weil du dann wirklich tatsächlich glaubst, oh, dann hat man so ein Eheversprechen, das war es jetzt. So.
Ja, es ist doch irgendwie so, das ist alles unter Dach und Fach.
Hey. Meine Schwester hat den zweiten Mann ihres Lebens recht zügig geheiratet, nachdem sie ihn kannte, weil sie gesagt hat, die erste Scheidung war so leicht, dann wollte ich auch.
Kann man auch gleich heiraten.
Das Ding ist, also das ist wirklich Schwachsinn. Das wird so nie zu Ende sein.
Ja. Ich wüsste nicht. Ich wollte jetzt nicht nochmal das
Thema aufreißen. Darum habe ich deine Frau nochmal angechattet per Facebook und sie meinte, du bist mit dem Auto auf dem Weg hierher und damit wäre es jetzt relativ unproblematisch.
Ja.
Wie komme ich jetzt überhaupt auf
das? Weil ich kein Telefon habe.
Genau, aber ich finde, dass wir tatsächlich diese Smartphones noch Phones nennen, ist totaler Quatsch, weil ich meine, im Grunde genommen, was macht man damit? Ich telefoniere damit eigentlich fast nie. Also so einer der wenigsten Dinge, die ich mit meinem Telefon tue, ist telefonieren. Und es ist eigentlich, das ist einfach eine total falsche Metapher, die wir noch irgendwie in die jetzige Zeit.
Werbung überall. Hast du keinen Adblock?
Nö, habe ich nicht drin. Nee. Ich habe einen Adblock, der ist hier oben installiert, in meinem Kopf. Ich nehme tatsächlich Werbung nicht wahr. Ich bin sehr selektiv in meiner Wahrnehmung.
Das ist ja das Schlimme, wenn Werbung mal zwischendurch, wenn doch durch den Adblocker durchkommt, dass man sofort so wie bekloppt nur draufstarren muss und das, was mich da schon angekauft hat.
Naja, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte.
Ich habe festgestellt, ich kann Freunde nicht einteilen. Das ist auch so ein bisschen ein Grund für die Art, wie wir Hochzeits gefeiert haben. Ich finde das wahnsinnig schwierig, so Freundeshierarchien zu machen.
Es ging früher viel besser, ne? Du bist mein bester Freund. Nee, jetzt bist du mein zweitbester Freund.
Wie ist es dazu gekommen? Also Dianas Vorsatz ist, dass wir sehr, sehr groß feiern werden.
Ja.
Und also für mich der Grund, warum ich beschlossen habe, okay, ich bin jetzt bereit für eine Verlobung, war, als ich den Gedanken hatte, sie zu heiraten. Und das Einzige, was dagegen sprach, war, oh Gott, da muss ich auf meiner eigenen Hochzeit tanzen. Und das war wirklich so, dass das, was mir am meisten Angst gemacht hat, und dann habe ich gesagt, oder das Einzige, was mir Angst gemacht hat, und dann habe ich gedacht, okay, das kriegt man auch noch irgendwie gebacken. Und jetzt.
Danke. Das war ziemlich eklig. Der war feucht und fett in einem irgendwie so.
Ah ja, wollen wir mal ein bisschen diskutieren.
Okay.
Und
Max jetzt öffnet hier gerade sein Herz und du fängst.
Seine Lunge voll im.
Ich wusste jahrelang gar nicht, dass Max das überhaupt alles in sich hat.
Ja, wir waren noch eh gerade bei Körperflüssigkeiten, aber weil das.
Was Max sonst noch alles in sich hat.
Ich wollte es nicht wissen.
Verdammt, okay. Also, du wolltest unbedingt mal tanzen vor vielen Leuten.
Eigentlich das genaue Gegenteil. Aber auf jeden Fall, also die Gästeliste hat jetzt schon 150 Leute.
Und ich habe noch nicht mal eingeladen.
Und ich habe noch nicht einen draufgeschrieben, den ich auch kenne.
Ja, du kannst das auch nicht.
Hattet ihr auch schon mal so eine lange Liste und seid dann wieder auf zwei zurück?
Ich weiß, bei der Book Release Party haben wir das festgestellt, dieses.
Wo ich auch nicht eingeladen war.
Ja.
Ich auch nicht.
Da siehst du, das ist das Problem.
Aber wir haben dich eingeladen. Wozu? Das wollte ich mal so dazu sagen, ja.
War ich bei deiner Hochzeit eingeladen, oder?
Bei seiner Hochzeit? Meine Hochzeit?
Nee, habt ihr mich eingeladen?
Wir hier zum Podcasten.
Achso, danke schön. Ich bin hier nämlich.
Ist ja wohl so, ne?
Hallo. Hört ihr mich? das Ding ist, nee, wir wollten. Wir haben das als sehr private Veranstaltung gesehen, immer.
Also deine Buchveröffentlichung.
Die Buchveröffentlichung weniger. Nein, aber was ich sagen wollte, es kommt einfach immer wieder vor, dass du.
Ach, er redet sich schon wieder raus.
Ich muss mal kurz ausklopfen. Dass du Leute seit 4 Wochen kennst und die dir näher stehen als Leute, die du seit 10 Jahren kennst. So, aber die seit 10 Jahren kennst, musst du immer zu einem einladen. Die neuen dann auch irgendwie. Und dann ist es auch immer so. Also bei mir war es mein Leben lang so, dass meine Freunde sich nicht unbedingt rasend gut verstanden haben. Ich habe immer ein relativ breites Spektrum und sehr, sehr heterogene Leute, die dann. Ich habe selten in meinem Leben Klicken gehabt, funktionieren. Also ich bin nicht so ein, dass wir 20 Leute, die im Volleyballverein sind, irgendwie zusammen. Sondern ich hatte nie die Vision, auf einer großen Hochzeit mich als Liebespaar feiern zu lassen, als Teil eines Liebespaares. Aber das ist wahnsinnig, wenn du die privateste Entscheidung treffen kannst. Das soll jeder natürlich so machen, wie er will.
Ja, klar. Nee, das ist ja, ich war im letzten Jahr, war ich auf relativ vielen Hochzeiten. Und du glaubst nicht, wie unglaublich ich mich gelangweilt habe. Aber das ist Teil des Ganzen, weil ich glaube, das ist so, man ist irgendwie der Entfernte, also ich bin meistens dann als der Anhang, darum kannte ich noch weniger Leute, als meine Freundin kannte. Und das ist dann Teil des Spiels. Die wollen jetzt ihre besten Freunde da haben, die sich untereinander überhaupt nicht kennen, aber dafür heiraten sie heute, um diesen Spaß mal zu haben, um mal alle so da zu haben. Und ich glaube, so ähnlich werde ich das auch halten. Ich werde alle einladen und ob ihr euch untereinander versteht, ist mir doch scheißegal. Das ist, ihr seid hier auch da, um uns zu feiern und nicht hier irgendwen sonst.
Es gibt Wilhelm Meister von Goethe, gibt es irgendwie eine Passage dazu, dass man normalerweise Dinge feiern sollte, wenn sie zu Ende gehen. So und nicht, wenn irgendwas anfängt. So, und ich, das finde ich eigentlich vom Gedanken, wie gesagt, ich lehne es nicht ab, wenn Leute heiraten in großem Rahmen. Aber für uns, das ist mir bei Beerdigungen auch so gegangen. Ich habe mal ein Kaninchen beerdigt so am Rheinufer zusammen mit Lotta. Und das war eigentlich eine Form von Beerdigung, die mir irgendwie näher war als dieses, was normalerweise als Beerdigung gefeiert wird. Es gibt natürlich vielleicht muss man für all diese Dinge halt eigene, man muss natürlich da eigene Formen finden. Und ich finde es eigentlich schon schwierig, dazu über allzu viel zu sagen.
Na gut,
Für Beerdigung?
Nee, Hochzeiten. Wir waren immer noch bei Hochzeiten.
Oh, Hochzeiten.
Das ist nichts dabei.
Ja.
Haben wir noch Themen?
Ja, du sag mal, was hast du eigentlich gegen Lanchi?
Sag doch mal. Ich glaube, ich habe mit Lanchi größte Übereinstimmung in den meisten Dingen.
Dass ihr euch nicht mögt.
Ich hatte einmal einen Podcast mit ihr zusammen und da war sie einfach so ein bisschen...
Ich habe den gehört damals und
ich musste mich dauernd rechtfertigen dafür, was sie für einen blöden... Also sie Quatsch redet halt. Damals war sie irgendwie noch, war sie ein bisschen rechts. Jedenfalls hatte sie immer die Idee, Linke wären alle Steineschmeißer und sonst was. Sie hat ja so eine ziemliche Metamorphose durchgemacht. Und ich denke, dass es manchen... Was?
Mich hier.
Atmet laut.
Ah, ich vader.
Du vaderst, ja. Mach mal das Mikro ein bisschen anders.
Also du hattest den gehört, was du sagen willst.
Nein, ich fand halt, also sie hatte auf jeden Fall so eine gewisse, sie meinte damals, dass sie kritisch gegenüber bestimmten linken Diskursen, zumindest. Ne? Und ich fand das in dem Moment tatsächlich auch so ein bisschen unterbegründet, also rein argumentativ, aber ich fand das irgendwie erstmal so einfach so eine These, die man so einfach vertreten kann. Ich fand den Podcast auch ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich. Ich glaube, sie war auch einfach damals ziemlich jung. Ne? Wie alt war sie damals?
2 Jahre jünger als jetzt.
Ach, vor 2 Jahren war das?
Ja, mehr.
Echt?
Vor 2 Jahren? Sie ist noch nicht so gealtert.
Naja, aber auf jeden Fall...
Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie da in diesem Podcast... Du hast damals mit Richel einen Podcast gemacht, oder? Oder was? Mit wem?
Keine Ahnung. Ich habe einfach so Podcasts mit irgendwelchen Gästen gemacht und die...
Genau. Übrigens der schlimmste Podcast, den ich je gehört habe.
Matthias Obrowski.
Der war so zwei Leute, zwei totale Besserwisser erklären nicht die Welt, sondern nur, dass sie zu genervt sind, die Welt zu erklären.
Matthias Obrowski ist ansteckend schlecht gelaunt. Der ist also eine Art depressiver
Bosch. Ja, ich habe ihn letztens getroffen. Habe ich mich wieder mit ihm unterhalten. Ich meine, er ist eigentlich auch ganz unterhaltsam, wenn man sich mit ihm unterhält. Ich mag ihn eigentlich auch ganz gerne. Aber,
natürlich mag ich ihn.
Ja.
Aber der ist einfach...
Habe ich nicht mehr gesehen.
Es ist für einen Podcast einfach nicht... Funktioniert es halt nicht.
Ja, vor allem ihr beide. Ihr habt dann irgendwie tatsächlich euch so reingesteigert in so einem... wem ist die Welt und alles egaler?
Ich erinnere mich jetzt nicht an Einzelnes. Ich weiß nur, dass ich rasende Kopfschmerzen hatte und irgendwie die ganze Zeit diesen Obowski-Nihilismus ertragen musste. Naja. Weißt du, Lanchi, ich habe nichts gegen Lanchi. Es ging da recht konkret um irgend so ein Zeugs und ich glaube, ich verhalte mich zu dieser Art von Feministen wie Sozialdemokrat zu Stalinisten. Das ist halt diese Gender-Irrsinn, die das studieren, leben so in ihrer eigenen Welt, das ist halt eine Sekte. Das kannst du nicht mehr erreichen. Das hat mit du hast einen ungewöhnlichen Art, dir den Mund abzuwischen.
Mit einem
Finger? Ja, weil du irgendwie mit einem Finger da drin rumpopelst.
Das war außenrum.
Okay, gut.
Ja. Das war außenrum. Ja. Also ich hab's
scheibenwischermäßig.
Ja, ich habe keine Ahnung, warum. Wir hatten ja zur letzten Sendung, als Helga hier war, da hatten wir ganz spannende Kommentare. Und zwar waren die in allererster Linie nicht das, was ich befürchtet hatte, so dass das so oder also entweder gegen uns oder gegen sie, sondern es waren mehrere sehr, sehr nachdenkliche Artikel, die so sagen, ich kann mit dieser Form von institutionalisierten Feminismus, der sich als Wissenschaft sieht oder so, relativ wenig anfangen, obwohl ich mit der Sache an sich sympathisiere. Und eigentlich war das genau der Grund, warum ich sie hier eingeladen hatte, um genau das zu sagen. Ich kann mit dem, was der Feminismus im Allgemeinen darstellt, nichts anfangen, obwohl ich
totaler Feminist. Das Ding ist...
ich glaube, da würden hier viele Feministen
jetzt schreien. Springen bestimmt uns ganz viele Leute ins Gesicht, aber mach weiter.
Ich habe kürzlich eine Kritik zu dem Buch gelesen, da stand auch drin, dass ich Feminist bin. Das kann ich auch, ich kann es beweisen.
Von Christina Schröder.
Im ersten Buch gibt es ein breites Kapitel darüber, wo ich total eine Lanze für den Feminismus breche. Nur die Leute, die halt Gender und wie heißt diesen Studiengang, den
Land. Gender Studies oder so?
Nein, aber das ist noch besser. Ist irgendwie Gender-Kompetenz.
Diversity oder sowas?
Diversity-Dings und Gender-Kompetenz, ja. Da kriege ich echt eine Erektion, wenn ich sowas lese.
Eine Privilegien-Penis-Erektion.
So eine Leidenserektion, so eine masochistische.
Du hast viele Gründe, eine Erektion zu kriegen.
Aber es gibt eine Menge.
Also deswegen läuft das so gut bei euch im Bett immer noch.
Das Ding ist, dass wenn
vorher Medienelite durch,
wenn du mich nach konkreten politischen Themen fragen würdest, sei es irgendwie na, Adoptionsrecht von Schwulen oder Quoten oder sonst was, habe ich fast ausschließlich feministische Positionen. Es ist, dass bestimmte Arten zu sprechen, ich habe auch immer in dem Buch gesehen, man kann also diese Art von Autorinnen, man kann die nicht zitieren, weil die ihre eigene Sprache haben. Das ist halt wirklich, als würdest du das Politbüro zitieren wollen. So, du kannst, da fehlt es halt an Diskursfähigkeit. Und das, was, wenn ich Triggerwarnung lese oder sonst was, weißt du, es gibt posttraumatische Belastungsstörungen, das hast du in der Regel, wenn du Natascha Kampusch bist, ja, oder wenn du in einem Krieg warst. Das ist, dass jede Frau, die irgendwie mal eine kleine Essstörung hatte mit 12, glaubt, du darfst nie wieder irgendwo dünn schreiben, und da musst du eine Triggerwarnung machen. Das ist natürlich einfach, das ist ein sich selbst nährender Garten von Bescheuertheit, das kann man nicht anders sagen. Das ist aber einfach eine so winzige Gruppe, die so wahnsinnig viel publiziert und die über 24 Runden geht, um die Frage, ob die Triggerwarnung groß genug war, die Mädchenmannschaft aufgestellt hat. Und du musst halt sehen, dass alles, was da an Vernünftigem und Guten ist, zum Beispiel Mädchenmannschaft lese ich ja durchaus, aber wenn die verlinken Blogs da, wo Lolita von Nabokov als Pädophilenwerk ist. Das ist Literatur, es ist Weltliteratur.
Das ist aber durchaus, also das ist, glaube ich, aber durchaus nach den gängigen Standards, die jetzt auch rechtlich gelten, definitiv, kann man das durchaus als pädophilen Literatur durchziehen.
Um Gottes Willen, was für rechtliche Standards sollen das sein?
Also es gab ja tatsächlich irgendwie diese Verschärfung, irgendwie, wie das definiert wurde, gesetzlich, dass halt tatsächlich irgendwie, wenn schon, wenn die Charaktere in einem, ja, keine Ahnung, reellen oder auch sozusagen rein virtuellen Werk eine bestimmte Altersgrenze auch nur sozusagen erscheinen lassen, dass sie so unterschreiten.
In einem pornografischen Werk, das ist...
Genau, und ja, und pornografisch, dann geht es natürlich um die pornografische...
Introspektive eines pädophilen Straftäters, also um Gottes Willen, wenn du das nicht... Dann dürfst du keinen Tatort mehr zeigen. Das ist Also das ist Quatsch. Das hat mit Jura oder so, mit Strafrecht überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach eine Ideologie, die halt anklingt, auch bei Ali Schwarzer. Wenn Ali Schwarzer Charlotte Roach bespricht, das Buch, ja, dann kommt als erstes, es gibt bei Charlotte Roach Passagen, wo sie die Erzählerin mit ihrem Mann im Bordell ist. Ne? Dann wird darüber geschrieben, diesem berühmten Ali Schwarzer Duktus, dass sie am Körper und an der Seele berührt wird, diese Frau für irgendwie 200 Euro. Das ist aber eine Geschichte. Das ist eine Geschichte von einer Frau, zu deren Geschichte es gehört, dass sie Bordell ist. Darüber moralisch zu urteilen, was da an Text steht, ist ein so unglaublicher Rückschritt in der Entwicklung, dass gehen wir 2500 Jahre zurück in der menschlichen Entwicklung ungefähr. Das ist halt... Maxim Biller hat mal zu mir gesagt, diese Vorstellung, du malst an der Höhlenwand einen Ochsen drauf, ja, oder ein Wisent und dann beißt du rein, ja. Nicht zu verstehen, das, was abstrakt ist, das, was Kunst ist, das, was nicht Darstellung ist, 1:1, sondern dass es in der eigenen Berechtigung ist. Und das einfach zurückdrehen, weil du nur noch irgendwie Trigger hast und das darfst du nicht sagen und Denkverbote, ist eine Art von Totalitarismus, der einfach schädlich ist und der überhaupt mit Gleichberechtigung oder sonst was oder mit real gelebtem Miteinander zwischen Mann und Frau überhaupt nichts zu tun hat. Ich glaube, ich gehe sehr, sehr, sehr weit in die feministische Richtung, was Sexualerziehung für Jungen angeht und überhaupt für Mädchen, was alles Mögliche angeht von originär feministischen Zielen, aber diese Sekte, die sich da breit gemacht hat, die zum Beispiel Männern im Grunde abspricht, überhaupt Feministin sein zu können, weil sie bestimmte Erfahrungen nicht gemacht haben. Tut mir leid, das ist nicht mal satisfaktionsfähig. Irgendwie habe ich jetzt schon zu viel darüber gesagt.
Ja, also ich fand, wir hatten eigentlich auch ganz gute Punkte, als wir mit Helga drüber geredet haben, dass wir dann durchaus dazu gekommen sind, dass tatsächlich diese Erfahrung, ich glaube, dass die männliche Sicht auf diese Diskurse durchaus eine spezifische Erfahrung ist und dass sie von spezifischen Erfahrungen geprägt ist. Und ich glaube, wenn man das abspricht, dann tut man dem ganzen Diskurs ein Unrecht. Also das ist halt schon, ich glaube, es hat so durchaus seine Berechtigung, dass man sagt, okay, wenn man bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht hat oder auf bestimmte Situationen andere Erfahrungen gemappt hat, dass man dann durchaus anders mit dem Diskurs umgehen kann. Ein Beispiel war tatsächlich auch und ganz praktisch gesehen sozusagen der Diskurs im Internet, zu dem sich halt Männer wie Frauen manchmal ja aufgerufen fühlen, wo aber tatsächlich das Feedback, wenn man das genau beobachtet, ein sehr, sehr anderes ist. Wenn du dich als Mann, ne, wir kennen das beide, also wir sind da glaube ich beide ganz gut da drin, Max auch manchmal, halt sich einfach mal aus dem Fenster lehnen, eine steile These raushauen und auch einfach mal ein bisschen provozieren, ja. Wenn man das macht, dann sieht man definitiv einen Unterschied, wenn das eine Frau macht oder wenn das ein Mann macht. Und also was die Reaktion angeht. Ein Shitstorm kriegen vielleicht beide, aber diese Shitstorms sind definitiv strukturell sehr, sehr viel anders. Das Feedback ist sehr, sehr viel anders.
Ich bin mit drei Schwestern groß geworden. Ich glaube, dass viele Männer nicht verstehen, was sie für ein Drohpotenzial haben. Und das ist, wie es wirkt. Also ich bin einfach damit aufgewachsen, dass meine Schwestern immer abgeholt werden mussten, dass sie nie im Dunkeln irgendwo lang gehen durften oder so. Es ist immer einfach ein anderes Schutzverhalten und es ist auch klar, dass du zum Beispiel einer Frau, diese Sache, die durchs Netz ging, dass du dich einer Frau im Aufzug nicht näherst und die fragst, ob sie einen Kaffee trinken will, also dass du bestimmte Anmachsituationen nicht machst und so. Das ist alles klar. Und wir müssen ja nicht darüber reden, was Frauen da verbal angetan wird. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, darf ich sagen, dass ich mich einer Position zuzähle oder muss ich mir sagen, du kannst da nicht mitspielen, weil du das jetzt genau nicht erlebt hast? Ne? In dem Sinne dieses
Aber wer Ding sagt denn ich, das jetzt?
Also ich meine, kein, doch, das ist schon relativ.
In dem Sinne könnte ich kein Tierschützer sein, weil mir noch nie die Haut abgezogen worden ist.
Also, nein, ich glaube tatsächlich, dass sie. Also ich habe den. Ich bin jetzt also tatsächlich auch in vielen.
Die wenigsten, die das sagen. Also Entschuldigung.
Ja, genau. Also, ich weiß nicht, wer das sagen soll. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich nur gesagt wird: Hey, sei dir einfach tatsächlich diesem Unterschied bewusst. Sei dir dem Unterschied bewusst, dass du eine andere Erfahrung hast. Sei dir den Unterschied auch bewusst, deine eigenen Privilegien, die absolut, du halt in diesem Diskurs.
Das ist doch überhaupt nicht die Frage. Aber wenn du Feministin nimmst wie Julia Seliger oder Theresa Bücker, dann hast du das doch völlig klar, dass es um diese Punkte geht. So. Und aber zu sagen, du kannst das, du bist, ich habe bei Lunch die Sache gelesen, da waren Leute beim Slutwalk dabei und sagen, nein, du kannst aber als Mann da nicht dabei sein, weil du das nicht verstehst.
Hat Lunchy gesagt.
Weil du dich, ja, eben, es geht ja
hat hier sie auch, gesagt, oder was?
Ja. Es geht ja einfach um.
Man darf als Mann nicht beim Slutwalk dabei sein.
Es gibt auch innerhalb dieser Sekte halt die größten Hackereien um all diese Positionen. Also das ist, deswegen ist es auch so albern. Ich kenne zwei Leute in meinem Bekanntenkreis, die Gleichberechtigung tatsächlich ablehnen. Ja? Also die wirklich sagen, die Frau müsste zu Hause bleiben, wenn. Also die wirklich noch antike Vorstellungen haben. Okay. Alle anderen nicht. Wir haben eine Bundeskanzlerin, um das mal zu sagen. Also es tut sich viel, es ist noch nicht perfekt, es ist in eine gute Richtung gegangen. So. Mhm. Es ist aber, wenn ich Genderwissenschaften studiert habe, natürlich blöd, wenn alles gut ist. Also muss ich Probleme entwickeln. So. Und das ist das, was da in, das ist ein Labor, um Probleme zu entwickeln, die eigentlich so richtig doll keiner sieht und die es vielleicht auch gar nicht gibt in diesem Ausmaß. So. Dieses, zum Beispiel nehmen wir die Situation, was da, wo ihr letzte Woche schon drüber gesprochen habt, mit der Lampe. Ja? Jetzt sagen die gehen sowohl
sind von wir einem, bei Antirassismus
an, ja, die genau. gehen sowohl von einem strukturellen Gewaltbegriff aus, als auch von einer immer Gleichverteilung von Privileg. So, jetzt hast du aber, du bist bei der Antifa, du bist irgendwie Studentin bei der Antifa und es kommt Noah Soul zu Besuch. So, die ist ja deine moralische Autorität in dem Moment. Ja? Jetzt murmelt die dazu, ja, gibt es ja andere POCs. Und du denkst, fuck, fragst nach, was das heißt. Ich wusste, was das heißt. So, ja, ich beschäftige mich mit so. Aber sie wusste nicht, was das heißt. So, da ist die Kacke schon mal am Dampfen und die Stimmung ist schlecht. Wer da der Privilegierte ist, wenn du mit einer Antifa-Frau redest, als afrikanisch-deutsche Buchautorin, die Expertin auf dem Gebiet ist und die du wahrscheinlich total verehrst und du hast jetzt gerade schon mal einen Riesenhammer gerissen. So. Dann kommt diese beschissene Lampe da, ja, die du noch nie gesehen hast und du entschuldigst dich tausendmal und du ruhst das Tier zurück und die sagt, nee, ich höre jetzt auf, mach hier nicht mehr. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Machtverteilung in dem Moment wirklich so ganz bei der weißen Frau liegt. Vielleicht war sie auch eine Türkin oder sonst irgendwas. Das ist ja überhaupt nicht gesagt worden, aber auf jeden Fall ist die Nicht-Schwarze da irgendwie die blöde Privilegienmuschel, die irgendwie keine Ahnung hat und gewaltvoll ist. Gewaltvoll ist, weil sie fragt, ist es okay, wenn wir die Lampe rausnehmen und dann machen wir das. Aber der Raum ist jetzt gewaltvoll. So, wenn ich diese Sprache kritisiere und nichts anderes habe ich in dem Moment gemacht, bin ich auf einmal innerhalb von 3 Kommentaren Rassist. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob das zu deinem Selbstbild passt oder ob das irgendjemand überhaupt für dich definieren kann. Was ja ganz interessant ist in der Ideologie, die immer davon ausgeht, dass du selber für dich definierst, was du bist. Ob ich lesbisch bin, ob ich ein Mann bin oder sonst was, welche sexuelle Spielart ich habe, aber für andere definieren will, ob sie Rassisten sind oder wie sehr sie Privileg haben. Ich kann dir 1000 Situationen nennen, wo weiße Männer auf keinen Fall ein Privileg haben. Ja? Mhm. Also gerade arbeitslos gewordene Schlecker-Mitarbeiter haben mit Sicherheit kein so wahnsinniges Privileg. Ja?
Was und, meistens Frauen sind übrigens.
Ja gut, da sind bestimmt auch ein paar Typen bei.
Ja.
Das war vielleicht nicht das glücklichste Beispiel, aber man versteht. Wenn ich jetzt Opel-Mitarbeiter gesagt hätte, dann hätte man es verstanden.
Ja. Jetzt sind Klischee besser entsprochen, auf jeden Fall, ja.
Ja, aber Opel hat man gerettet und Stecker nicht, wahrscheinlich, weil bei Opel mehr Männer waren.
Vermutlich.
Also, ich muss nochmal klar sagen,
in dem Moment, wenn du
nicht einen klaren Sachverhalten diskutierst, so. Der Podcast damals ging darum, dass das Lanchi lesbisch ist und ich bin natürlich auch limitiert. Ich kann ja nicht mehr als Sachen gut finden oder unterstützen, die irgendwie diesem Geist entsprechen. So. Und wenn ich an irgendeiner Stelle sage, ja, aber bestimmte Arten von Sprache möchte ich zum Beispiel nicht übernehmen oder möchte, dann, wenn ich dann genauso schlimm bin, wie jemand, der eine Korrekturvergewaltigung in Südafrika vornimmt an einer lesbischen Frau, ja, wenn ich praktisch auf dieser Slippery Road mich befinde, dann wird es so ein bisschen eng. Also da
stimme ich dir auch vollkommen zu, was mich an den Diskursen immer ganz am massivsten gestört hat, auch übrigens
bei eurem extremen Hörerverlust.
Ja, extrem ist der nicht. Das flacht auch schon wieder ab. Aber auf jeden Fall, das ist normal. Das ist eine normale Kurve.
Normale Kurve.
Ja. Also, was mich tatsächlich ist auch immer diese atominen Verurteilung des Menschen, ja. Mhm. Also, das hattest du mal irgendwann aufgebracht, dieses schöne Video von diesem Typen, der dort über Rassismus geredet hat.
Genau.
Also, dass man halt tatsächlich, man kann über all diese Dinge diskutieren. Man kann auch sagen, okay, pass mal auf, folgende Sache ist total uncool und man sollte wissen, was ein POC ist und man sollte wissen, was, vielleicht auch sensibel genug sein, halt eine Location auszuwählen, die halt eben nicht mit irgendwelchen kolonialistischen, rassistischen Dingen herumhantiert und so weiter und so fort. Das sind alles Kritikpunkte, die sind ja valide. Das sind ja Dinge, über die man definitiv diskutieren muss, ja, und
kann.
So weiter. Nee, ich finde auch durchaus diskutieren muss. Man muss es aber nicht gleich in so einer Art machen, von wegen, dass man halt gleich sagt, okay, du bist jetzt Rassist und weil du halt irgendwie an eine bestimmte Norm nicht gedacht hast oder einen Fehler gemacht hast einfach. Ja?
Es ging nochmal ganz konkret darum, dass Lanchi dieses Ereignis, ja, da ist ein Mädchen und das sagt, dann können wir das nicht trotzdem machen. Als bodenloseste Form von Rassismus oder weißem Privileg oder sonst irgendwas genannt hat.
Genau, also es gibt durchaus noch
Steigerungsmöglichkeiten. Und das ist einfach, wenn du in einem normalen Gespräch bist, sagst du, Entschuldigung, ist das jetzt der tiefste Tiefpunkt, in dem Mensch sich in Deutschland befinden kann, auf der rassistischen Seite? Ein Mädchen, das sich bei der Antifa engagiert, das eine Expertin einnäht, dass da nicht, ich meine, wer hätte daran gedacht, in so einem Café überhaupt so eine Lampe zu vermuten? Ich sage doch nicht, dass diese Lampe dahin gehört. Ich danke.
Irgendjemand macht sich Gedanken, wo machen wir diese Veranstaltung? Und derjenige, der da auf die Idee kommt, halt das in einem bestimmten Café zu machen, der wird dieses Café ja irgendwie kennen.
Ich weiß, dass bei der Republika mal.
Das war auch ein kleines Kaff, ja.
Dass da Rampen gefehlt haben oder in den Gästehotels. Irgendwo haben Rampen gefehlt. Und ich weiß, ich musste meine Mutter im Rollstuhl fahren, sie hatte Krebs und der ist auf die Knochen gegangen. Und ich weiß, was auch nur die kleinsten Hindernisse bedeutet. Du kannst dann diese Straße nicht entlang fahren. Mhm. Ne? Trotzdem kann es sein, Leute machen Fehler. So. Und es ging ja einfach darum, wie reagierst du, wie gehst du mit diesem, wenn es überhaupt ein Fehler ist, wie gehst du damit um?
Ja,
wenn ich dann was dazu sage, ist das Mansplaining, ist das Derailing, du hast halt immer den Kontor schon irgendwie benannt und dann wird es wahnsinnig anstrengend, eine Anstrengung, die ich mir ja nicht geben muss, weil ich ja dieser verdammte Privilegienpenis bin. Und das Interessante ist ja einfach immer, dass wir ja alle, MSPro auch manchmal, ja durchaus mit Akademikern zusammen sind, die...
Ich?
Frauen, ja. die Geld verdienen und die emanzipiert sind und die sich darin auch nicht wiederfinden. Und erstaunlich ist auch, natürlich ist das immer ein schwaches Argument, ich habe wahnsinnig viele Mails. Ich habe wirklich viele Mails bekommen von Leuten, die froh waren, dass ich das gesagt habe, aber sich nicht äußern wollten dazu, weil sie Angst haben vor diesem Shitstorm, was ich auch beklagenswert finde, weil einfach weil diese Genderpolizei ja keine Erschießungskommandos dabei hat. Die können ja auch nur eine Welle machen. Es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, da irgendwie die sind im Grunde harmlos. Die quatschen halt rum und man kann das schon auch aushalten. So, ich will denen das auch überhaupt nicht absprechen, dass sie ihren Quatsch da reden. Es bleibt halt nur in der extremen Ausübung, die halt, ich meine, ich wollte mal über so ein Thema schreiben, das kriegst du in der Zeitung ja nicht unter, weil das existiert nur im Netz, das kennt kein Mensch. Und dieses existiert im Netz, muss ich übersetzen, heißt, für die gibt's nicht, was natürlich auch totaler Schwachsinn ist, weil Lansch ja ziemlich real auch durch die Gegend läuft. Trotzdem ist das ist ja keine tatsächliche Position. Die hat im Netz halt eine, weil die einfach übermäßig publizieren, mehr Gewicht, als sie eigentlich hat. Und ich rede, ich weiß, ich habe nicht gehört, was dieser, wie heißt sie, Helga gesagt hat. Wie gesagt, in der Mädchenmannschaft gibt es ja durchaus gemäßigten Positionen, wobei die, glaube ich, rausgemobbt worden sind. Also viele von der Gründungsmannschaft sind ja auch irgendwie weg mittlerweile. Und
mein Eindruck war,
Alpha-Mädchen war ziemlich gemäßigt. Also da rede deren Buch, also das, was ursprünglich mal dem voranstand, da habe ich, glaube ich, jede Position geteilt im Grunde, außer dass Alexa Hennig von Lange ihrem Mann keine Kekse backen darf. Also ich weiß nicht, ich beschäftige mich halt tatsächlich damit und ich würde halt sagen, dass es da ist halt viel Satirepotenzial drin. Und ich glaube, wenn das schwierig ist, ich habe das mal bei Anonymous gesehen, es gibt einen Test für neue soziale Bewegungen, die ist, wie halten die aus, dass du dich lustig drüber machst. So. Und Feministinnen fühlen sich dann halt vergewaltigt, also nicht Feministinnen, sondern diese Art von Feministin. Und Anonymous hat versucht, meinen Blog lahmzulegen und meine E-Mail-Adresse irgendwie herumgepostet und eine alte Telefonnummer von mir irgendwie bei Pastebin irgendwie reingestellt.
Stimmt, du bist ja mal von Anonymous, du hast ja mal Anonymous ein bisschen getrollt.
Ich habe Anonymous getrollt. Und das ist,
dass wir uns hier an Themen entgehen lassen.
For the Lulz?
Ich weiß, ich habe irgendwas. ich weiß nicht mal, was ich über die Sprache von denen irgendwas geschrieben
habe. Ja, das ist so was Abfälliges, ja. Aber ich meine, wer hatte noch nicht was Abfälliges über Anonymous geschrieben?
Ich glaube.
Ja, du schreibst ja eh nicht.
Ich habe ganz am Anfang bei Fooligan mal irgendwas über den Islam geschrieben, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ach. Überhaupt nicht funktioniert. Ich dachte, das gibt mindestens eine Fatwa. Es ist auch immer ein bisschen Glück dabei.
Die Islamisten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Oder? Wir reagieren auch nicht auf jeden Versuch.
Aber ich meine, das ist ja auch eine ganz interessante Idee. Also ich versuche ja auch gerade, ich denke immer so ein bisschen über so eine Idee, über so eine Theorie des Trollens nach, die so ein bisschen weitergeht als Sascha Lobos empirischen Ansatz, den er mal auf der Republika vorgestellt hat.
Der ist mir nicht bekannt.
Du kennst den großen Trollvortrag von Sascha nicht?
Ich kenne, glaube ich, das meiste aus dem Werk von Sascha Lobo nicht.
Aus dem Loboversum?
Aus dem Loboversum. Es lohnt sich, damit sich auseinanderzusetzen. Das ist immer sehr erfrischend. Aber ich denke ja gerade drüber nach, also, weil, ich meine, es ist natürlich so, also Trollen hat ja auch mal viel damit zu tun, wen kann man überhaupt trollen, ne? Hm. Wen kann man irgendwie reizen, das ist ja auch eine gewisse Prädisposition, die nicht jeder
teilt. Trollbarkeit.
Genau, ja. Trollbarkeit. Es gibt einen gewissen Grad an Trollbarkeit und bestimmte Bewegungen, auch gerade in der linken Szene, haben ja durchaus eine ziemlich hohe Trollbarkeit. Ja? Weswegen zum Beispiel Fleischhauer so unglaublich erfolgreich ist mit seiner Trollerei. Ja? Also,
ist er das?
Ja. Also eine Zeit lang war das halt, konntest du die Uhr nachstellen, wenn die Kolumne am Montag irgendwie bei Spon dran war, dass halt irgendwie der Shitstorm losging. Und das ist irgendwie ganz interessant. Also wir schaffen das ja auch immer wieder, irgendwelche Shitstorms zu triggern.
Könnte ruhig mehr sein.
Oder kleinere Shitstorms halt, ja, so, ne, zu triggern.
Shitstorm.
Ja, genau. Also ich meine, über mich wird
sich ja immer Michi staunen. Michi schon, ja. Das ist so, also da habe ich neulich erst wieder jemand... Aber ihr
seid doch völlig...
Nein, das ist der Gast, der so ein bisschen so die...
Wir können auch unlieb sein, ja.
Also ich habe neulich wirklich... Das war ein wirklich sehr netter Mensch. Ich schätze ihn sehr. Ich kann das einfach nicht ertragen, wenn der. Ich muss zuhören, aber ich kann gleichzeitig nicht zuhören. Das war wirklich.
Ja, also ich schaffe es auch mal wieder, irgendwie ganz viele Leute so zu triggern.
Also ich nicht so, Michi.
Wodurch denn? Was denn?
Also ja, durch extreme Meinung und dann einfach so ein bisschen so
halt
gegenhalten.
Halt eine extreme Meinung zu einem bestimmten Thema zu haben und das auch dann irgendwie halt mehr oder weniger rücksichtslos zu vertreten.
Ich habe die ganz gegenteilige Erfahrung, dass wenn ich mittlere Positionen einnehme, immer die schlimmsten Shitstorms abbekommen habe. Weil so ist, wenn ich immer radikale Meinungen habe, dann wissen das irgendwann die Leute so und dann lesen das nur noch die. So. Und dann hast du eigentlich dieses PI-Ding, dass du halt, dass sich alle da die ganze Zeit an den
Bügel
fassen und
so. Das ist ja immer so eine Ansichtssache. Was ist denn jetzt eine gemäßigte und was ist jetzt eine radikale Meinung?
Ach, das ist schon relativ radikale Meinung.
Aber durchaus zum Beispiel beispielsweise, wo wir diesen Podcast gemacht haben nach Fukushima und wir halt irgendwie halt durchaus nicht eine total ablehnende Haltung geäußert hatten gegenüber Atomkraft, ja.
Ich dachte,
das hat halt so. Das hat so viel.
Also ich finde Tsunamis.
Wassersport.
Tsunamis könnten durchaus eine große touristische Geschichte erschließbar werden. Aber wo wir halt nicht uns total gegen Atomkraft oder so, wo wir halt eine gemäßigte Position zu Atomkraft, da haben wir halt so einen Shitstorm getriggert.
Aber das sage ich doch.
Ja, also beispielsweise. Gemäßigt, ja, genau. Ja. Das ist halt, ja, das würde ich das unterstützen. Also, aber das ist dann im Auge des Betrachters. Ich glaube, wenn du in Deutschland sagst so, Atomkraft finde ich jetzt nicht so schlimm, dann ist das eine total radikale Meinung.
Ja.
Und das ist eine radikale Meinung.
Ich glaube aber, dass das... ich überlege gerade, ob das für Sarrazin gilt, weil Sarrazin an vielen Stellen zum Beispiel gesagt hat, dass er kein Rassist ist.
Ja,
ich glaube, wenn Sarrazin gesagt hätte, er ist Rassist und er sieht das so und er hat praktisch eine NPD-Meinung, dann hätte das nicht funktioniert. Ich glaube, es hat in der Verkleidung des Bürgerlichen funktioniert. Und ich glaube auch bis heute, ich glaube, dass er kein Rassist ist, sondern ein Kapitalist, der alles dem Ertrag unterordnet. Ich glaube, das ist bei ihm eben viel Wichtigeres.
Siehst du, ja, also Datenschützer werden, Michi.
Sozialdarwinist halt einfach. Er sagt halt irgendwie, ja, hey, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die können wir auch ethisch irgendwie sortieren, haben halt weniger ökonomischen Nutzwert. Ja? Das ist im Grunde genommen seine These so.
Ja, und da wird er halt, klar, da macht er von Deutschen wahrscheinlich überhaupt nicht halt, ne? Die irgendwas, was.
Insofern ist er tatsächlich kein Rassist.
Ja, hatte das nicht irgendwie, hatte Sonneborn noch bei so einer Veranstaltung dann auch irgendwie gesagt, und hat dann irgendwie durch eine Frage gestellt, sagen Sie mal, hier von wegen ökonomischer Nutzwert haben Sie da ausgerechnet für Türken und so weiter und so fort. Für Ostdeutsche gilt übrigens ein Wert, der noch drunter ist. Und das war, glaube ich, irgendwo in Dresden oder so. Ja. Also das war auch ein sehr, sehr geiler
so gut, oder?
Gegentroll irgendwie. Da haben sie natürlich alle ausgebuht, aber
Naja, aber das ist tatsächlich der Fall.
Wollen wir das zahlen?
Oder? Ja, nimm dir. Okay. Ich habe ja noch.
Das ist übrigens ein schönes Beispiel, um nochmal kurz zurück zu dieser Art von Feminismus, was ich eben meinte, der strukturelle Gewaltbegriff, dass dieses, es ist nicht, man hat, das hat meine Frau mal gesagt, dieses, wenn du viele Worte hast von Mobben, Ärgern, Bedrängen, warum immer Vergewaltigung sagen? Oder Gewalt. Es ist immer Rassismus. Wenn ich sage, Sarrazin ist Rassist, dann ist es halt ungenau gegenüber jemandem, der eben nicht, wie Sarrazin sagen würde, naja, aber die zweite Einwanderungsgeneration von Südkoreanern ist meistens wesentlich wirtschaftlich erfolgreicher als die Gastländer. Mhm. Das ist nichts, was ein Rassist normalerweise sagen würde. Er ist halt jemand, der den Mensch praktisch nur als Zahl sieht. Damit ist er
natürlich auch ein Rassist, weil
ich meine, das rassistische Element gibt es bei ihm in vielen Ausprägungen vorhanden. So.
Also ich meine, überhaupt auf die Idee zu kommen, nicht die Leute nach ihrem sozialen Status oder so etwas nach sozusagen dort zu segmentieren, sondern tatsächlich nach Ethnie zu sortieren, das ist schon ein rassistischer Ansatz, Punkt. Also da kann man eigentlich auch keine zwei Meinungen zu haben, finde ich ehrlich gesagt.
Aber klassischer Rassismus ist schon was anderes. Klassischer Rassismus ist die Überlegenheit einer Rasse, bla 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 bla.
Ja, das ist so eine alte Form von Rassismus.
Was ich dabei wichtig finde, ist eben auch, dass der NPD-Präsidentschaftskandidat, dieser Heimatsänger, ja auch sagt, dass er Rassist ist. Also er ist das mit vollem und ist in jeder. Es ist das Element bei der NPD zum Beispiel ist das Völkische. Das ist das über alle Dominierende. Das ist bei Sarrazin ist es das Ökonomische. Und dieses, du machst es ungenau, indem du einfach, wenn du einfach sagst, er ist Rassist und nur das, trifft es doch einfach nicht den Punkt. Also es geht doch nicht immer
darum, aber er ist dass auch das Rassist. Das kann man schon sagen. Also,
Wort zu sagen.
Also, ich bin ja ganz bei dir, dass ich sage, okay, wir sollten vorsichtig sein. Wir sollten ein bisschen vorsichtiger sein, wenn wir irgendwelche Leute ad hominem irgendwie abqualifizieren. Aber ehrlich gesagt, wenn man halt sagt, okay, du hast völlig recht, also das dominierende Element ist erstmal zu sagen, okay, wir haben halt bestimmte Bevölkerungsschichten und die sind halt sozusagen ökonomisch weniger nutzbar oder bringen halt sozusagen gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsgewinne von X oder wie auch immer. Das ist eine sehr, sehr ökonomische Sichtweise, die über allem steht. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Und das ist erstmal der erste Ansatz, an dem man ihn durchaus kritisieren kann. Und zwar auch schon allein dadurch. Das ist halt eine totaler sozialdarwinistische, utilitaristische Sicht, schon an sich menschenverachtend ist. Die zweite ist dann aber tatsächlich zu sagen, nicht irgendwie, ja, wir haben hier zum Beispiel strukturschwache Städte, strukturschwache Stadtteile oder strukturschwache sozioökonomische Schichten, ne? Nach diesem tatsächlichen, sondern halt zu sagen, wir haben hier Leute der Rasse X und wir haben die Leute der Rasse Y und die Leute der Rasse Y sind so und so viel so erfolgreich und wenn man halt diesen Maßstab, also diese Unterscheidungskriterien halt nimmt als Ausgangsbasis, um solche Themen zu behandeln, dann ist das von sich aus schon mal rassistisch. Also
da hast du absolut recht, da sind natürlich rassistische Elemente drin und das ist ja auch es ist so fürchterlich falsch und es ist so unangenehm, dass das sowas tatsächlich Aufmerksamkeit hat. Wir sind da leider nicht fürchterlich auseinander. Wie viele Sachen haben wir noch?
Gar nicht mehr viele. Also ja. Ich wollte sagen, also ich finde es.
Wir haben jetzt eigentlich auch die Hauptsachen eigentlich schon durch, oder?
Wollen wir hier langsam mal so ein Ende, dem Ende
haben wir denn noch irgendwas müssen? Wichtiges?
Wir haben, was haben wir hier noch?
Was Wichtiges?
Wir wollten eigentlich noch über Piraten, wollten wir noch lästern, über die oder?
Bundesvorstandswahlen.
Genau. Ja, was hattest du denn zu den Bundesvorstandswahlen? Das war nochmal ein Thema, das du vorgeschlagen hast.
Achso, das hast du vorgeschlagen. Der muss jetzt auch der was sagen. Piraten.
Du, bist du nicht, hast du nicht mal mit Julia Schramm einen Verein gegründet?
Du meinst die Spaggeria. Ich bin nicht Teil der Spaggeria, nee.
Ich dachte, du wärst Gründungsmitglied, nein?
Nö, ja, also ich habe mich da, glaube ich, als dieses iPad rauskam, habe ich tatsächlich meinen Namen dazu geschrieben, aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts dazu beigetragen.
Aber du bist Post-Privacy, das will ich jetzt nicht.
Ja, ja.
Hier hat die Post-Privacy erfunden.
Dann mache ich,
Nee, habe ich nicht erfunden, das war Plom. Ich war auf jeden Fall, sag ich mal, ein
von Anfang an ein Buch dazu.
Noch nicht, nee.
Aber kommt?
Also nicht dazu, also nicht direkt dazu, sondern eher related, dieses Kontrollverlust. Aber ja, ich habe halt relativ am Anfang ziemlich viel zu dem Diskurs beigetragen, sagen wir mal so. Und ja.
Das du müsstest das mehr aus der Datenschützerperspektive heraus machen.
Ich?
Nee, Michi.
Was?
So sagen, hallo, ich bin ja eigentlich Datenschützer, aber trotzdem. Das ist jetzt so das, was ich so mehr so aus der Mittelposition.
Ach so, du so von wegen so. Man so. Sollte den Datenschutz
sich nicht von vornherein außen rausstellen, sondern so sagen, ja, ich bin ja eigentlich Teil von euch, aber trotzdem. Boom.
Ja, das funktioniert auch tatsächlich auch extrem gut. Also wenn du zum Beispiel so andere Figuren nimmst, die dann eben nicht so sozusagen sich der Post-Privacy-Spaggeria sich so bezeichnen, was glaube ich auch tatsächlich der ganzen Geschichte auch nicht wirklich gut getan hat, sich halt gleich dieses Post-Privacy-Label zu geben. Dass Plom das gemacht hat, war glaube ich richtig. Das war halt einfach, Plom hat halt ganz radikal, auch einfach ein bisschen trollig, halt die totale Gegenposition entwickelt, was absolut legitim ist. Aber die datenschutzkritische Spaggeria, ich fand tatsächlich dieses datenschutzkritische, fand ich eigentlich das richtige Label, zu sagen, hey, pass mal auf, wir müssen jetzt nicht irgendwie gleich Post-Privacy sein, sondern wir akzeptieren erstmal, dass es auch eine Position Post-Privacy gibt, aber wir sind erst einmal nur datenschutzkritisch. Wir gucken einfach nur auf den Datenschutz und schauen halt, was kann man daran kritisieren, so, ja. Und das hätte, glaube ich, ehrlich gesagt besser funktioniert, als wenn man sich halt gleich irgendwie Post-Privacy nennt, weil dann wird man halt so schnell irgendwie in eine Schublade gesteckt und dann wird man nicht mehr ernst genommen von bestimmten Leuten und so weiter und so fort, was ja nicht Ziel der Sache war. Aber das ist jetzt so eine strategische Überlegung gewesen. Aber nein, ich habe tatsächlich damit, ich habe aber mit der Spaggeria immer sympathisiert, beziehungsweise tue ich immer noch. Julia jetzt nicht mehr.
Julia hat,
sie hat Abbitte sich für geleitet. Die Macht
entschieden.
Sie hat Abbitte geleistet. Ja, das kann man so sehen. Also ich sehe das auch nicht schlimm oder so. Julia war eine Zeit lang relativ präsentes Spaggeria-Mitglied und ja auch mit diesen Thesen relativ prominent am Start. Und ja, ihre offizielle Begründung ist, dass ein Blick von Gerd Baum sie geheilt habe.
Ich wünschte, ich hätte das nicht gelesen, ja. Das ist unfassbar. Ich finde ich weiß nicht, ob die Gefahr.
Worum geht's jetzt?
Ich weiß nicht, ob die Gefahr real existiert, dass sie tatsächlich den Vorsitzenden, dass sie Vorsitzende wird. Ich weiß nicht, ob sie da eine Chancen hat. Ich traue den Piraten ja so, da irgendwie einigermaßen Selbstheilungskräfte zu haben. Aber wenn diese Bewegung wäre für mich wirklich vorbei. Wenn so eine Figur tatsächlich sich an die Spitze setzen könnte, das ist unfassbar. Also, das ist wirklich, als würde ich, wenn du da bei Twitter reinguckst, ist es wirklich, als würdest du eine 13-Jährige, die gerade irgendwie ein Buch halb verstanden hat, lesen zu irgendeinem Thema. Ja, ich weiß, sie hat irgendwie Politologie studiert, aber ich.
Ich mag Julia, also.
Ja, und?
Nö, ich weiß nicht, ich mag...
Das heißt, ich kenne sie ja gar nicht.
Ich mag auch ihre Position und dass sie auch tatsächlich es schafft.
Welche von den Positionen?
Ja, verschiedene.
An welchem Tag?
Also sie ja, ich meine, sie verändert ihre Position, aber sie lernt dazu, das ist auch völlig legitim. Das
muss man auch Leuten zugestehen. Soll sie noch 15 Jahre lernen?
Das muss man übrigens auch Lanschi zugestehen, dass sie halt mal eine andere Meinung gehabt hat.
Sie ist jetzt viel weiter, als sie damals, weil damals war...
Also wie jetzt?
Lanschi war ja einfach der Punkt, dass sie damals gesagt hat, dass die Linken deswegen nichts durchgesetzt kriegen, weil sie so extreme Positionen einnehmen und damit die bürgerliche Mitte nicht erreichen. Und ich dachte, Naja, da hat das alte Ich ja doch noch irgendwie so einen Punkt gehabt, den das Neue total vernachlässigt. Weil ich glaube, dieses über völlig aus der Sicht zu verlieren, wo eigentlich irgendeine gesellschaftliche Mitte ist und denkt, das ist vielleicht nicht so fürchterlich clever.
Aber jetzt waren wir gerade bei Julia Schwab.
Ja, Julia Schwab. Ja. Also Julia ist auf jeden Fall jemand, und das schätze ich halt grundsätzlich, ich schätze das grundsätzlich an Leuten grundsätzlich immer, dass die sich trauen.
Ich habe das ein grundsätzlich vergessen.
Ja, sorry. Also grundsätzlich, ja. Schätze ich das an Leuten, wenn sie sich trauen, halt auch in der Öffentlichkeit unbequeme Positionen stark zu vertreten.
Aber das ist genau das, was ich da nicht sehe. Also Julia Seliger hat sich dazu geäußert bei ihr und dann ist sie einen Monat von Twitter verschwunden.
Wo würde?
Was? Anfang des Jahres zu dieser ganzen Verlobungsgeschichte. Hm. Und
das lag, glaube ich, auch voll daran, dass sie gerade ihr Buch schreibt.
Also diese ich weiß nicht, wie oft ich noch zusehen muss, wie dieses kleine Mädchen öffentlich geschlachtet wird und dann irgendwie keine Lust mehr hat und eine neue Essstörung aufpoppt oder sonst irgendwas. Sie ist so fürchterlich ungesund, so greifbar ungesund, dieser Mensch, dass ich überhaupt nicht weiß, wie sie sich das antun kann, noch mehr Öffentlichkeit. Natürlich ist Teil ihrer Krankheit, dass sie diese Öffentlichkeit so manisch sucht. Aber es tut ihr halt fürchterlich nicht gut. Vielleicht sollte ihr Verlobter mal mit ihr reden. Und das ist grauenhaft. Also sie schreibt ja sogar darüber, dass sie das nicht erträgt oder dass sie ihre das nicht lesen kann, die Reaktionen auf irgendwas. Und sie will in die Politik aktiv, das ist ja grauenhaft. Stell dir mal vor.
Also ich würde sagen, dass Julia Schramm definitiv schon Shitstorms durchlebt hat, gegen die unsere Shitstorms definitiv noch eher Windchen waren.
Ja, das kann ich im Einzelnen nicht beurteilen. Was für Shitstorm hat sie denn erlebt?
Ja, beispielsweise tatsächlich dieser Spackeria-Auftakt-Interview dort bei Spiegel Online. Also das war schon ganz schön krass, was da kam. Ich meine natürlich auch an Resonanz, Interesse und auch Weiterverarbeitung, aber auch vor allem an wirklich ekelhafter.
Also ich habe einmal bei Refefe, kennt ihr Refefe?
Ja. Ich kenne sogar den, der es programmiert hat.
Reingeschaut zu so einem Artikel. Mhm. Das ist natürlich, das ist ja schon fast, also das ist ja kriminell, was da über sie steht. Aber also das,
also ich meine, okay, fängt so ja sogar Hefe nennt ja Ref Hefe als die Gullegrübe.
Ja gut, also das fängt an bei Vergewaltigung und geht dann irgendwie los, so richtig.
Also ich habe die Kommentare da nie gelesen, aber ja.
Was soll man, ja, das ist... Ja,
aber du musst auch nur ins Sponnenforum gucken, das ist nicht besser, also...
Weißt du was jetzt? Wenn es über Julia Schramm geht.
Genau. Das ist überhaupt, wenn es über Frauen geht, die tatsächlich mal irgendwo sich hinstellen und eine Meinung vertreten, die nicht einfach total mainstream
ist. Das ist absolut richtig und es ist unglaublich und es ist auch kaum zu fassen, was Männer dafür was für innere Abgründe sie haben
müssen. Ich glaube ja auch tatsächlich, dass es so in einem drin ist, dass man halt einfach das auch nicht, dass es man einer Frau das nicht zugesteht. Wenn eine Frau sich dahin stellt, dann denkt man noch doppelt mehr als, was fällt der eigentlich ein?
Ist doch Quatsch. Also das ist genau einfach die Reaktion, die ich falsch finde. Ich habe wie Renate Künast oder so, das habe ich nie irgendwas. Also das find ich völlig in Ordnung. Hab ich in Berlin auch gewählt. Also zu sagen, ich gucke eine Frau kritischer an, nur einfach, wenn da eine politische Bewegung ist, die ich mit Interesse verfolge und da ist dann halt jemand, der offensichtlich halt es ist halt einfach, sie trägt es ja mit sich rum, ihre psychischen Probleme, und Teil dieses psychischen Problems ist halt einfach ein unfassbar gesteigerter Aufmerksamkeitsbedürfnis. Und das ist eben nicht so. Ich glaube, dass wenn man sich das als gesunder Mensch anguckt, für den ist das ein Shitstorm, für sie ist das, sie steht im Mittelpunkt mit irgendwas. Das ist nun mal einfach so. Also diesen Persönlichkeitszug kannst du halt einfach relativ, den musst du gar nicht groß hineinanalysieren, sondern darüber schreibt sie. Ich meine, muss ich echt eine Parteivorsitzende haben, die ihr Gewicht irgendwo schreibt und sagt, dass sie jetzt mit ihrem Körper im Reinen ist, endlich irgendwie und bla. Das,
das habe ich jetzt nicht mitgekriegt.
Aber ja, du, keine Ahnung. Also das sind halt alles Sachen. Don Alfonso hat ja kürzlich irgendwie was geschrieben, deswegen habe ich mich damit ein bisschen befasst. Ist ja auch, bist du mit Don Alfonso, bist du verfeindet irgendwie, oder?
Ja, ich glaube, er ist mit mir verfeindet oder so.
Wie kommt das?
Ich weiß, also ich habe.
Wieso bist du eigentlich nicht mehr mit Don Alfonso verfeindet?
Ich habe mit dem gearbeitet.
Ja, aber.
Wenn ich mit Leuten arbeite, dann sind sie meine Freunde.
Nee, ich stand ja ziemlich lange bei ihm auf der Blockroll, ja? Mhm. Schon bei Rebellmarkt und das war eigentlich immer ein ganz okayes Verhältnis und dann irgendwann, ich glaube, das war, glaube ich, zu der Netzsperren-Geschichte, wo Don Alfonso dann halt tatsächlich so ein, halt, wie er es dann halt immer das macht, irgendwie gegen seine Netzsperren hier, Zensursula und so, ne?
Ach so, ja.
Und dann ging das irgendwann, hatte dann halt irgendwie auf der Blockbar, dass ich so einen totalen Dicken gemacht gegen Johnny und Lobo und keine Ahnung was, wo er dann irgendwie gegen die abgerahntet hat, weil Don Alfonso halt einfach gegen sie abrahntet, weil er halt einfach, er hat irgendwie sein Set von Feinden und da muss er halt immer irgendwie, sobald da irgendetwas ist, da muss er halt immer sofort drüber schreiben oder so. Ja. Und es war halt dann einfach totaler peinlicher Scheiß, weil er in dieser ganzen Netzsperren-Debatte bisher überhaupt nicht in Erscheinung getreten war und überhaupt noch nicht mal irgendwie seine Unterschrift unter die Petition gesetzt hatte, die ja halt relativ zentral war und so weiter und so fort. Dann habe ich mir gedacht, so, sag mal, ey, was geht denn eigentlich noch bei dir ab, sag mal, merkst du es überhaupt noch? Und dann habe ich einen Artikel drüber geschrieben, wo ich ihm dann halt das so ein bisschen vorgeworfen habe, was er sich da einbilde. Und seitdem ist eigentlich Schicht. Also da haben wir uns dann halt noch ein bisschen gekloppt bei mir in den Kommentaren und dann seitdem bin ich halt im Feindesland. Also bei ihm ist es halt so eine Schwarz-Weiß-Geschichte. Also entweder du bist halt Freund oder du bist halt Feind. Und da bin ich dann halt so schlagartig vom Freund in Feindlager übergegangen. Und seitdem bin ich sozusagen böse. Und als ich dann natürlich zur FAZ kam, da war natürlich, der Feind kommt zur FAZ, da war natürlich schlimm. Also ich hatte praktisch, also jeder Artikel, den ich geschrieben hatte, hatte ein Don Alfonso-Echo auf die eine oder andere Weise. Und er hat halt praktisch versucht, jeden meiner Artikel zu skandalisieren, was mir übrigens im Endeffekt sehr genutzt hat. Mhm. Also ich habe halt extrem viel Aufmerksamkeit nur dadurch bekommen, dass er halt immer irgendwie versucht hat, alles, was ich geschrieben habe, zu skandalisieren. Aber es war dennoch eine ziemlich stressige Zeit für mich. Und ich musste mich tatsächlich auch gegen wirkliche, ja, Verleumdungen von ihm zur Wehr setzen. Also nicht juristisch, ich habe das halt in meinem Blog getan, richtig Stellungen geschrieben und solche Sachen, wo er halt Quatsch, einfach wirklich ganz offensichtlich Quatsch geredet hat. So, also, dass ich halt irgendwie Geschäftspartner von Johnny Häusler und Sascha Lobo sei und solche Geschichten. Hat halt einfach erfunden und in die Öffentlichkeit gepustet und solche Sachen. Also ich bin nach wie vor jetzt nicht irgendwie, ich würde mich jetzt nicht als Feind von Don Alfonso bezeichnen. Ich finde das teilweise immer noch ganz gut, was er macht und ich lese das teilweise sogar ganz gerne. Manchmal finde ich es halt, also ich habe mittlerweile so eine distanzierte Verhalten gegenüber. Ich finde manches einfach nur noch lächerlich, was er so macht. Also wenn er halt seine komischen persönlichen Triaden dann wieder irgendwie los wird. Immer noch gegen mich übrigens auch teilweise. So, jetzt war jetzt gerade wieder irgendwie so ein Artikel vorletzte Woche irgendwie bei der Blockbar. Aber andererseits weiß ich halt auch, dass es einfach überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird oder zumindest dann auch nicht mehr ernst genommen wird außerhalb von seinen komischen Kettenhundenkreisen. Und insofern habe ich da auch kein Problem mit. Ja, so.
Ja,
wieso bist du eigentlich Freund von Don Alfonso? Hast du Don Alfonso doch auch mal wirklich...
Warum bin ich Freund von ihm?
Naja, also ich weiß nicht, du warst also...
Ich war damals irgendwie mitgefangen mit dieser Spreeblick Don Alfonso Feindschaft. Worauf basierte die...
Ja, weil Don Alfonso Spreeblick nicht mochte, plötzlich. Ja, stimmt, wegen Edikel.
Ich glaube, das hatte mit der Werbung
zu tun. Nee, es war nur, glaube ich, der Auslöser, diese Werbung. Die Republika, die erste Republika war der Auslöser.
Na, die erste Republika, das hat Malte mal rausgefunden. Es war, irgendwann wurde mal die Republika auf Spreeblick angekündigt, über ein Jahr, bevor sie tatsächlich standfand. Und der erste Kommentar war von Dan Alfonso: Ja, und dann bin ich der erste Redner, der da eine Rede hält. Also das war, als sie angekündigt wurde, da war Don Alfonso wirklich noch mit wenigen
Fahnen genau. dabei. Und dann war dann die erste Republika, ich glaube, da ging das dann irgendwie los, dass er dann schon nicht auf die Republika kam. Und dann haben sie noch irgendwo, das war dann auch
schon per Livestream. Achso, dann hat Sascha Lobo einen Witz über ihn gemacht.
Genau, und Johnny hat mitgelacht und solche Sachen und dann war dann halt sofort. Das ist halt so albern, das ist so Kindergarten bei ihm halt, dieses irgendwie Freund-Feind-Ding irgendwie. Ja. Und der Witz ist halt, Don Alfonso, ich habe das jedenfalls so interpretiert, Don Alfonso war halt sofort, fand ich sofort interessant, sobald du, als du mit Spreeblick irgendwie gebrochen hast. Hm. Da war dann einfach so, der Feind meines Feindes ist mein Freund, Punkt, so. Also und so der einfach ist das, ist ein totales, es ist ein reines
Karl-Schmidtsches
Denken so bei ihm.
Ich kenne Rainer überhaupt nicht privat.
Tatsächlich. Ich auch null.
Also jetzt überhaupt von Freund und so zu reden, ist falsch. Es hat sich halt für mich damals rausgestellt, dass er mit vielem Recht hatte, was er über Spreeblick geschrieben hat, ob das so, ob das in der Fülle oder sonst was alles richtig und gerechtfertigt war. Das ist das eine, aber Es schien mir nicht ganz falsch, was er für die Stoßrichtung.
Würde ich jetzt auch, bin ich absolut bei dir. Das ist genau das gleiche wie mit der Kritik an diesem speziellen Richtung des Feminismus. Es geht nicht darum, dass die Kritik falsch ist, ja. Don Alfonso hat viele, viele richtige Punkte, immer wieder. Mhm. Und deswegen schätze ich ihn auch. Aber es geht halt immer um dieses Ad hominem, ja. Es geht halt immer dieses, nicht irgendwie Spreeblick macht Fehler, sondern Johnny ist ein Arschloch, ja. Und es geht nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche, wie was man irgendwie an Lanci kritisieren kann, kann man an Don Alfonso kritisieren. Dass es halt eben über die substanzielle Kritik einfach hinausgeht. Mhm. Wobei die substanzielle Kritik durchaus eine gewisse Berechtigung hat, immer mal wieder. Aber dann halt irgendwie halt völlig abgleitet in so ein so ein reines ich muss den Gegner vernichten Ding halt so.
Ich wollte übrigens, wo ich das mit Julia Schramm und es kann, also ich beziehe mich darauf, dass sie über ihre Depressionen und so spricht und halt immer wieder merkbar wird, wie wahnsinnig sie offensichtlich betroffen ist von Sachen, und ich frage mich, ob sie damit tatsächlich politikfest ist, weil mit Sicherheit, wir müssen nicht darüber reden, wie die Art von, dass die Angriffe wirklich teilweise wirklich abartig und gestört sind, aber ob sie substanziellere Kritik dann tatsächlich was entgegenhalten kann, weil ich diese Substanz bei ihr im Grunde nicht sehe. Das ist, ich glaube, ich finde es schon schade, wenn eine Partei wie die Piraten nicht jemand Besseren da haben könnte. Wenn persönlich oder sonst was, du sagst, sie mag sie, ich kann nicht, wahrscheinlich ist es ein wahnsinnig netter Mensch. Das ist überhaupt nicht mein Kritikpunkt. Das ist einfach die Frage, ist die wirklich, also wenn ich mir sonstige Parteivorsitzende angucken kann, ist sie annähernd das Kaliber? Und wenn ich da den aktuellen mir ansehe, der hat doch gestern einen ganz vernünftigen Artikel geschrieben.
Ja, der Nerz. Ja. Wo denn, was dann? Habe ich nicht
mehr. In der FAZ, na, FAZ über Nachhaltigkeit. Da denke ich, da sind sie doch irgendwie bedient. Das ist doch ganz gut. Und ich glaube, dass bei ein paar Leuten hat dieses, naja, gut, aber die ist immer in der Presse oder die ist bei Markus Lanz und das tut uns allen gut. Das ist halt ein fataler Irrtum. So. Das ist also,
es ist völlig okay, die Qualifikation in Frage zu stellen. Also ich
sehe sie halt gegeben. Das ist übrigens was ich sagen wollte, was ich bei, ich kann die Qualifikation von Wulff in Frage stellen, ich kann die von der Leyen in Frage stellen, weil sie oft genug getan haben. Ich kann von allem Möglichen, ohne dass ich auf Twitter dafür angeranzt werde, aber wenn ich irgendwie sage, na, ich weiß nicht, ob Julia Schramm, kommt dann irgendwie eine Garde. Und ich weiß nicht, ob das finde, ob sie, die sind natürlich im Larvenstadium, aber sie müssen sich an irgendeiner Stelle mal fragen, wann sie denn jetzt endgültig ernst genommen werden als politische Kraft. Und dann kann man auf Kritik nicht mehr reagieren mit, du bist aber auch scheiße. Ich bin irgendein Autor. Ich muss man nicht rechtfertigen, mich im Einzelnen vor, warum ich vor irgendjemandem.
Das habe ich jetzt auch immer nicht mitgerichtet. Also du hattest irgendwie auf Twitter kritisiert, Julia Schramm, und hast gesehen, dass
sie die dafür kritisieren. Ist der und nicht auch Post? Ja,
ja,
der
genau,
hat
da
irgendwie
ja,
sich ja, aufgekröpft. Ich kenne
ja. Naja, aber man muss jetzt auch auf Twitter, ich meine, irgendein CDU-Anhänger wird sich auch, wenn man Merkel angreift, obwohl bei Merkel wird es wirklich echt schwer.
Ja, ich meine, aber, ich meine mal ohne Scheiß, dass es halt irgendwie Leute Verbündete haben und dass diese Verbündeten dann irgendwie
oder
dann
möchte halt auch, gern Verbündete.
Oder wie auch immer, irgendwie dann halt irgendwie die Leute verteidigen, es ist ihnen jetzt schwerlich vorzuwerfen, oder? Ich meine,
weiß ich nicht.
Ich meine,
das Thema haben wir jetzt gar nicht groß geschnitten, aber ich finde, das wird interessant zu sehen sein, wann das bei den Piraten, und das wird demnächst stattfinden, Transparenz einfach.
Ich weiß gar nicht, ob Fasel überhaupt noch Pirat ist. Ich glaube, Fasel wollte sich irgendwie aus der Partei ausklinken. Das war so das Letzte, was er mal so getwittert hat.
Ich meine, wenn diese viel bemühte Parallele zu den Grünen, dann wären wir im Grunde jetzt im Jahr 1981. Ja, oder
dann haben sie noch einen weiten Weg vor sich.
Ja, und insofern, also wenn du dir die frühen 80er bei den Grünen waren von ähnlichem Chaos geprägt. Nur, das ist eben der Punkt. Und wenn sie dann irgendwann mal angekommen sein werden in der Wirklichkeit, dann werden sie leider auch wieder ihren Markenkern verloren haben. Also
sieh mal, ne? Also ich finde es einfach gut, dass Julia kandidiert. Ich unterstütze das. Das habe ich auch schon so gesagt. Und ich weiß nicht, ob sie das wird. Also es gibt wahrscheinlich auch durchaus Argumente, warum sie es nicht werden sollte.
Gibt es da irgendwie, weiß man sowas bei sowas, wie da die Mehrheitsverteilungen sind oder Aussichten oder so?
Nö, das wird man einfach sehen. Also ich glaube, das ist dann halt einfach die Entscheidung der Piratenpartei. Weder du noch ich sind irgendwie Mitglied davon. Und das ist dann einfach irgendwie, das sollte man dann auch denen überlassen. Und ich finde es total legitim, und ich persönlich finde es auch noch gut, dass irgendwie Julia kandidiert. Und der Rest müssen die halt einfach unter sich ausmachen. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal so einen Schnittpunkt und sagen einfach mal, wir haben jetzt die 3 Stunden 14, das ist ja schon mal eine ganz ordentliche Zeit.
Das ist okay.
Wir haben getestet, dass hier über die WAF-Fallgrenze das alles hinaus aufnimmt. Vielen Dank, Malte. Warte mal, jetzt halt mal nochmal kurz dein Buch in die Kamera, wenn die nicht vorne der Kamera versiegt.
Wer nimmt es wirklich hoch und hält es?
Ich nehm's, ja, ich wollte den Titel nochmal lesen, weil ich ihn vergessen habe. Versiebt, verkackt, verheiratet für 9,99 im Kindle Store und Amazon Store eurer Wahl.
Ich glaube, Kindle ist ja erstaunlicherweise billiger.
Ist es billiger? Na, sieh mal an. Ich finde ja Kindle, ich lese sehr gerne Bücher auf Kindle. Ich hab irgendwann mal einen Kindle bekommen und habe ihn gehasst, aber mittlerweile lese ich gelegentlich sogar mal was drauf. Ja, macht echt Spaß. Also insofern, kauft euch das Buch.
Gut, also von mir vielen Dank. Das war eine sehr, sehr coole, sehr, sehr interessante Sendung. Und ich glaube, die wird auch wieder, glaube ich, ganz, ganz gut einschlagen.
Hoffe ich auch mal. Gut, vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Bis bald.
Dankeschön. Tschüss.